Die Kack- und Sachgeschichten. Heute mit einer diarrös genialen Analyse des Pixar-Flaggschiffs Toy Story. Ist die Filmreihe eine geheime Analogie auf die Menschheitsgeschichte in Bezug auf Religion? Wie wichtig ist es, sich auch als Erwachsener das Spielen zu bewahren? Erlebt außerdem, wie im Podcast die drei Kackis den Tränen nahe sind in Erinnerung an eine der Toy Story Szenen. Viel Spaß beim Hören. Hier ist der Podcast mit Klugschiss.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Die Sommerpause hat ein Ende und die Kack- und Sachgeschichten gehen in ihr unfassbares 5. Jahr.
Yeah! Syphilis für alle!
Manche haben, wie immer, haben manche nicht mitgekriegt, dass wir Sommerpause machen und dachten, das Projekt wäre schon beendet.
Nein. Oh ja, es kamen so viele traurige Nachrichten. Wann nimmt ihr auf? Wann kommt die nächste Folge? Gefolgt dann von so wütenden Sachen wie, ganz ehrlich, wann Folge?
Wann Folge? Das finde ich gut.
Meine Antwort darauf.
Öffnet das Bier.
Da mache ich sofort gleich mit.
Ja, wir haben heute vor Aufzeichnung dieser wunderbaren Folge haben wir so ein Bierset per Post bekommen mit so verschiedenen Bierproben. Leider von unbekannt, also vielen Dank an Anonym dafür. Und ja, wir starten in unsere 5. Season, in unsere 5. Staffel. Ein weiteres Jahr voller Klugschiss, voller diarösen Fakten, voller kack- und sachlichen Film- und Serienanalysen. Vielleicht mischt sich auch mal wieder das ein oder andere Game rein. Ich begrüße mit mir hier am Denkertisch vom Niederrhein. Er ist in seinem normalen Job Video-Editor und nebenberuflich wandelndes Lexikon. Hier ist Tobi!
Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Es freut mich, wieder hier am Mikro sitzen zu dürfen.
Er kommt eher aus der östlichen Richtung. Wie heißt dein Kaff nochmal?
Westpolen.
Wie heißt dein Kaff nochmal?
Ich bin ursprünglich aus Schwedt an der Oder.
Schwedt.
Also wirklich 500 Meter und im tiefsten Polen gewesen, ja.
Ja, Brandenburg.
Ich habe nicht nur ein Fahrrad da verloren.
Und ist berühmt-berüchtigt für seine spitze Zunge hier bei den Kack- und Sachgeschichten. Profi-Fotograf, Cineast Richard!
Endlich wieder Dinge, über die ich mich aufregen kann in meinem Leben.
Ja, genau. Mein Name ist Fred. Ich bin Moderator und Podcaster.
Und eine weitere Person in diesem Podcast. Ja.
Wunderbar, Leute. Schön. Wie war euer Sommer?
Ehrlich gesagt, voll anstrengend, weil bei der Arbeit voll viel los war durch diese ganze Corona-Nummer. Wie sagt man so schön? So erst ein Lockdown, ne? Alles irgendwie easy und dann auf einmal war der Scheiß vorbei und man wurde zugeschissen mit Arbeit einfach.
Ja, ich finde es auch erstaunlich.
Das war alles andere als entspannt.
Ich finde es auch erstaunlich, wie meine Arbeitsstelle halt auch, weil ich arbeite ja nicht mal komplett freiberuflich, habe ja auch einen festen Job mittlerweile, wie halt einfach so, wie schnell das durch war, dieses, ja, ist Corona, da ist das Tempo ein bisschen anders und plötzlich war es halt einfach so auch nach meiner Hochzeit so, aber ist aus den Flitterwochen wieder da, hier, Richard. Und plötzlich hast du 6 Wochen nachgearbeitet und sitzt halt irgendwie da. Die 2 Wochen Urlaub waren irgendwie voll für den Arsch.
Ja. Richard hat geheiratet im Sommer.
Ja, stimmt. Ich heiße ja jetzt auch anders. Ja, also ich habe die wahre Bedeutung des Sommers kennengelernt. Und zwar, wie man seinen Namen ablegt. Man muss nur heiraten.
Ich habe im Urlaub wahnsinnig viel gelesen. Ich habe so viel gelesen wie in meinem ganzen Leben nicht. Ich habe die komplette Trisolaris-Trilogie von Cixin Liu, diesem gefeierten chinesischen Sci-Fi-Autor, platt gemacht. Wir müssen vielleicht mal eine Premium-Folge demnächst machen, wo wir drüber sprechen, was wir im Sommer so getrieben haben.
Oh, ich habe The Boys gelesen, komplett jetzt durch.
Den Comic?
Weil ich es nicht ausgehalten habe mehr. Ich konnte den Start der 2. Staffel nicht abwarten, hab die komplette Comic-Reihe jetzt gelesen. Alter, ist das abgefuckt und cool. Ich kannte es halt bis dato auch noch nicht. Also halt ja. die Serie kannte ich, aber die Comics noch nicht. Die sind so geil, Mann.
Hast du die?
Nee, die habe ich digital. So. Aber ich will sie mir auch noch bestellen. Die sind die Einbände. Klar, aufgrund des Erfolges der Serie kostet ein Band 35 Euro, was ich ziemlich happig finde.
Ja, aber ich hätte
auch Bock, die mal zu lesen. Ja.
Ist es schon, vielleicht können wir es ja irgendwie über den Podcast holen und dann als Deko hier im Studio stehen haben.
Geiler Scheiß, Mann. Fett. Gut, Leute, wir haben ein Thema für den Staffelstart genommen, das relativ klassisch für uns ist. Es geht um eine Filmreihe. Wir haben uns aber für diese Filmreihe entschieden, weil die einfach legendär ist, weil die, glaube ich, in den Herzen vieler unserer Hörer wirklich einen Platz hat, weil wir uns auch schön Zeit nehmen können, über 4 fucking Filme zu sprechen. Es wird 4 Grad wärmer heute, nostalgisch. Wir sprechen über Toy Story.
Yeah!
Du hast einen Freund in mir.
Das war so klar.
Und es ist Code in dir.
Danke, Richard.
Sehr schön.
Ich weiß.
Bob Dylan wäre neidisch.
Auf jeden Fall. Der hat auch alle Songs von mir geklaut.
Klar.
Aber dafür habe ich alle seine Filme gesehen.
Ja, Leute, auch wir werden älter. Manche Dinge ändern sich. Manche Dinge ändern sich aber auch in Season 5 nicht. Tobi, stell dir vor, ein Alien, vielleicht teilweise aus Plastik, kommt auf diese wunderschöne Erde.
Ach so.
Wie würdest du ihm die Toy Story-Reihe vorstellen oder erklären?
Also Toy Story ist eine US-amerikanische Filmreihe von Pixar in Zusammenarbeit mit Disney. Zu dem Zeitpunkt, als das Ganze losging, war Pixar noch nicht Disney, deswegen in Zusammenarbeit.
Okay.
Und danke, Richard.
Das war
aber früh
jetzt. Ich habe aber den Kopf weggedreht. Hat man das gehört? Ich hoffe nicht.
Ja.
Ansonsten, Fried, stell das lauter.
Und genau, in dieser Reihe geht es um die große Frage, was ist, wenn Spielzeuge Gefühle hätten? Und das ist halt genau das, was wir sehen. Oh, da habe ich letztens so einen geilen Post gesehen, diese Nummer mit so Pixar, wie das funktioniert. Ne? So, was ist, wenn Spielzeuge Gefühle hätten? Was ist, wenn Autos Gefühle hätten? Was ist, wenn Gefühle Gefühle hätten? Und dann halt vor kurzem dieser Film, was ist, wenn Mexikaner Gefühle hätten?
Was? Welcher Film war das?
Ich habe vergessen, wie er heißt.
Bonita oder? Nee.
Das mit diesem hier.
Ja, mit dem Todesfest in Mexiko oder?
Genau,
mit dem, ja. Mit den tanzenden Skeletten, ja. Ich habe den leider auch nicht gesehen.
Das fand ich einen ganz geilen Post, weil das stimmt. Die haben ja immer nur so Sachen so. Ne,
ja,
also
ja.
Das Geilste ist ja wirklich, was ist, wenn Gefühle Gefühle hätten?
Ne? Alles jetzt, steht Kopf.
Alles steht Kopf, genau. Und jetzt halt so, was ist, wenn Mexikaner Gefühle hätten? So, ja, okay, das ist irgendwie schräg, wenn man das so zusammenfasst.
Richard, Furz und Knapp ist natürlich jetzt hart, aber versuch's mal bei 4 Filmen zusammenzufassen. Was sagen die Kritiker über die Toy Story Filmreihe?
Boah, die sind seit Teil 1 eigentlich schon immer begeistert von den Toy-Story-Filmen. Also die sind ein Kassenerfolg, die sind ein Kritikererfolg, die sind ein Zuschauererfolg. Ja. Also es gibt keinen, der sich nicht bisher auf einen neuen Toy-Story-Film gefreut hat. Ja. Gab viele, die skeptisch waren bei dem 4., mich eingeschlossen.
Ja, mich auch.
Aber ansonsten, wenn man guckt, auch bei Rotten Tomatoes, die sind immer in der 90%-Riege.
Der dritte hat sogar 99%.
Ja, bei IMDb zum Beispiel grassieren die, ich glaube, der schlechteste hat 7,9, alle anderen sind so bei 8,1, 8,3. Also die Toy-Story-Filme sind und bleiben ein absoluter Erfolg. Der 4. war finanziell ein kleiner Flop, der hat am ersten Wochenende nicht so viel eingespielt, wie sie gehofft haben.
Ja.
Dazu muss man aber auch sagen, dass zwischen Toy Story 3 und Toy Story 4 halt satte 9 oder 10 Jahre liegen. 9. Also das ist schon eine Spanne, aber dafür haben die trotzdem noch ein sagenhaft gutes Ergebnis eingespielt. Und das ist halt rein merchandise-technisch ich hab's mir mal geklemmt, jetzt irgendwie ein Kritikerzitat halt rauszuholen, weil es gibt halt einfach, so jeder sagt einfach, das ist sowohl für Erwachsene als auch Kinder, ist es Nostalgie pur und einfach jeder nimmt aus den Toy-Story-Filmen was mit.
Ich hab ein schönes Kritiker, also ich habe mich jetzt nicht mit Kritikern auseinandergesetzt, weil es ja dein Job, aber ich habe trotzdem, also man stolpert ja logischerweise über Kritikerstimmen und ich hab das jetzt nicht als Zitat raus, aber so Wortlaut war halt, diese Kritikerin war es, fand das faszinierend, dass Toy Story ist in 4, also seit 4 Filmen schafft, einer Puppe, also in dem Fall Woody, darüber hat sie gesprochen, mehr Emotionen zu geben, als die Hälfte aller Hollywood-Schauspieler schafft, darzustellen. Also sie hat es zum Beispiel mit Tom Cruise verglichen, dass halt Woody also in einem Film mehr Emotionen zeigt, als Tom Cruise in seiner gesamten Karriere. Und Tom Cruise ist schon ein guter Schauspieler. Also ob man kann von dem halten, was man will, aber der beherrscht sein Handwerk. Und das finde ich krass, weil das ist irgendwie schon wahr. Das ist schon irre, wie viel Emotionen die da eingesetzt haben.
Obwohl man dazu sagen muss, Tom Cruise wurde auch mal, ich glaube, ich weiß nicht mehr, welcher Film es war oder welcher Schauspieler, aber er wurde mal als Vorbild genommen. Da hat irgendein Schauspieler, hat einen Mörder, glaube ich, gespielt oder sowas. Und er hat sich als Vorbild Tom Cruise genommen. Weil gesagt, das ist so erstaunlich in Interviews, jemand wie Tom Cruise, so ein 1A-Schauspieler, der lacht, aber absolut nichts hinter den Augen hat.
Ja,
der tot stimmt. Hinter den Augen ist.
Ich habe bei jedem der 4 Toy-Story-Filme fast oder tatsächlich physisch geweint.
Mhm.
Für mich ist das eine unfassbar emotionale Filmreihe. Wir haben sie uns ja jetzt alle 3 die ganze Reihe nochmal angeguckt in Vorbereitung.
Ich sogar zum ersten Mal.
Alle 4.
Echt?
Ja, ich hatte die vorher nicht gesehen.
Also du hast die zum ersten Mal gesehen, Tobi?
Ja. Echt? Also ich habe den ersten vor vielen Jahren mal gesehen.
Das sowas will ich auch mal wieder haben. Ja,
das war schon geil.
Mal wieder was Geiles zum ersten Mal sehen. Ja.
Also ich war krankgeschrieben, lag halt den ganzen Tag im Bett und hab mir dann halt alle vier Filme hintereinander gegeben. Ja, geil. Und ich kannte nur den ersten, den hatte ich vor Jahren halt als Kind mal gesehen und fand ihn schön, aber hab nie eine Fortsetzung gesehen. Und das war emotional sehr aufrührend, dieser Tag. Also ich hab gerade nach dem dritten war ich schon so, ich sag mal, emotional sehr aufgeladen. Also ich musste auch echt ein paar Tränen verdrücken, als Andy dann die
Flugzeuge
weitergegeben hat.
Achso, hier, ja, Spoiler-Alarm. Reihe ist von 96, also
lasst uns später noch ein bisschen.
Aber in Deutschland kam 96.
Ah, okay. Lasst uns später noch ein bisschen den Herzschmerz schwelgen. Ich habe da nämlich auch der Reihe einiges vorzuwerfen, positiv. Vier Filme sind. Der erste, Toy Story 1, kam 1995. Das ist schon echt graue Vorzeit. Der zweite wurde dann 99 nachgeschoben. Dann war es relativ lange ruhig. 11 Jahre, 2010 kam der dritte. Und dann war es nochmal fast 10 Jahre ruhig. Letztes Jahr, 2019, kam der vierte. Und wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass die bei den Online-Portalen, wo man Filme bewerten kann, alle sehr hoch gerankt sind. Ich finde es abgefuckt, wie man es schaffen kann, in einer Reihe von vier Filmen eine so hohe Qualität abzuliefern.
Ja, Mann. Ja.
So, kennt ihr das? Kennst du ein Sequel, das besser ist als sein Original? Muss man echt
alle
lange
Teile
drüber
nachdenken. Toy Story?
Also muss man lange drüber nachdenken. Toy Story hat es geschafft, vier Filme hohe Qualität abzuliefern.
Ja.
Und das ist beeindruckend.
Das immer in der Zeit, wo du halt sagst, weil ich war auch nach Toy Story 3, war so, alles klar, drei Teile, abgeschlossen, weg damit. Ja. Macht jetzt bitte nicht den Indiana Jones und Star Wars und alles mögliche Fehler, dann lasst es einfach so, wie es ist, ne? Und dann kam der vierte und ich hatte so Bauchschmerzen. Und als ich das schon im Trailer gesehen habe, Forky, und ich dachte mir so,
Forky fand ich so geil, rückblickend.
Ja, rückblickend fand ich ihn auch ziemlich so witzig. Geil. Und jetzt ich habe mir nämlich den vierten heute das erste Mal angeguckt. Da habe ich echt lange mit mir gehadert, aber ich muss auch wirklich sagen, ich fand ihn schon echt gut, muss ich sagen. Das war schon ziemlich geil.
Dieses Ende, ne? Weil der erste Teil beginnt ja im Prinzip damit, dass Buzz und Woody sich kennenlernen und dann das letzte, was in der Toy Story-Reihe, und angeblich soll das ja auch der letzte Film sein, zumindest Stand jetzt ist Toy Story durch. Stand jetzt, ich hoffe, das bleibt so. Disney neigt leider dazu, Dinge nochmal auszugraben. Mhm. Siehe Toy Story. So alle 10 Jahre mal einen Film rausbringen. Das endet halt mit, wie Buzz sagt, bis zur Unendlichkeit, Schnitt auf Woody und noch viel weiter, Schnitt abspannen. Ne? Und ich sag's, ich krieg Gänsehaut, während ich das sage. das ist so das perfekte Ende für so eine Reihe halt. Ja. Ne? Also das haben sie schon wirklich geil gemacht.
Ja, ich fand's so schön, weil Frieda noch fragte, dass sie es halt schaffen, so eine hohe Qualität auch abzuliefern, warum die Leute das halt auch so toll finden. Ein Kritiker, der Roger Ebert, dieser ganz berühmte von der, ich glaube, LA Times ist das, dieser Filmkritiker, der hat damals zum ersten Toy Story halt geschrieben zu dem Kind, zu dem Sid, also zu dem Nachbarsjungen. Seine Kritik fing original an mit: So ein Kind hatten wir auch.
Das Kind, das die Spielzeuge misshandelt.
Genau. Und das ist halt so original dieses, wo du wieder merkst, da aus diesem Film kann jeder was mit rausnehmen. Ja. Sei es aus deiner Kindheit oder weil du mittlerweile Eltern hast, weil du Kinder hast,
weil du mittlerweile Eltern hast.
Oh, mieser Diss an alle Waisen. Nee, aber
So habe ich das jetzt nicht, aber stimmt, okay. Ja.
Auch die Waisen haben wir jetzt verloren.
Ja, aber jeder hat halt was er damit rausnehmen kann. Entweder warst du es selber, ohne es zu wissen, oder du hast halt auch im Nachbargarten dieses eine weirde Kind gehabt, was damit anfing, halt irgendwie Actionfiguren mit Haarspray und Feuerzeug anzuflammen und dann irgendwann zu Lupe und Ameisen übergegangen ist. Jeder kann da immer was mitnehmen.
Witzigerweise basiert die Figur, also du sprichst ja über diesen Sid Phillips, diesen kranken diesen sadistischen Nachbarsjungen, zumindest was Spielzeuge angeht.
Manche bezeichnen ihn als kreativ.
Ja, genau. Basiert übrigens tatsächlich auf einem Pixar-Mitarbeiter von damals. Er erzählt halt, so war ich als Kind. Und der Regisseur, wie heißt er noch, Lasseter, der fand die Geschichte halt geil und hat dann daraufhin halt diesen Jungen halt designt. Also im Prinzip basiert diese Figur auf einem Mitarbeiter oder ehemaligen Mitarbeiter von Disney. Von Pixar.
Haben sie aber auch alle Stops, haben sie auch mitgenommen. Alleine sein Haus, was so mega assi aussieht, dann der Teppich im Flur bei dem, was halt der Teppich aus Shining ist.
Ja. Die haben wirklich alles mitgenommen,
was geht. Die haben alle Stops mitgenommen für Sid, ey. Und im dritten Teil ist er ja dann der Müllmann, ne?
Stimmt.
Ja.
Was?
Ja, ist der Müllmann mit dem T-Shirt mit dem Totenkopf drauf. Das soll Sid sein.
Also zumindest liegt denk, die Vermutung denk ich mal, nahe,
weil der genauso alt ist wie Andy halt zu dem Zeitpunkt.
Richard, du hast meine Welt auf den Kopf gestellt.
Also das passt halt mega, das stimmt, das ist mir auch aufgefallen, das passt mega gut zu Sid aus dem Teil 1, weil der hat fast das gleiche Shirt an, halt lange Haare und hört Metal.
Das habe ich nicht realisiert,
und wir sehen ja in seinem Zimmer so Poster von so scheinbar, also natürlich fiktiven, aber das sind offensichtlich Rockbands.
Ja.
Und er schmeißt halt dann das Spielzeug, so symbolisch will er das wegschmeißen. Das passt halt sehr gut dazu. Ne?
Das habe ich nicht sein. Gemerkt, geil. Nicht realisiert.
Und es würde halt auch voll geil passen, dass Andy aufs College geht und er als Müllmann arbeitet. Sondern so von wegen gut und böse.
Was in der heutigen amerikanischen Gesellschaft gar nicht so verkehrt ist, weil Andy hat eine Lebenszeit an College-Schulden, die er abarbeiten und abzahlen muss, während Sid fleißig Geld verdient. Tja, so kann's gehen.
Das stimmt, aber was in der American Dream-Logik ist ja das Schlimmste, was du machen kannst, Müllmann werden. Ne? Ja, was ja natürlich Quatsch ist, aber die Amerikaner ticken so.
Leute, lasst uns in den ersten Film tatsächlich reinspringen. Wir sind im Jahr 1995 und abgefahren muss man sich im Nachhinein mal einbauen. Pixar, so ein relativ kleines Studio noch vergleichsweise, die tatsächlich Ende der 80er schon Aufruhr innerhalb der Szene für Aufruhr gesorgt haben mit so ein paar Kurzfilmen, mit so ein paar animierten Kurzfilmen.
Ja, da war der erste die kleine Lampe.
Nee, der erste war
nicht Tim der erste, Toy. Ich meine, ja, der erste, der so für Aufsehen, ja, war das so Aufsehen erregt hat.
Knick-Knack, war das nicht der erste? Der Schneemann?
Ja,
der war
auch schon vorher, ja.
Knick-Knack,
also, Tintin, Knick-Knack, dann gab es irgendwie noch zwei, drei andere und dann kam ja die kleine Lampe,
genau,
die wir bis heute noch als das Pixar-Logo kennen.
Und der Pixar-Ball, dieser kleine, ja, mit dem Stern drauf.
Also wenn ihr euch diese, also ganz ehrlich, wenn ihr euch diese ganz frühen Pixar-Animationsfilme heute anguckt, diese Kurzfilme, sitzt ihr davor und sagt, die sehen doch scheiße aus. So, aber in der damaligen Zeit, Ende der 80er, wo noch kein Mensch einen Computer zu Hause hatte, war das wirklich wegweisend, mind-blowing.
Ich finde, ehrlich gesagt, als ich den ersten jetzt wieder gesehen habe, mich hat das gar nicht so gestört. Ja, die Ränder sind nicht so gut, das sieht ein bisschen aus wie so eine gerenderte PS1-Sequenz.
Alle haben Mützen auf oder die Haare zu und
genau,
so.
Genau, und keine, die Schatten sind halt alle sehr flach, alles ist ohne Tiefenunschärfe und so. Aber es sieht trotzdem, du verlierst dich darin halt sehr schnell, weil die Story halt gut ist.
Und Pixar hat es geschafft, einen aus ihrer Perspektive aus gigantischen Deal abzuschließen mit Disney. Pixar hat im Auftrag von Disney den ersten Toy Story, ihren ersten abendfüllenden Film, komplett produziert.
Nicht nur ihr erster, ne? Also insgesamt der erste animierte abendfüllende Kinospielfilm, den es gegeben hat.
Und Toy Story ist bis heute, sage ich jetzt einfach mal, das Flaggschiff von Pixar gefühlt. Der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten ist die Incredibles 2, als kurzer Zwischenfact, das hatten wir schon mal. Über die Incredibles hatten wir auch schon mal gesprochen. Aber die Toy Story-Reihe ist so gefühlt das Flaggschiff von Pixar, das Aushängeschild. Ne?
Was ich persönlich faszinierend finde, ist, Pixar hatte zu dem Zeitpunkt, war das so der Blinddarm von Industrial Lights and Magic von LucasArts.
ILM.
Echt?
Genau, ja. Also das hat sich so mehr oder weniger rausgegründet aus Industrial Lights and Magic, also ILM. Das ist ja die Visual Effects Schmiede von LucasArts gewesen, also Star Wars. Und die hatten zu dem Zeitpunkt hat an Toy Story haben 110 Leute gearbeitet und da war die Kohle von Disney schon mit drin. Ne, also finalisiert wurde das Ding mit insgesamt 110 Leuten. Im Vergleich, König der Löwen hatte 800 Mitarbeiter.
Ja. Ne, und 110 Leute nur haben Toy Story gemacht.
Ja, Toy Story Alter. 1. Das die haben da auch ewig für gebraucht, logischerweise. Die saßen da jahrelang dran an dem Ding.
Das ist für einen Kinofilm nicht viel.
Ja. Nee, das ist richtig krass wenig. Und der Film, als er fertig war, 500 Gigabyte groß.
Zum damaligen Verhältnissen echt viel, ey.
Das ist auch aus heutiger Verhältnis das ist mega viel.
500 Gigabyte an Rohmaterial?
Nee, der fertige Film.
Der fertige
Ach so,
Film,
ja. Also die fertige Datei war 500 Gigabyte groß. Also weil die mussten dann ja möglichst unkomprimiert logischerweise ausspielen, damit dann halt
die hatten das waren die viele Disketten.
Ja, und die komprimieren. Nee, das waren 1200 CDs.
Fuck. Geil, ey. Es gibt so ein schönes Bild von Bill Gates, wie er sich halt irgendwie an so einem Sequoia-Baum irgendwie hochhangelt mit so einem riesen Stapel Papier und dann auch da steht so, ja, und dieses ganze Papier passt auf eine CD rum.
Ja, das ist halt, früher hatte man halt noch nicht so ausgefuchste Filmkomprimierungstechniken wie heute. Genau, heute kannst du den gleichen Film in einem Bruchteil des Speicherplatzes mit gleicher Qualität unterbringen.
Ja, und die haben, was ich auch sehr geil fand, es gab so ein Serversystem, das nannte sich Spark Station. Und von der Spark Station 20, das war damals so die geilste Serverstruktur. Die haben für das Rendern von diesem Film haben die 117 Stück von dem Ding gebraucht. Die haben eine komplette Serverfarm gekauft, nur um den Film zu rendern. Oh. Also um den zu erstellen.
Alter. Also um den rauszurechnen. Das hat wahrscheinlich auch Tage gedauert, Alter.
Wochen wahrscheinlich sogar. Also das ist schon echt irre.
Das muss man sich einbauen. Wo wart ihr im Jahr 95 und auf welche Internetpornos habt ihr euch damals einen runtergeholt?
Playboy-Magazin? Ich kam gerade in die Grundschule,
Alter. Ja, Dito, ich war 5 Jahre, ich war noch im Kindergarten. Ja, 96 war ich dann schon in der Schule, aber trotzdem.
Das waren halt Zeiten, wo man, wenn man ins Internet gehen wollte, sich von Boris Becker eine AOL-CD geholt hat. Und dann hat man sein 56K-Modem angeschlossen, das erstmal 2 Minuten geflötet hat.
Aber 96 doch noch nicht. Das war noch Zukunftsmusik. Ich meine, wann hatten wir den ersten Internetanschluss? Na gut, ein Modem hatten wir nie. Wir hatten halt irgendwie gleich, ja, ISDN war genauso beschissen.
Ja, wir auch.
Na, aber ISDN war ja dann das Weitere. Das war um 2000, 2001.
2001 hatte ich meinen ersten Internetanschluss.
Bei uns in der Family auch so ganz späte 90er. Ich glaube, 98, 99 hatten wir Internet. Und Internet hieß damals, ich gehe jetzt auf eine Nachrichtenseite. Okay, ich warte jetzt 10 Minuten, bis die sich aufgebaut hat.
Nein, für mich war das auf irgendeine Websuche gehen. Meistens war es Lycos, weil das der einzige Browser, die einzige Websuchmaschine war oder Yahoo, die halt irgendwie halbwegs funktioniert hat, um Pokémon einzugeben und mir dann die Bilder runterzuziehen, damit ich mir die zu Hause auf meinem Rechner angucken kann.
Ja, Mann. Ja, Mann. Oder halt gucken bei Pokémon, welches Vieh welche Attacke wann lernt.
Warte. Und dann total von Foren überfordert zu sein.
Ja. Du hast dir Pokémon-Bilder runtergeladen, um die zu Hause anzugucken.
Ja.
Du hattest echt phasenweise nicht viel Freunde, oder?
Phasenweise um die halt auch so. Naja, weil nicht so viel im Umlauf war, weil das, was du halt irgendwie in Magazinen gekriegt hast und so, das hat mein jugendliches Hirn nicht befriedigt. Und dann hast du die halt ausgedruckt mit dem alten Drucker, den du irgendwie hattest, ausgeschnitten und dir selber ein Fotoalbum zusammengestellt. Und dann kam die Panini-Scheiße, die haben dann eine Marktlücke entdeckt.
Also, und kurz, damit wir von Dimensionen sprechen, also von finanziellen Dimensionen auch, der Film hat ein Budget von 30 Millionen Mücken.
Und ist aber anständig.
Ist also für 95 ist nicht schlecht, ist jetzt auch nicht das krasseste, was je passiert ist, aber es ist schon okay für ein Erstlingswerk, was es ja im Prinzip war.
Auf jeden Fall, dafür kriegst du heute das Catering von Tenet.
Da kriegst du
wenn aber, das mal reicht.
Davon kriegst du mal vergleichsweise in Deutschland, davon kriegst du eine ganze Jahresproduktion an Tatort.
Ja, das stimmt.
Ja, aber in Hollywood kriegst du davon einen Nebendarsteller.
Also, aber einen Bekannten.
Ja, aber so ein B-Schauspieler.
Dafür krieg ich original für einen Satz Anthony Hopkins oder so.
Oder halt eben für eine Szene, damit jemand im Hintergrund sitzt, jemand, der mal eine Leiche bei CSI Miami gespielt
hat. Genau, da darf ich ein Bild von Schwarzenegger im Hintergrund aufnehmen.
Oh, bist du verrückt, oder? Für 30 Millionen.
Raus!
Aber eingespielt hat er 404 Millionen.
Alter, für 90er-Verhältnisse waren die dann dabei reich.
Ja, vor allem, wenn er nur 30 Millionen gekostet hat, ne?
Ja,
das ist schon, krass.
Also, warte mal, reine Produktionskosten 30 Millionen oder 60 Millionen dann?
Nee, 60 Millionen Budget. Ja. Das war das Gesamtbudget.
Geil. Ja. Also, nur noch mal zum Verständnis, 30 Millionen, wenn man sagt, ein Film kostet 30 Millionen, muss man ungefähr immer noch mal das Doppelte draufrechnen, weil die mit dem Doppelten noch mal Marketing machen.
Marketing, ja. Werbung und so.
Aber das hat wahrscheinlich gar nicht Pixar gemacht, sondern eben Disney dann, ne? Denke ich mal. Ja.
Ja, Leute, lasst uns mal in die Handlung tatsächlich reingehen. Dafür leben und atmen wir doch hier.
Also wir haben einen Film von voll den Underdogs, damit wir das nochmal so rauskristallisieren können.
Kurz. Ja, und zwar, sorry, dass ich jetzt nochmal eingrenze, aber ich hab halt so mich mit der Produktion und so beschäftigt. Das ist nicht so viel, das ist hauptsächlich beim ersten interessant. Pixar war damals noch, wie gesagt, dieser Blinddarm halt eben irgendwo an Industrial Lights and Magic dran. Und der Steve Jobs hat damals Apple ja verkauft und hat Pixar beziehungsweise der saß witzigerweise bei LucasArts im Vorstand von oder als Vizepräsident von dieser Abteilung für Animationsfilme, die es ja noch nicht gegeben hat. Also Steve Jobs, der wusste halt so, was der neue geile Scheiß wird, das muss man ihm echt lassen. Ja. Und hat sich da ja in Pixar eingekauft und so. Und der hat unter anderem diesen John Lasseter eingestellt, der einzige Typ war, der kein Hardcore-Programmier-Nerd war. Weil Animationsfilme waren damals nicht, wie das heute viel so ist, so coole, junge Leute, die halt mit Rechnern umgehen können. Wir reden ja von Ende 80er Computer-Nerds, ne? Also dieses Klischee, von dem heute immer noch alle nachdenken, war damals noch Realität. Also wir reden ja von dem WoW-Typen von South Park. Ne?
Guckt euch Bilder von Bill Gates aus den 80ern an, dann wisst ihr, was
Tobi meint. Ja, die Einführung von Windows 95, das sieht aus, als würde ein Studentenwohnheim Party machen auf einer Bühne, ist mega geil. Ja,
also von genau sowas sprechen wir, nur ohne Party.
Ja.
Und denn dieser John Lasseter, den sie da rangeholt haben, der eben auch der Schöpfer von Toy Stories und auch der Regisseur von zwei zumindest und Drehbuch geschrieben hat an allen vier, den hat er da reingeholt als Filmemacher und war halt voll der Außenseiter. Niemand wollte was mit dem zu tun haben. Wahrscheinlich, weil der auch voll extrovertiert war und alle anderen eben nicht.
Scheiße.
Und die haben das dann zusammen hochgezogen. Also der Steve Jobs ist jetzt nicht direkt Produzent oder so von diesem Film gewesen.
Er steht aber in den Credits.
Steht in den Credits, genau. Mehr oder weniger, genau wie bei Apple eigentlich, der hat zwar nichts damit gemacht, aber der hat das halt ins Rollen gebracht, diese ganze Nummer. Also das tatsächlich kann man Steve Jobs eher Toy Story verdanken als Disney. Disney hat den Scheiß nur bezahlt.
Krass.
Ja.
Ja.
Da war doch auch ein junger Joss Whedon hat
natürlich auch, das Drehbuch
hat geschrieben. Hat natürlich mit am Drehbuch geschrieben. Ja. Ich glaube, die hatten 5 Drehbuchautoren und darunter ich will nicht sagen unbekannter, aber gerade einen Fuß in den ins Business bekommener Joss Whedon.
Joss Whedon, God of the Nerds.
Gut, Leute. Lasst uns rein in die Handlung gehen. Toy Story 1. In Andys Kinderzimmer ist Woody, eine Cowboy-Puppe, der Protagonist der gesamten Filmreihe, das unangefochtene Lieblingsspielzeug und der Anführer der anderen Spielsachen. Da gibt's so eine geile Szene gleich am Anfang des ersten, wo er in so einen Kassettenrekorder mit Mikrofon reinspricht, so eine Ansprache an die anderen Spielsachen. Und Mr. Spell It, dem Buchstabierautomaten, dankt für den Infoabend zum Thema Plastikermüdung. also, übrig, die Prämisse, du hast es vorhin schon gesagt, Tobi, wir sind hier in einem Universum, in dem Spielsachen lebendig sind. In dem Spielsachen wirklich lebende, denkende, fühlende Wesen sind. Ja. Und weil ein Umzug bevorsteht, also im Haus vom Andy steht ein großer Umzug bevor und deswegen wird Andys Geburtstagsparty vorverlegt. Zum Schrecken der anderen Spielzeuge bekommt er dann das neueste und angesagteste Spielzeug, einen nagelneuen Space Ranger Buzz Lightyear.
Bester Mann,
ja,
finde ich.
Super.
In allen vier Teilen.
Super, ja, ey, er ist auch meine absolute Lieblingsfigur, Alter. Ich finde Buzz, finde ich jedes Mal so witzig einfach nur. Ja.
Kurz lustiger Funfact, wie ich finde, bei dieser Geburtstagsparty, da gibt's ein Geschenk, also ich glaube, das ist das letzte Geschenk, was sie auspacken, da sieht man das Geschenkpapier, darauf ist der Clown aus dem dritten Teil zu sehen.
Ach,
dieser
geil.
Traurige Clown,
Bozo?
Ja. Ich glaube, Bozo hieß er, ja. Nur geil. Halt lächelnd noch.
Geil.
Und die Freunde von Andy sind alle der gleiche Charakter wie Andy. Die haben halt einmal Andy gebaut und den dann einfach dupliziert, andere Klamotten angezogen, beziehungsweise andersfarbige Klamotten sogar nur angezogen und ein bisschen den Hautton angepasst, damit es nicht auffällt.
Geil.
Ja, na gut. Whatever works, so.
Ja. Also in diesem, also um hier schon mal reinzugrätschen, die Spielsachen sehen tatsächlich in diesem ersten Film schon ganz geil aus. Die Menschen sehen grässlich aus. Die Menschen sehen grässlich aus. Es ist halt noch das Jahr 95 so. Ja. Und
schon eine Hochzeit der Foley-Artists, weil was für guten Sound und Töne und Geräusche diese Filme einfach schon seit Teil 1 haben, ist einfach sagenhaft, ey. Ja.
Da gibt es noch eine geile Geschichte. Entschuldigung. Die, da kommen ja diese Spielzeugsoldaten in dieser Szene vor. Die haben ja diese kleinen Plastikspielzeugsoldaten.
Die ich als Kind auch hatte, ja.
Ja, ich auch.
Ja, ich auch.
Und die haben ja so einen festen Fuß, wo beide Beine dran sind und laufen rum. Die, wie gesagt, wir reden hier von so richtigen Kellerkindern, die diesen Film gemacht haben. Die haben halt überlegt, wie könnten diese Dinger laufen und haben sich dann Bretter mit ihre Füße mit Tape an Bretter festgemacht und haben versucht, damit rumzulaufen, um zu gucken, wie sie diese Jungs animieren müssen.
Ach du Scheiße.
Und ich stelle mir das so geil vor, in dieser kleinen Klitsche, also es war echt nur so ein winziges Büro, in dem die das gemacht haben, ich stelle mir das so geil vor, wie da so 30, so 90er oder eigentlich ja 80er Jahre Nerds auf Brettern durch die Gegend laufen.
Naja.
Voll geil. Das ist Pioniergeist.
Geil, Mann. Scheiß, Mann. Ja und also Woody, der Cowboy, der Leader der ganzen Truppe und der Deal von Buzz, also der Deal von seinem Charakter, ist, dass er davon überzeugt ist, ein echter Space Ranger zu sein. Er ist fest davon überzeugt, dass er wirklich im Weltraum gerade auf Erkundungsmission ist, obwohl er im Spielzimmer von Andy ist. Er ist davon überzeugt, dass er Weltraumpolizist ist und gerade auf seiner großen 5-Jahres-Mission, um mal bei Star Trek zu bleiben, gerade unterwegs ist. Ja. Mhm.
Ja, identifiziert ja auch andere dann immer gleich als auch Bedrohung und als nicht intelligentes Leben,
Und lässt ja auch relativ lange ja auch sein also Woody drückt ja einmal auf einen seiner Knöpfe und dann geht ja der Helm von ihm ab. Er ist ja instantly am Ersticken.
Ja, ja. So er denkt, er erstickt ja.
Das ist so gut, ey.
Ja, und die anderen Spielzeuge himmeln Buzz an. Also Buzz ist nicht nur für die Kinder, die echten Kinder, das geile neue Spielzeug, sondern auch für die anderen Spielsachen in Andys Raum ist Buzz einfach der heiße neue Scheiß. Ja.
Er ist so das lebendig gewordene iPhone, ne? Kommt auch in dieser mega fancy Raumschiff-Verpackung und sowas. Ja, ich weiß, geil war früher die Verpackung, aber wenn du so geiles Spielzeug hattest, so eine coole Verpackung dabei, oh ja.
Ja. Am geilsten fand ich immer Kartoffelkopf, Mr. Naseweiß.
Ja, der war lustig.
Mr. Potato Head ist der Beste.
Mr. Potato Head heißt er im Englischen. Okay. Ich fand's immer blöd, dass er im Deutschen Mr. Naseweiß heißt. Warum haben sie ihn nicht Kartoffelkopf nennen können, so ganz ehrlich?
Hieß das Spielzeug in Deutschland vielleicht einfach so?
Weiß ich nicht.
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass
auf jeden Fall, hatte. Der Typ ist eine Kartoffel mit ansteckbaren Augen und Gliedmaßen.
Ja. Genial. Gib mir die zornigen Augen.
Ja. Hier der Hund, wie heißt das, Slinky, ne? Ist übrigens das einzige Spielzeug, das es zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf dem Markt gab. Also das basiert alles auf realen, Spielzeugen. Die haben das logischerweise abgewandelt.
Aber. Es gibt noch den grünen Plastikdinosaurier Rex.
Ja.
Dann gibt es noch Woodys Love Interest, Porzellinchen, so eine Porzellanpuppe, so in die ist Woody verliebt. Und sie macht ihm schöne Augen.
Dann gibt's noch Ed, aber der hat keinen großen Auftritt. Das ist dieses Sketchen-Ed, womit er halt mit zwei so Drehern
so,
dann
ja, genau.
Irgendwas sketchen
dieses kannst. Zeichenbrett, ja.
Genau,
ja.
Was du dann schüttelst und dann ist das halt wieder weg.
Hier, der Rex wurde übrigens von Joss Whedon designt.
Aus Echt?
Gründen, keine Ahnung. Der fand das lustig.
Ja.
Und dann jetzt halt neu in der Truppe Buzz Lightyear.
Buzz Lightyear. Und, die anderen Spielzeuge himmeln ihn an, obwohl er offensichtlich einen Sprung in der Schüssel hat, weil er ewig lang davon überzeugt ist, dass er im Weltraum ist. Ja? Woody ist rasend eifersüchtig und versucht, ein Attentat auf Buzz zu verüben. Er möchte ihn in eine dunkle Ecke des Zimmers schubsen, um ihn praktisch schachmatt zu setzen. Dabei fliegt Buzz aus dem Fenster. Das ist übrigens die Aktion, bei der bei Toy Story die meisten Probleme in Gang kommen. In der ganzen Filmreihe ist das ein Running Gag, dass Leute aus dem Fenster fliegen und dadurch kommt die Handlung in Gang. Ja,
stimmt.
Im vierten Teil machen die sich gerade drüber lustig. So, wieso springt ihr mal alle aus dem Fenster?
Buzz fliegt aus dem Fenster und landet in Reichweite des fiesen Nachbarjungen Sid, über den wir schon gesprochen haben, der dafür bekannt ist, dass er Spielzeuge misshandelt.
Ja, auseinandernimmt und neu zusammenschraubt.
Oder in die Luft jagt.
Ja, so ein ganz heftiges Hobby. Der nimmt die ja, also der zerlegt die ja und schraubt plötzlich irgendwelche Köpfe von denen an andere Sachen auf. Oder er hat so eine Kreuzung von dem unteren Teil von einer Barbie und so einer kleinen Entenangelschnur und sowas. Also der macht richtig, richtig abgefuckte Scheiße.
Tut so währenddessen, als wäre er Chirurg.
Ne? Ja.
Also der hat so wirklich nie Eil.
Der Typ hat echt einen an der Marmel.
Der ist echt ganz kurz davor, das an seinem Hund auszuprobieren, ja.
Ja. Buzz gelingt es, sich an der Stoßstange eines Autos festzuhalten und dadurch dem Einflussgebiet von Sid zu entkommen. Im Wagen sitzen Andy mit seiner Mom plus Woody, die zum legendären Restaurant Pizza Planet aufbrechen.
Ja. Kurzer funny Side-Fact, als sie da an dieser Tankstelle sind, wo sie dann zu diesem Pizza Planet-Wagen kommen, der Typ fragt dann nach dem Weg. Also dieser Pizzalieferant fragt an der Tankstelle nach dem Weg und der nennt halt eine Adresse an der West Cutting Boulevard. Da saß damals das Pixar-Studio.
Geil!
Ja, nice. Die Adresse kommt auch in anderen Pixar-Filmen immer mal wieder dann vor.
Geil. Ich kenne das auch, dass die immer die Raumnummer von ihrem Animationsraum, ich glaube 317, taucht immer, oder A12 oder irgend sowas, irgendwie taucht sowas, immer irgendwie irgendwo in so Pixar-Filmen auf. Das ist immer die Zahl, entweder in Nummernschildern oder so, das ist immer die Zahl von dem Animationsraum früher, wo die alle studiert haben.
Ja, genau. Und hier dieser Pizza Planet Wagen, der kommt ab dem Zeitpunkt ja in jedem Pixar-Film vor. Das ist ja dieser Running Gag, dass immer irgendwo dieser Pizza Planet Wagen auftaucht.
Ja, stimmt, ja. Ja, der Pizza Planet, legendär. Jeder, der Toy Story auf dem Super Nintendo gespielt hat, liebt und hasst diesen Ort.
Ja, Mann.
Übles Level war das. Und naja, bei einer Haltestelle, bei einer Tankstelle, wo sie halten, geraten Buzz und Woody in einen handgreiflichen Konflikt, nenne ich es mal. Sie polieren sich gegenseitig die Fresse und sie fallen aus dem Auto. Und Andy fährt ohne sie weiter. Ja, weil sie halt Spielzeuge sind, können sie natürlich. das haben wir noch gar nicht erwähnt. Die Spielzeuge sind immer nur dann lebendig, wenn die Menschen nicht anwesend sind.
Ja, wenn sie nicht hingucken.
Ja, wenn sobald Menschen anwesend sind und auch hingucken, eigentlich schon, wenn sie anwesend sind, können die Spielzeuge nichts machen, die sind wehrlos.
Nee, das stimmt nicht. Die können was machen, die stellen sich tot. Also im Verlauf der Reihe sehen wir das ja sogar, dass die so aktiv eingreifen, wenn Menschen was machen, vor allem im vierten Teil.
Da müssen wir später noch drüber nachdenken.
Ja. Ja.
Und die beiden können sich in einen Pizzaplanet-Lieferwagen schmuggeln und kommen so ins Restaurant. Da verstecken sie sich in einem Spielautomaten und da lernen sie so Marsmenschen kennen. Ja. Marsmensch-Spielzeuge. Und die Idee finde ich legendär. Ja. Die Idee finde ich legendär, diese Spielzeuge in diesem Greifautomaten, die haben eine Art Kult aufgebaut und für die ist die Kralle, das Ding, was da oben immer runterfährt, die betrachten das Ding als Gottheit und wenn dich die Kralle holt, dann kommst du ins Nirvana, ins erhoffte Jenseits.
Du hast die Kralle.
Im
zweiten Teil, auch wenn er da drei von denen rettet. Und jemand zu ihm sagt, du hast uns das Leben gerettet, wir sind dir ewig dankbar.
Ja. Dann mach ich jetzt ihm ankommt. Im dritten Teil, wo sie auf dem Schrottplatz sind, die Kralle. Ja. Ja.
Also aber ich sag dir, auf den beruhen die Minions.
Ja, 100 Pro.
Ja. Oh.
Auf das denen beruhen sowas von die Minions.
Interessanter Gedanke.
Ja, aber ich finde die Aliens finde ich super. Die gab es so früher, gab es die auch als Schlüsselanhänger.
Ja, ich hatte
so wie die Minions.
Ich hatte einen von McDonald's.
Ja,
Dito. Gab es da mal im Happy Meal. Nee, damals so Wundertüte hieß das, glaube ich, noch, ne?
Ja, Junior-Tüte.
Junior-Tüte,
genau. Ah, ja. Nostalgie pur, Leute. Ja, liebe Millennials und Minderjährige, die uns jetzt zuhören, das Happy Meal hieß früher Junior-Tüte. Irre, oder? Ja,
die Millennials wissen das noch, das ist doch unsere Crowd.
Ja.
Ja. Die Zeiten, wo McDonald's noch ein kleines, unschuldiges Kind war und heute ein depressiver Erwachsener mit so einem dunklen Design, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, wisst ihr nur, damals war alles besser. Da gab es nur die guten McDonald's-Spielzeuge.
Als ich noch nicht wusste, dass das ungesund ist, ne? Da habe ich noch angestanden für den McRib.
War alles besser.
Oder stehe ich am Klo nach dem McRib?
Ja, die Aliens aus Toy Story, beste Leute, die besten Leute.
Die Kralle.
Der fiese Sid gewinnt, er ist offenbar ein begnadeter Greifautomatspieler. Er gewinnt beide und nimmt sie in seine Folterkammer mit. Dort begegnen sie Sids entstellten und verstümmelten Spielzeugen. Und das finde ich, das war schon echt stimmungsvoll im ersten Toy Story.
Ja, das war wirklich fett gemacht.
Wie diese kleinen Gruselelemente. Alleine das, was der da halt, wie gesagt, gebaut hat. Wir haben ja noch gar nicht über den. Er hat als Kind richtig Angst gekriegt, Alter. Diesen rasierten Babykopf mit dem fehlenden Auge auf diesem Spinnenkörper, auf diesem Drahtbaukasten.
Ah, ja, wie heißt das Zeug?
Ja. Fisher-Price?
War das Fisher-Price? War das
Fisher-Price? Ja, sowas in der Art. Diese Drahtgestelle, wo du halt einfach so, wie du konntest ein kleiner Monteur quasi, hast du Muttern gehabt, hast du Schrauben gehabt und dann so Drahtgestelle. Und daraus hat er halt irgendwie so einen halbmechanischen Spinnenkörper für so einen abgetrennten Puppenkopf gemacht, wo ein Auge fehlt und rasierte Haare, wo nur noch so die Haarfollikel so mega scary shit, Mann, Alter.
Ja, vor allem. Was wollte ich da jetzt sagen? Oh, verdammt,
hab ich vergessen. Zum Folterraum ins Sitzzimmer, zu seinen verstümmelten Spielzeugen.
Genau, das hat bei mir eine Frage aufgeworfen, weil als sie zum ersten Mal auftauchen, denken Buzz und Woody ja noch, dass die böse sind und sie bezeichnen sich als Kannibalen. Was bedeuten würde, Spielzeuge müssen essen. Oder können zumindest essen, weil sonst würden Kannibalen keinen Sinn machen, der Begriff.
Ja, das
könnte jetzt überdacht sein.
Das widerspricht halt allem, was wir in der Reihe sehen. Ich glaube, das ist einfach nur ein kultureller Stereotyp, den die da rauslassen.
Ja, aber dann, also so fangen wir bei den Kacke- und Sachgeschichten nicht an, dass aus Versehen das Wort Kannibale gefallen ist.
Ja, aber guter Gedanke. Ja, lass uns das mal merken. Ja.
Weil, also wenn du dir so die Trivias und so durchgehst und diese ganzen Fantheorien und so weiter, ey, wenn ein Film durchdacht ist, dann ist es halt echt diese Toy-Story-Reihe. Ja. Die haben ja so unfassbar viele Easter Eggs überall eingebaut.
Ja, ja.
Und wir haben ja bisher nur diesen Teppich erwähnt. Du kannst bei jeder Szene kannst du 1000 Easter Eggs entdecken. Und wenn da das Wort Kannibale fällt, also entweder hat da wirklich jemand richtig brutal gepennt, oder.
Ja, wer weiß, ich meine, im vierten Teil siehst du es auch, dass Stofftieren davon schlecht wird, wenn sie es erstmal sehen, was halt in ihrem Innern halt einfach ist. Ne? Also in der Mitte zerrissene Einhorn finden. Ja.
Echt? So viel Flausch haben wir in uns.
Also das mit den Easter Eggs hat nachgelassen. Ab dem zweiten, im ersten sind tatsächlich mega viele. Zum Beispiel ist bei Woodys Ansprache am Anfang mit diesem Kassettenrekorder, die Bücher im Hintergrund haben die Titel der ersten Pixar-Filme. Also Red Stream, Tiny Toy, Tin Toy, Knick Knack und so weiter. Als Buzz das erste Mal zu sehen ist, hört man das Darth Vader atmen. Ja. Buzz Vorname allein schon. Buzz Aldrin war der zweite Mann auf dem Mond. Andys Haus, wo man das von außen sieht, vorm Umzug, da steht ein Schild, auf dem steht Virtual Reality. Also Reality heißt so viel wie Immobilie, oder?
Mhm. Ne? Reality, ja.
Haus, Immobilie und Virtual Reality, also virtuelle Realität, virtuelle Immobilie.
Ja. Übrigens bei dieser Ansprache, wo die Bücher im Hintergrund zu sehen sind, sind in einem Gegenschnitt ist hinten in der Ecke der ist ja Lotso zu sehen.
Der Kuschelbär aus dem dritten
Teil, ja. Echt?
Nein!
Ja, und der sollte nämlich eigentlich im ersten Teil schon eine Rolle spielen, aber Pixar hat es nicht hingekriegt, das Fell zu animieren.
Da kommt man
deswegen sitzt der nur da.
Ja, oder Buzz verabschiedet sich mit dem Vulkaniergruß von Woody was, glaube ich. Und ein Easter Egg noch, das ich erwähnen möchte, Sids Werkzeugkiste ist von der fiktiven Werkzeugmarke Binford aus der Sitcom Hör mal, wer da hämmert.
Ja, weil
Tim Allen Buzz Lightyear spricht.
Genau, ja. Buzz Lightyear wird im Englischen von Tim Allen gesprochen.
Von Binford, geil. Okay, ist mir nicht aufgefallen, das ist ja mega. Ey. Ja,
also
ja.
Da sind noch viel, viel mehr. Also das sind so die geilsten, aber da sind tatsächlich noch viel, viel mehr Anspielungen drin. Überall.
Ja, die beiden, Woody und Buzz, sind in Sids Folterkammer. Sid hat einen ausgefuchsten Plan. Er möchte Buzz mit einer Rakete in den Himmel schießen. Und als er an die Rakete mit Tape geklebt ist, sieht er im Fernsehen einen Werbespot für sich selbst, also für die Buzz Lightyear-Figur, und versteht, ich bin nicht echt, ich bin nur ein Spielzeug.
Ja. Voll die Existenzkrise, ja.
Und verfällt dann in Depression und wehrt sich dann tatsächlich nicht mehr gegen Sid.
Ja.
Übler Moment in Buzz' Geschichte.
Auch wie er dann noch versucht, noch mal zu fliegen und dann so richtig dramatisch sich auf das Haus von Sid hat. Die haben so eine kleine Galerie in ihrem Treppenhaus, also Galerie mit offene zweite Etage. Und da stellt er sich dann hin, das Licht scheint rein, er macht seine Flügel noch mal auf, die blinken links und rechts. Ja. Und er springt dem Fenster entgegen und du siehst nur von seiner Perspektive aus, wie er anfängt zu fallen.
Ja.
Und wie so ein Spielzeug sich halt in der Luft dreht, hinfällt, dabei einen Arm verliert und dann ist einfach für ihn alles, bricht eine Welt zusammen. Und das ist so geil, ey.
Vor allem, ich finde das so schön, also mich hat das erinnert an diese Idee des Schocks der Evolutionstheorie. So, weißt du, dass die Menschen, die damals gedacht haben, sie seien die Krönung der Schöpfung, festgestellt haben, nee, wir sind halt Zellhaufen, der zufällig entstanden ist.
Wir sind die Nachfahren von Affen. Ja,
ja genau. Ja. Ne? Also, dass so dein Dasein völlig an Bedeutung verliert, weil du denkst, du bist der einzig wahre Große. Nein, du bist einer von ganz, ganz vielen. Mhm. So ein kleines, another brick in the wall. Ja. So, ne?
Dieser depressive Gedanke von, das Leben hat keine Bedeutung, du bist einfach da.
Ja, genau, genau. Ja.
So, du bist nicht der große Space Ranger, du bist einfach... Du bist was anderes und was du vielleicht bist, damit kommst. Vielleicht auch diese Existenzkrise, was du bist, damit kommst du nicht klar.
Weltschmerz.
Männergrippe, Weltschmerz, nennt wie ihr es wollt.
Oh, das ist gut. Weltschmerz. Fantastisch. Wort des Tages. Weltschmerz wird noch eine große Rolle spielen in der Toy Story-Reihe.
Das stimmt.
Kurz vor dem Raketenstart erheben sich Sids Spielzeuge tatsächlich und geben sich ihm, wie soll ich sagen, sie offenbaren sich Sid und zeigen sich ihm lebendig. Und Sid kriegt mit, dass seine Spielzeuge lebendig sind. Üble Nummer. Und sie können sogar zu ihm sprechen, weil sie artikulieren und er versteht es auch. So kriegen wir das als Zuschauer mit, dass sie ihm zu sagen, ey, hör auf, deine Spielzeuge zu misshandeln.
Also Buzz sagte sie mir sogar ins Gesicht, Woody, als er ihn in der Hand hält.
Also spielt, das ist
krass, das ist das einzige Mal in der ganzen, in allen Filmen, dass sie sich offenbaren, dass sie leben eigentlich, oder?
Ja, im vierten Teil sprechen sie dazu, aber da wissen die nicht, dass das Spielzeuge sind.
Aber das ist super wichtig für unsere Analyse. So, das haben wir vorhin schon kurz angesprochen, die Spielzeuge sind in der Lage, mit uns Menschen zu interagieren und auch zu sprechen. Sie machen es nur deswegen nicht, weil sie es entweder wollen oder es ihnen irgendwie in ihrer, in Anführungszeichen, DNA eingespeichert ist.
Mhm. Ja. Das ist ja dieser ganze Schöpfungsgedanke hinter den Spielzeugen dann halt auch einfach, wann die halt Leben bekommen, wer ihnen Leben gibt, ob das einfach nur, man geht ja davon aus, aufgrund der Filme, sie kriegen Leben, wenn ein Kind sie liebt.
Ja.
Aber ja, können wir nachher noch drüber reden. Ist ein ganz krasser, interessanter Gedanke, gerade was Forky angeht.
Ja, auch hier Lesezeichen setzen, wollte ich gerade sagen. Ja, mega spannend, Mann. Ja, Woody und Buzz können fliehen, aber Andys Umzug ist bereits im Gange und er fährt bereits davon. Sie verfolgen Andys Auto dann mit dem Spielzeugauto Turbo und zünden diese Rakete. um einen fetten Boost zu kriegen und schaffen es. Und die ehemaligen Konkurrenten, also schaffen es, Andys Auto einzuholen. Und die ehemaligen Konkurrenten Woody und Buzz sehen ein, dass sie koexistieren können. Am Ende nochmal der Schreck, Andy bekommt zu Weihnachten einen Hund. Ja. Aber grundsätzlich haben wir ein Happy End, weil Woody und Buzz haben gemerkt, sie können nebeneinander existieren.
Es sollte übrigens diese finale Verfolgungsjagd, nenne ich sie jetzt mal, wo sie mit Turbo hinter dem LKW herfahren, das sollte eigentlich, wie wir aus Teil 2 schon kennen, Barbie mit ihrer Corvette sein.
Ne?
Also die versucht
nein,
das zu retten.
Ich brech zusammen.
Und also selbe Story, und das sollte so ein bisschen an Sarah Connor aus Terminator 2 erinnern, wie die Leute in ihrer Corvette sitzt und die beiden Jungs rettet.
Geil, aber lass mich raten, sie hatten die Rechte für Barbie nicht.
Genau, Mattel hat halt gesagt, Leute, sorry, aber das wird nix. Ein Animationsfilm auf Spielzeugbasis, was soll der Quatsch? Ihr kriegt unsere wichtigste Verkaufsfigur, kriegt ihr nicht. So, ne, keine Chance. Und vor allem wollen wir nicht, dass sie eine Persönlichkeit bekommt, weil die Kinder sich das selbst vorstellen sollen. Nach dem Release des Films und diesem Riesenerfolg hat Mattel nochmal bei Pixar geklingelt und fand, also falls ihr für den zweiten Teil eine Barbie haben wollt, die könnt ihr haben.
Ja, und dann haben sie es natürlich auch knallhart ausgeschlachtet.
Ja, und mit Ken ja sogar noch dazu.
Ja. Na, der kam ja dann im dritten, Teil. Der kam im dritten Teil ja dann. Ja, mega geil. Aber wenn ich das jetzt auch gerade so höre, auch mit Andy halt so vollkommen die Überkompensation, ne? Gerade was die Geschichte von Andy ja wahrscheinlich auch angeht. Ich meine, der wird mit Spielzeug überschüttet. Ja. So, der kriegt dann zu Weihnachten gleich einen Hund.
Also
Umzug und alles.
Können wir gleich drüber sprechen. Lass mal kurz zusammenfassen, was wir schon gelernt haben und welche Fragen wir noch an das Toy Story Franchise haben. Wir haben gelernt, dass Spielzeuge lebendig sind, dass sie sich Menschen nicht zeigen möchten oder nicht. Also sie können es theoretisch, aber sie möchten es nicht oder sie können es aus irgendeiner eingespeicherten Nummer nicht. Welche Frage noch offen ist, und die finde ich super spannend: Ab wann ist Spielzeug lebendig? Also wann wird ein Objekt in dieser Welt lebendig? Ja, da kommen wir ja noch zu Beispielen.
Mhm.
Und eine weitere wichtige Frage, finde ich, vor 2 Sekunden wusste ich sie noch. Nein, pass auf, diese Buzz-Geschichte. Ist es bei allen Spielzeugen so, dass sie am Anfang, kurz nachdem sie geboren werden, davon überzeugt sind, echt zu sein? Lasst uns das jetzt noch nicht beantworten. Wir kommen ja noch durch die anderen Filme. Es wird schwierig, das zu beantworten, aber es kommen ja noch Beispiele dazu.
Anhand der Fakten, die wir haben, ist es nicht schwierig zu beantworten.
Doch, weil wir nur Buzz aus der Packung kommen sehen.
Nein, wir haben auch Forky, der zum Leben erweckt wird.
Das sind wir noch nicht. Richard, das sind wir noch nicht.
Okay, aber trotzdem, das sind die einzigen beiden Beispiele, die wir haben. Die Fakten müssen wir uns halten.
Also Forky ist eh nochmal ein Ausnahmebeispiel, aber sprechen wir dann gleich
drüber. Na klar.
Also wir haben nur eine winzige Stichprobe, nämlich wir haben nur Buzz.
Naja, Forky.
Zweimal sogar.
Forky sieht auch nicht ein, dass er ein Spielzeug ist.
Ja, wir sind noch nicht
bei Teil 5. Also Forky ist nochmal ein Sonderfall. Darüber müssen wir nochmal ganz im Einzelnen sprechen, weil der woanders herkommt.
Okay.
Ich bin Abfall.
Ja, Buzz sagt, er ist ein Space Ranger.
Wie gesagt, wir haben schon ein paar Lesezeichen gesetzt. Wir haben ein paar Fragen, die sich hoffentlich im Laufe der Quadrologie noch klären werden. Wir sprechen gleich über Toy Story 2 und über die Roundhouse-Gang, wollte ich schon fast sagen. Roundup-Gang. Die Roundup-Gang. Woody's Roundup-Gang sprechen wir gleich. Nach einer ganz kurzen Unterbrechung. Bis gleich.
Werbung.
Wir werden heute unterstützt von einem Online-Service, der tatsächlich sowas Ähnliches macht wie wir, die Kack- und Sachgeschichten, nämlich Wissen kompakt zusammenfassen und das zum Anhören. Blinkist nimmt sich Sachbücher zur Brust und fasst die Kernaussagen so zusammen, dass du die innerhalb von rund 15 Minuten auf deinem Smartphone anhören kannst, vertont von professionellen Sprechern. Das Repertoire von Blinkist umfasst mittlerweile über 3000 Sachbücher aus Kategorien wie zum Beispiel Psychologie, Physik, Geschichte, Kreativität, Ratgeber oder Liebe und Sex und viele, viele mehr. Welchen Blink ich mir diese Woche zum Beispiel angehört habe, war der Titel Menschen brauchen Monster. Da geht es um die kulturelle Bedeutung von Monstern in alten und neuen Geschichten und wie sich das Motiv des Monsters von den alten Griechen bis heute verändert hat. Wenn sich das für dich spannend anhört, dann gibt es jetzt eine Aktion für alle Kack- und Sachhörer. Du bekommst 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium über die Adresse blinkist.de/KUS. Du kannst vorher natürlich alles 7 Tage lang kostenlos testen. Die Adresse findest du auch in der Episodenbeschreibung dieser Folge. Nochmal blinkist.de/KUS. Viel Spaß beim Hören und jetzt geht's weiter mit den Kackis.
Werbung Ende.
Yeah!
Ganz kurz zu Toy Story 1. Können wir ein übergeordnetes Thema rausdestillieren aus dem ersten Toy Story? Ich würde spontan mal sagen, die Spielzeuge haben Angst davor, schlecht behandelt zu werden, oder?
Ja, ja? Und auch also die emotionale und freundschaftliche Wertigkeit von Spielzeugen.
Ja.
Ja, dass auf der einen Seite, dass Woody halt super wichtig ist, von seinem Kind, also Andy, geliebt zu werden. Und eben im krassen Gegenteil, der Sid halt eben der Spielzeuge wie Scheiße behandelt.
Ich würde halt sagen, das Grundthema von Toy Story, also generell vom ersten als auch von allen anderen, das Thema ist immer die Angst des Verlassenwerdens.
Ja,
oh, die Angst, zurückgelassen zu werden.
Ja.
Woody kämpft damit.
Er ist nicht so krass wie in den anderen.
Doch, Woody kämpft damit, dass er obsolet wird, weil die Spielsachen, das ist ja das Schöne an denen, die nehmen ja immer wieder unterschiedliche Positionen ein.
Ja.
Nämlich entweder Eltern- oder Kindposition, die wechseln immer hin und her.
Also das ist das zweite große Thema, wenn nicht sogar das Hauptthema, die Angst, von was Besserem oder jemand Besserem ersetzt zu werden.
Genau, die Angst des Verlassenwerdens. Und dazu kommt noch im ersten Teil, gerade durch Buzz, diese Frage, wer bin ich?
Oh ja.
Also ganz hochtrabend philosophisch. Aber im Grunde geht es um Toy Story, ist immer eine Geschichte vor der Angst des Verlassenseins.
Ja. Nee, aber das mit dem wer bin ich zählt ja auch für Woody, ne? Weil die Tatsache, wenn er seinen Status als Lieblingsspielzeug verliert, wer ist er dann noch? Das wird ja in den späteren Teilen sogar nochmal aufgegriffen.
Und die Frage, wer bin ich? Die Frage, wer bin ich? Wo komme ich her? Was soll ich hier auf dieser Erde? Die wird in Toy Story 2 jetzt noch vertieft. Der Film beginnt damit, dass Andy ins Cowboy-Camp möchte. Was amerikanische Jugendliche halt so machen.
Nee, wer war noch mal eine Woche auf der Star Trek Convention?
Das waren 3 Tage, Alter.
Aber du gehst doch hundertprozentig. Fred, an deinem 40. melden wir dich beim Space Camp an.
Alles
egal,
klar.
Egal, wie das wird.
Bin ich dabei.
Was ich nur sagen wollte, beginnt tut der Film mit dieser mega geilen Andy spielt mit seinen Spielzeugen-Sequenz.
Wie jeder der 4 Filme.
Ja. Aber ich finde die im zweiten, das ist das mit dem Zug, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne? Ist halt richtig geil.
Nee, im zweiten
Spiel
Rex erstmal am Super Nintendo das Buzz Lightyear-Spiel.
Stimmt.
Die ist auch richtig fett. Im dritten ist das mit dem Zug, ne? Weil da sind ja auch dann die anderen schon dabei.
Der zweite Toy Story-Teil sieht schon deutlich besser aus als der erste. Andy plant ins Cowboy-Camp zu gehen und er hat immer Woody mitgenommen bisher. Leider wird beim Spielen Woodys Arm beschädigt. Da quillt so ganz leicht Watte raus, weswegen er Woody zu Hause lässt, weil er Angst hat, dass der noch mehr kaputt geht im Cowboy-Camp. Und Woody
mal wieder aus Fürsorge.
Und Woody, und da kommen wir jetzt schon zu einem übergeordneten Thema des zweiten Films, Woody hat Angst, ausgemustert zu werden.
Genau, also zu dem Zeitpunkt wissen wir ja noch nicht, dass es Fürsorge ist.
Nee, das weiß ja immer. Die Kinder, wie gesagt, die Spielzeuge und die Kinder wechseln immer wieder die Position. Mal sind haben die Spielzeuge fast elterliche Gefühle ihren Kindern gegenüber, die sie haben, weil sie auch immer sagen, mein Kind, ne? Und dann noch Verantwortungsbewusstsein. So ein Spielzeug ist dafür da, das Kind glücklich zu machen, etc. bla bla. Und auf der anderen Seite agieren sie aber dann, wenn ihre Menschen da sind oder wenn Andy dann Woody mal wieder irgendwo liegen lässt, agieren sie ja dann wieder wie Kinder, wie kleine von ihren Eltern verlassenen Kinder.
Das ist vollkommen richtig, nur zu diesem Zeitpunkt, also gerade weil Woody denkt, dass er jetzt ausgemustert wirkt und die Szene, wie Andy ihn auf dieses Regal stellt, das geht so schnell, dass man nicht wirklich das Gefühl hat, okay, der macht sich jetzt Sorgen um Woody, sondern, ah fuck, der ist kaputt, der bleibt hier, ich fahr los.
Das stimmt,
also man hat da noch, das erfährt man erst am Ende des Films, dass er sich dann, geil, jetzt kann ich mich endlich wieder um Woody kümmern und gut, dass ich ihn nicht mitgenommen habe, sonst wäre er halt kaputt gegangen.
Das stimmt, ja.
Das wissen wir jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht, das ist ja das, was Woody so verrückt macht, weil er denkt, der wird jetzt wie der Linux-Pinguin, das ist übrigens kein Zufall, dass er genauso aussieht.
Squeaky.
Genau.
Squishy oder wie er heißt, keine Ahnung.
Und
sieht aus wie der Linux-Pinguin. Ja,
das ist auch kein Zufall. Also das haben die mit Absicht gemacht.
Genau, und der ist kaputt. Ja. Sein Sprachprozessor oder was das ist im Inneren ist kaputt. Und deswegen spielt niemand mehr mit ihm.
Ja, und davor hat Woody jetzt halt eben Angst, dass ihm dieses Schicksal eben auch blüht, weil er kaputt gegangen ist.
Und passend zum Thema ausgemusterte Spielzeuge gibt es im Vorgarten des Hauses einen kleinen Flohmarkt. Und durch einen Toy-Story-typischen Jemand-fällt-worunter-Zufall landet Woody aus Versehen auf diesem Flohmarkt und kommt in die Fänge des fiesen Spielzeughändlers Al. Dieser Fettsack Al, der fiese Spielzeughändler, der wird im Englischen gesprochen von Wayne Knight. Das ist Dennis Nedry aus Jurassic Park. Also der Mann.
Der hier.
Der Fettsack aus Jurassic Park.
Er verkauft mir waffenfähiges Plutonium. Sehe, keiner interessiert.
Und der sieht im Film halt auch aus wie der echte Wayne Knight.
Geil.
Ja. Und es kommt raus, Woody ist Teil eines alten Spielzeugsets namens Woody's Roundup. Und das heißt, er ist ein sehr, sehr wertvolles und begehrtes Sammlerstück. Also hier erfahren wir was über Woodys Vergangenheit.
Darf ich hier kurz eingrätschen mit einer Diskussion oder wollen wir die später verlegen?
Lass mal später, lass mal erstmal über den Film reden und dann gehen wir darauf kurz ein.
Dann mache ich einen kurzen Fakt, weil du kommst jetzt wahrscheinlich auf die anderen Spielzeuge aus dieser Reihe zu sprechen. Wie heißt die nochmal?
Jessie.
Die sagt ja Sweet Mother of Abraham Lincoln im Original, ne? Oder auf Deutsch sagt die, glaube ich, auch Heilige Mutter von Abraham Lincoln, als sie Woody sieht. Ein Spruch, der total, also mich hat der total gestört, weil ich dachte so, Sie sagt doch keiner. Also, warum diese Ausdrucksweise? Ich habe tatsächlich den Grund dafür gefunden. Die Mutter von Abraham Lincoln heißt Nancy Hanks oder hieß Nancy Hanks. Also Tom Hanks spricht Woody. Ja.
Nein.
Und Tom Hanks ist tatsächlich mit der verwandt.
Was, nein. Echt?
Ein Onkel von Nancy Hanks ist der Vorfahre von Tom Hanks.
Das ist fett.
Deswegen Mother of Abraham Lincoln.
Geil.
Tom Hanks ist verwandt mit der Mutter von Abraham Lincoln.
Und er ist jetzt Grieche.
Also im Haus von dem fiesen Fettsack Al lernt Woody die drei anderen Wound-Up-Mitglieder kennen. Der Goldgräber Stinky Pete. Der noch original verpackt ist.
Ja, das ist so geil.
Stinky Pete ist der Beste, ey.
Und das Cowgirl Jessie. Und das Pferd Bullseye.
Es gibt eine super After-Credit-Scene, wenn Stinkepiet, wenn sie gerade drehen und ja so tun, als wären sie wirklich am richtigen Filmset und Stinkepiet noch zwei Barbie-Puppen, dann halt so wie meint, ich kann euch eine Rolle in Toy Story 3 verschaffen. Die ist auf der neuen Blu-Ray, auf den Blu-Rays und bei Disney Plus.
Ja.
Kann ich euch sagen, weil ich hab's nämlich gesehen auf Disney Plus, das ist abgeändert seit der MeToo-Debatte.
Oh, echt?
Er sagt ihnen was anderes, ja?
Das ist übrigens ein Thema, über das ich gleich noch sprechen möchte, ist Sexismus in Toy Story, vor allem in Toy Story 1.
Ui, echt?
Ja, das ist mir beim Gucken, ich habe die ja wie gesagt zum ersten Mal gesehen, also ich bin da ohne Nostalgie an die Filme ran.
Ja.
Und ich kann euch sagen, die sind wirklich geil, auch ohne Nostalgie.
Ja.
Da stößt einem das ein bisschen sauer auf.
Okay.
Deswegen kann ich den vierten Teil, wie er ist, auch nachvollziehen. Die mussten da echt ein bisschen was gut machen, gerade mit Porzellinchen.
Okay, also nochmal Lesezeichen, Thema Sexismus. Die vier, also die Roundup-Gang, die sollen nach Tokio ins Spielzeugmuseum. Und Woody kommt in Zweifel, ob Andy ihn zurück will. Und er fragt sich, auch beeinflusst von Stinky Pete, ob es vielleicht nicht besser ist, ins Museum zu gehen. Also der Stinky Pete sagt Woody, Alter, dein Kind wird dich irgendwann verlassen. Komm mit ins Museum, denn da wirst du unsterblich. Also Woody bekommt, jetzt werde ich ein bisschen hochtragend gerade, aber Woody bekommt einen Deal angeboten, und zwar den Deal zur Unsterblichkeit. Er bekommt den gleichen Deal angeboten, den auch Menschen angeboten bekommen, wenn sie zu Vampiren werden. So, hey, du wirst zwar kein normales, glückliches Menschenleben mehr führen, du wirst nicht mehr die wunderbaren Emotionen fühlen, die dir menschliche Nähe bieten, aber du wirst unsterblich. Im Museum in Tokio werden vielleicht in 100 Jahren dich noch Kinder bestaunen.
Ja.
Du wirst zwar mit keinem Kind mehr innig spielen, aber du wirst unsterblich.
Ey, da würde ich sofort sagen, also Fab und Andi sagen, du halten dir doch die Hand hin und sagen Deal, oder?
Nee, aber vor allem auf der anderen Seite, also das ist ja das Schöne, was er bekommt. Der Stinky Pete, wie sich nachher herausstellt, ist er ja auch der Böse, mehr oder weniger. Der ist ja auch clever. Der bietet mir nicht nur die Unsterblichkeit an, sondern gleichzeitig rettet er eben auch Jessie davor, in einer Kiste zu vergammeln. Weil die offensichtlich über Jahrzehnte, vermutlich sogar, in einer Kiste gelebt hat. Und das
Unterm Bett. Und es ist eingestaubt richtig dann irgendwann. Von der Jessie
das war über Jahre. Aber ich meine, danach hat sie ja gesagt, dass sie in der Kiste gelebt hat. Weil nie, also die ist ja nachdem
stimmt,
ihr Kind
bei,
weg war.
Ja, bei Al in der Kiste, weil da die Sammelstücke halt einfach waren. Genau, die kommen ja auch aus einer Kiste dann raus. Und sie sagt ja dann noch so, ich will nicht wieder zurückgehen. Ja,
ja
also hat ja richtiges Gefängnistrauma, die Alte.
Also die ist so richtig posttraumatisch belastet, die Frau.
Ja, also das Cowgirl Jessie ist klaustrophobisch, weil sie jahrelang in einer engen Kiste war. Man könnte sogar fast sagen, traumatisiert. Es gibt übrigens als kleinen Einwurf. Es gibt einen Haufen Toy Story Kurzfilme, die Pixar auch nebenher und im Vorfeld der Filme rausgelassen haben. Und die habe ich mir tatsächlich jetzt alle in der Vorbereitung angeguckt. Das sind wirklich tolle Kurzfilme. Und in einem landen sie auch wieder bei einem anderen Spielzeugsammler in einem Motel, wo Jessys Klaustrophobie noch ein bisschen näher beleuchtet wird, in Anführungszeichen. Das sind nur Kurzfilme, ja. Ja, und Woody wird dann tatsächlich von einem Restaurator wieder instand gesetzt. Also das ist der Vorteil davon, wenn man ein Sammlerstück ist. Und
geilste Szene übrigens ever. Also für jeden, der so ein bisschen ASMR empfindlich ist. Boah, hab ich diese Szene, ich liebe die heute noch so sehr, wie du hörst, wie er da an dem rummalt und oh, herrlich.
Ja, Mann, das ist wirklich gut gemacht.
Die ist super.
Stimmt, du hast recht.
Ja, von diesem uralten Restaurator. Dass er sich dann auch noch, nachdem Erlin dann fragt, wie lange wird's dauern? Na, ein Künstler soll man nicht hetzen. Und dann legt er los mit, oh,
das hat so was Spa-mäßiges.
Das ist unfassbar beruhigend, weil du auch halt hörst, wenn er ihm den Arm wieder annäht, wie die Fäden ineinander greifen, wie das dann so alles so in sich so.
Wie der Pinsel so über dieses Holz geht. Und
ja,
so.
Das ist super geil, wenn er seine kleine Farbpumpe anmacht und dann Woodys Backen wieder aufsprüht und seine Haare hinten die abgerubbelte Stelle wieder wegsprüht und dann so sein Pinsel eintunkt in den Lack, um Andys Schrift zu überpinseln, dieses Gluck. Oh, herrlich. Geile Szene.
Ich krieg ein bisschen Gänsehaut gerade, ja.
Ja.
Stimmt, du hast recht, ja.
Vor allem, was ich von der Machart her sehr schön finde, das sieht man dann im dritten Teil, als sie im dritten Teil diesen Schriftzug nochmal zeigen von Andy, da sieht man zum ersten Mal richtig Maserung auf dem Fuß. Im zweiten sieht man ein bisschen, weil das ist ja aus Holz, ein bisschen Maserung schon, als er das so drüber malt, so ein bisschen Maserung zu sehen. Im ersten Teil ist es noch plain braun. Da ist gar keine Maserung. Also ich habe auch erst im zweiten Teil verstanden, dass Woody eine Puppe ist. Ich dachte halt, das wäre auch so ein Spielzeug halt aus Plastik oder sowas. Stimmt, erst im zweiten Teil habe ich gecheckt, ach so, das soll eine Puppe sein.
Das ist Textil.
Ja. Ja.
Das ist
also man konnte es einfach nicht sehen, weil das ganze Zeug überhaupt keine Textur hatte.
Das hast du als Kind auch sowas nicht. Ich habe zum Beispiel auch mal bei Nightmare Before.
Ja, aber ich habe sie ja nicht als Kind gesehen. Ich habe sie mit 31 gesehen.
Ach so, ja, stimmt ja. Du hast ja jetzt das erste Mal gesehen. Ich weiß noch, als das erste Mal Nightmare Before Christmas gesehen habe, da habe ich auch Jack Skellington habe ich nicht als Skelett gesehen. Für mich war das einfach ein großer, dünner Mann.
Ja.
Ja, Andys Spielsachen starten eine Rettungsmission. Wie könnte es auch anders sein? Dabei verursachen sie einen gigantischen Verkehrsunfall auf der Straße vor dem Spielzeugladen.
Bisschen wie bei Blues Brothers, so.
Ja. Wo halt ein LKW auch umkippt und die Rohre, die er geladen hat, über die Straße rollen, wo vielleicht Menschen gestorben sind. Ja. So in einem Pixar-Film.
Ist egal, ist Avengers-Logik, so, weißt du, der Hulk smasht durch 10 Gebäude. Das sieht geil aus, wie viele Leute dabei gestorben sind, ist egal. Ja.
Das thematisieren wir 7 Filme später.
Dabei wird Buzz aus Versehen durch einen noch original verpackten Buzz ausgetauscht, der wie anscheinend ist es so ein Buzz Lightyear-Ding, der auch denkt, er sei echt. Ja, und das Witzige. Und
sauer ist, weil er aus dem Kryoschlaf geweckt wurde.
Das Witzige, der Gag in der Situation ist, dass das ewig niemandem auffällt. Also ewig lang fällt niemandem auf, dass das nicht der Andy-Buzz ist, weil sich Buzz irgendwie immer komisch verhält.
Das Lightyear ist sowieso, wenn wir über seinen Fehler dann ja auch noch im dritten Teil sprechen, der ist so, diese ganze Spielzeugreihe ist so eine wandelnde Fehlkonstruktion offensichtlich, aber Buzz ist so ein geiler Prügelknabe, weil der auch so übermännlich ja natürlich dargestellt ist, aus Gründen, über die wir nachher noch sprechen, weil es hat einen Grund, warum der so ein breites Kinn hat und so der neue heiße Scheiß ist halt irgendwie, aber diese Spielzeugreihe hat so viele geile Fehler, es macht einfach nur Laune mit der, ey.
Stimmt, im dritten Teil diese Umprogrammierung.
Ja, im vierten Teil ist es ja dann seine innere Stimme. Ja. Hab ich gedacht.
Buzz Widersacher, der Erzfeind Zurg, wird auch aus Versehen befreit aus seinem Kryo-Schlaf-Verpackung. Und es kommt zum Showdown zwischen Buzz und Zurg, wo die beiden sich tatsächlich dann versöhnen. Ja,
weil er sein Vater ist.
Ja, vor allem dann so richtig geil theatralisch. Und so,
ja, es ist halt 1:1 Star Wars. Ne? Also ja. Auch nicht, ich bin dein Vater, sondern nein, ich bin dein Vater. Nein! Das ist so geil.
Ja, und am Ende retten Andys Spielsachen dann die Roundup-Gang aus einem startenden Flugzeug. Es gibt einen spektakulären Showdown am Flughafen mit einem startenden Flugzeug.
Ich möchte da noch mal kurz eingrätschen. Und zwar, wir sehen ja in der Szene, wo Woody dann erfährt, dass er Teil dieser Gang ist, dass die Serie abgesetzt wurde bei so einem krassen Cliffhanger und wir nicht wissen, ob er die rettet.
Die Roundup-Gang basiert auf einer alten TV-Show.
Genau. Und Woody zeigt diesen Film ja auch der Gang, also die seiner Andy-Gang, ne? Die kommen dann ja an und wollen ihn retten. Und Woody zeigt denen diesen Film. Und dann heißt er auch, ja, und wie geht das weiter? Weiß ich nicht mehr. Es wurde abgesetzt. Im Hintergrund hört man übrigens, dass der Film weiterläuft, weil Woody nicht auf Pause gedrückt hat. Stinky Pete hat auf Pause gedrückt. Die Folge war nicht zu Ende. Und du hörst im Hintergrund, dass er es geschafft hat, die zu retten. Also die Serie wurde zwar abgesetzt, aber es wurde erzählt, was passiert ist.
Tobi, was fällt dir für ein kranker Scheiß auf in diesen Filmen?
Das ist ja cool. Ja, das ist mir halt aufgefallen. Und ich habe das dann gegoogelt und das ist tatsächlich auch, also das wird so von den Leuten, und das macht auch super Sinn, interpretiert als, ab diesem Zeitpunkt, wenn einem das auffällt, weiß man, mir ist es nur aufgefallen, ich hab da nicht drüber nachgedacht, dass Stinky Pete der Böse ist. Weil Stinky Pete hat die über Jahre belogen, dass diese Serie abgesetzt wurde, was einfach nicht stimmt.
Ich muss mich...
Also mit dem Cliffhanger endete. Ja,
und eben das wunderbare Symbol, dass wir schon wissen, wie der Film ausgeht, Buzz rettet seine Freunde.
Ich muss mich kurz korrigieren. Die Spielzeuge der Roundup Gang basieren nicht auf der Serie, sondern andersrum wird es beschrieben. Die Serie Roundup Gang basiert auf den Spielzeugen. Kleine Anspielung darauf, wie es in der Realität schon oft gemacht wurde, wie zum Beispiel Transformers. Oder He-Man, dass die Serie auf den dass die Serie nur gemacht wurde, um die Spielzeuge besser zu verkaufen.
G.I. Joe.
Ja. Ja, es kommt zum Showdown mit dem startenden Flugzeug. Stinky Pete bleibt freiwillig zurück, also Stinky Pete will trotzdem weiterhin in das Museum in Tokio. Und naja, der Film endet dann auch wieder mit einem Happy End. Cowgirl Jessie und das Pferd Bullseye werden in Andys Spielesammlung integriert und sind ab diesem Zeitpunkt feste Stammbesetzung in Andys Spielzimmer. Ja.
Oh Gott, ey, ich hab mich mega verschluckt. Kurze Produktion habe ich noch zwei, drei Sachen. Erstens, wir sprechen hier jetzt schon von einem Budget von 90 Millionen, also die haben es einfach mal verdreifacht nach dem Erfolg des ersten.
Alter Schwede.
Haben damit knapp 500 Millionen, also 497 Millionen eingespielt, was rein rechnerisch deutlich schlechter ist als der erste Teil, aber immer noch ein Haufen Kohle, gerade für die Zeit.
Ja, aber
also
jetzt
wir reden von 99.
Jetzt musst du überlegen, die Kinder wissen jetzt, wer Woody und Co. ist, und jetzt geht Merchandise halt ab ohne Ende wahrscheinlich.
Ja gut, das sowieso, ne? Das ist ja gar nicht mit eingerechnet. Also Merchandise ging ja im ersten Teil schon durch die Decke wie Sau. Ja. Deswegen war Mattel dann ja auch geil drauf, dass Barbie ein tolles Story vorkommt. Und es ist ein richtig krasses Malheur passiert, nenne ich es mal vorsichtig, bei der Produktion. Also wir haben da halt hunderte von Leuten, jeder für sich baut so seine Szenen. Kleines Foreshadowing, eine davon ist gerade Mutter geworden, eine Programmiererin. Oder nee, stimmt nicht, die war nicht Programmiererin, sondern Supervising Technical Directorin. Und hat deswegen im Homeoffice gearbeitet.
Also so Teamleiterin wahrscheinlich, ja.
Ein Chef. Genau, technische Teamleiterin halt. Und die hat im Homeoffice gearbeitet, weil sie gerade Mutter wurde. Mhm. So, im Studio hat jemand, weil er was löschen wollte, einen Befehl eingegeben, der heißt irgendwie RM Sternchen oder sowas. Was bedeutet, alles löschen und zwar schnell. Also nicht formatieren, sondern einfach nur löschen.
Schnell formatieren.
Genau. Ja. Was dazu führte, dass 90% des Materials gelöscht wurde. Und zwar nicht seins, sondern alles.
Alter.
Das war richtig krass, aber so nach einiger Zeit haben sie es hingekriegt, über einen Backup-Server den ganzen Scheiß wieder zu restoren und konnten weiterarbeiten. Und nach einigen Tagen ist denen aufgefallen, dass dieser Backup-Server schon seit Wochen voll war und jedes Mal mit neue Dateien die alten überschrieben haben.
Nein!
Das heißt, der Film war einfach im Arsch. Oh. Also der war einfach weg. Beziehungsweise größtenteils einfach weg. Und irgendwann haben die dann rausgekriegt, also es ging so über 5-6 Wochen oder so, diese ganze Scheiße, haben sie festgestellt, dass besagte Supervising Technical Directorin, Galen Sussman,
die Homeoffice-Frau,
genau, die hatte ein komplettes Backup von allem, von vor dem Ding, zu Hause, weil sie halt von zu Hause gearbeitet hat.
Ist ja krass.
Und
Gott, ey. Homeoffice saved my life.
Ohne Scheiß. Witzigerweise waren die Produzenten nachher mit dem Film unzufrieden, die haben den komplett gelöscht und nochmal von vorne angefangen, aber das war dann ein paar Wochen später.
Ist das wirklich so?
Ja.
Echt?
Ja, ja, und der Film, wie er jetzt ist innerhalb von 9 Monaten dann entstanden. Die haben, ich glaube, 2 Jahre oder so an dem vorherigen gearbeitet, der war aber dann irgendwie kacke, dann haben sie den halt komplett gelöscht und nochmal von vorne angefangen.
Boah, ich sag's immer wieder, Alter, Filme mögen und Filme machen. Das sind 2 Paar Schuhe, ja. Alter. Also wenn ihr ernsthaft überlegt, auch in die Filmbranche zu gehen, das ist übrigens bei Spielfilmen an manchen Stellen auch nicht anders, da müsst ihr wirklich eine Liebe dafür entwickeln, Filme zu machen,
weil sowas so oft passiert. Man rackert sich echt den, ja, man rackert sich echt den Arsch ab. Am Ende werden 90% von dem, was ihr schon wirklich, wo ihr Blut und Schweiß rein investiert habt, wird dann gesagt, so, ja, das löschen, also ist scheiße, machen wir nochmal neu.
Kill your darlings.
Ja, kill your darlings, ey, kill your family, Alter. Das ist ja alles dann
Leidenschaft und Leid.
Ja. Ja, aber die Leidenschaft.
Also ich finde das schon krass, dass sie in 9 Monaten dann den Film komplett nochmal von vorne gebaut haben.
Ja, kannst du mal sehen, jedoch.
Und der ist geil geworden. Also das muss man den Produzenten dann lassen. Mhm. Scheinbar haben die eine richtige Entscheidung getroffen, zu sagen, der Film war Käse.
Ich mag den zweiten auch sehr gerne, weil der so schön blödelig ist hier und da.
Also ja, der ist lustiger als
der. Ja, der ist auch einer tatsächlich aus der Reihe. Also der dritte ist mein Lieblingsfilm, aber der zweite steht ganz, ganz dicht dahinter, weil ich auch wirklich sagen muss, der ist halt so blödelig. Da habe ich mich an sehr vielen Stellen, kann ich mich heute noch sehr beömmeln.
Ja, gerade diese Storyline mit Buzz Lightyear.
Also den größten technischen Fortschritt in der Serie merkst du zwischen dem ersten und dem zweiten. Der zweite jetzt, der sieht super aus. Also für ein ungeübtes Auge sieht der zweite Toy Story schon qualitativ fast so aus wie die heutigen Pixar-Filme. Der sieht wirklich klasse aus. Und ja, übergeordnetes Thema im zweiten Film, vorhin schon kurz angesprochen, Spielzeuge haben Angst, kaputt zu gehen und aufgrund von so einer Beschädigung ausgemustert zu werden.
Ja, dass sie im Prinzip ein Ablaufdatum haben, ne? Mhm. Also die Mutter sagt ja auch am Anfang, wo die beschädigt wird, die Spielzeuge halten halt nicht ewig. Mhm. Ja, und das ist so, vor allem, weil wir rausfinden, dass Buzz, also diese Serie ist aus den 50ern, so Pi mal Daumen. Und also Buzz muss richtig alt sein. Die Mutter sagt ja auch, der ist nicht zu verkaufen. Das ist ein Familienspielzeug oder so ähnlich nennt sie das. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Buzz seit den 50ern
und 60ern
Woody. Die Wahrscheinlichkeit, dass Woody seit den 50ern und 60ern im Besitz dieser Familie ist, ist vorhanden.
Ja.
Mhm. Ja. Und da gibt's
ja auch ein richtig alt gemachtes Spielzeug. Der hat so einen Stoffkörper mit richtig, da wo die Gelenke sind, sind halt die Stoffnähte, also die, die dünnen Nähte dann immer gesetzt. Und
Holzkopf, Holzfüße und so.
Nee, Plastikkopf.
Nee, das stimmt, Plastik.
Er ist ein Plastikkopf.
Ja, aber das sehen wir aber auch erst im vierten, dass es Plastik ist. Aber die Füße ja zum Beispiel sind aus Holz, das sehen wir ja an dieser Maserung. Und es gibt da so eine schöne Fantheorie, nenne ich es mal, oder eine Idee, woran das liegen kann, dass Andy so krass auf dieses alte Spielzeug Woody abgeht. Weil, sorry, aber es ist ein Cowboy und das spielt ja in den 90ern. Wann genau wissen wir nicht, aber es spielt irgendwie in den 90ern. Warum geht der auf so ein altes Kackspielzeug ab? Vor allem, wenn wir sehen, wie er dann auf Buzz abgeht, als er dann auftaucht. Weil das ist ja eigentlich State of the Art, so an Spielzeug. Es gibt die Theorie, dass Woody dem Vater gehört hat. Und der Vater ist ja offensichtlich weg, irgendwie, zu Beginn. Ne? Im vierten Teil taucht er ja wieder auf.
Nee.
Nein. Quatsch, ist ja eine neue Familie.
Das ist
stimmt,
Bonnie.
Der Vater ist weg. Stimmt, der Vater ist weg. Und dass das früher das Spielzeug von seinem Vater war, sein Vater abgehauen ist, gestorben ist, wie auch immer, auf jeden Fall Andy verlassen hat auf in irgendeiner Form und Andy deswegen so eine krasse Beziehung zu Woody führt, weil er ihn an seinen Vater erinnert. Ja,
es gibt so eine
er ist ja auch das einzige Spielzeug, das mit aufs College gehen soll im dritten Teil.
Es gibt so eine böse gute Fantheorie quasi, die dann halt auch sagt, dass dass Woody bei ihm oder dass Andy Buzz bekommt, weil sich halt in Andys Leben halt so viel verändert hat, ne? So, er ist, glaube ich, gerade in der Vorschule so, er ist 6 oder 7 Jahre alt oder sowas, er ist gerade Bruder geworden und offensichtlich ist sein Vater nicht da und zu Weihnachten kriegt er auch noch einen Hund. Also, das ist halt so richtig krasse Liebe erkaufen quasi. Aber gut, Fred winkt schon, wir müssen da noch später drüber reden. Ja, nur ein kleiner Hinweis, so kleiner Denkanstoß.
Habe ich später noch was. Noch ein Lesezeichen, meine! Ja, also. Wir haben noch viel zu besprechen nachher.
Der zweite Teil übrigens auch der so von der Motivation, was du ja auch gesagt, was du ja vorhin gefragt hast, worum es in Toy Story geht. Klar, wir haben wieder diese Verlassensangst natürlich drin. Mhm. Und diesmal sehen wir auch das erste Mal, dass das Leben als Spielzeug echt nicht geil sein muss. Weil
viel krasser als im ersten Teil.
Stinkepiet und wie heißt er nochmal? Ich vergesse
Jesse.
Jesse. Ja, richtig, richtig krass. Also gerade Stinkepiet, ja, richtig verbittert sind darüber, dass er niemals gekauft wurde zum Beispiel, dass er niemals ein Kind hatte, dass er immer noch in seiner scheiß Verpackung ist und Jessie, dass sie halt ewig, dass sie geliebt hat, fallen gelassen wurde und dann halt in einer dunklen Kiste verschwunden ist. Also das Leben als Spielzeug, und darauf bauen die anderen beiden Filme halt auch ganz krass auf, das Leben als Spielzeug ist nicht geil.
Ja. Aber das stimmt, der zweite Teil baut im Prinzip die Emotionalität der Fortsetzungen auf. Also die Grundhandlung von Toy Story, wie sie dann sein wird, wird im zweiten Teil im Prinzip aufgebaut.
Etabliert, ja.
Also der, auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt dem einen oder anderen Hörer eine Kleinigkeit spoiler. Bei Star Trek Picard, der neuen Star Trek Serie, am Ende der ersten Staffel sagt Data sinngemäß sowas wie, erst wenn wir sterblich sind, also wenn wir uns bewusst sind, dass unser Leben endlich ist, bekommen Emotionen eine Bedeutung. Wenn du weißt, dass du unsterblich bist und in 1000, in eine Million Jahre, in eine Milliarde Jahre noch existiert, dann ist das alles hier unwichtig. So. Ja. Erst wenn du weißt, mein Leben wird enden, bekommt all diese Sache hier um mich rum, Familie, Freunde, Erlebnisse, eine Bedeutung. Und das ist genau das Thema, was wir hier in Toy Story 2 verwoben haben. Dieser Deal, den Stinky Pete mit dem Spielzeugmuseum in Tokio zu bieten hat. Wir machen dich unsterblich, aber Andy und auch Jessie und das Pferd Bullseye entscheiden sich, nein, wir wollen nicht unsterblich sein. Wir wollen nicht in 1000 Jahren noch in Tokio im Spielzeugmuseum hinter einer Glasscheibe sein. Wir wollen jetzt leben und auch auf die Gefahr hin, dass wir in ein paar Jahren uninteressant werden für Andy. Wir wollen jetzt Nähe spüren und Emotionen spüren und mit Andy spielen. Wir wollen mit Andy spielen.
Mhm. Blöde Frage, heißt das Pferd wirklich Bullseye oder Bully?
Später nennen sie ihn immer Bully, aber er heißt eigentlich Bullseye.
Ah, okay. Ja. Wollte ich mal fragen.
Ja. Ja, und dann war es um die Toy Story-Reihe relativ lange, wie gesagt, fast 10 Jahre ruhig. Und dann kam Teil 3.
Boah, geil.
Toy Story
bester, 3. Bester Bösewicht ever mit Lotso.
Also, ich kann schon mal sagen, dass Toy Story 3, ohne nur ganz kurz, dass Toy Story 3 mein Lieblingsteil ist.
Ja, ja, meine auch.
Meiner auch.
Der ist auch
echt am stärksten. Der ist so super,
ja.
Ey.
Ja, der ist auch bei den Plattformen wie IMDb ähnlich gut bewertet wie der erste. Teil 1 und Teil 3 haben beide bei IMDb 8,3, was ja wirklich eine Ansage ist für einen Animationsfilm.
Mhm. Für einen eigentlich Kinderfilm.
Ja, vor allem, also ist eigentlich für jeden Film eine Ansage. 8,3 ist schon echt verdammt gut.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Dark Knight hat 8,5 oder so, ne?
Woody, unser aller Lieblings-Cowboy, der wurde im ersten und im zweiten Teil gesprochen vom deutschen Synchronsprecher, also in der deutschen Version, von Per August Tinsky, legendärer deutscher Sprecher. Der ist gestorben leider ein paar Jahre nach Toy Story 3. Der ist erst nach Toy Story 3 gestorben. Ach so, okay. In Toy Story 3
ist tatsächlich kurz nach Robin Williams gestorben.
Ah, okay.
War der Synchronsprecher von Robin Williams.
In Toy Story 3 war er aber schon zu alt, um noch mitzumachen. Deswegen wurde er ersetzt vom Michael Bulli Herbig.
Der das, wie ich finde, fantastisch gemacht hat.
Was, in Toy Story 3 schon?
Ja, ja, ja. Ja. Und ich habe die auch alle nacheinander noch mal geguckt, die Tage. Ich habe 3 direkt nach 2 geguckt. Und mir ist es zuerst aufgefallen. Und die ersten 10 Minuten war es ungewohnt. Aber er hat einen guten Job gemacht, ja, auf jeden Fall.
Also ich finde, er hat das fantastisch. Das geht so nahtlos ineinander über. Boah. Also es wirkt nicht so, als würde der Film sich darauf einen runterholen, dass es jetzt Bulli Herbig ist, der ihn spricht. Sondern er macht einfach nur einen Synchronjob.
Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat es gestört.
Echt?
Ja,
echt?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es erst im vierten Teil gesehen, weil ich habe mir, wie gesagt, ich habe die jetzt nicht nochmal alle 3 gesehen, ich habe die so oft gesehen, ich kann die aus dem Stegreif immer noch, aber den vierten Teil habe ich heute gesehen und als ich dann gehört habe, Michael Herbig ist Woody, da ging mir irgendwie auf den Sack und das war der erste Film, auf den ich mir dann im Original angeguckt habe, weil mir das mit Bulli irgendwie, bin ich nicht reingekommen, hat mich in dem Moment nicht gecatcht.
Also ich war auch, also mir ging es wie Fred, so nach 10 Minuten war das irgendwie vorbei, so, und ich fand es auch irgendwie, ach ja stimmt, war ja damals so ein Ding. Ich habe die ja nicht gesehen früher, ne? Also stimmt, das war ja damals so ein Riesenthema, dass Bulli den jetzt spricht. Da haben sie ja auch fett Werbung mitgemacht und so. Und ich dachte erst so, okay, jetzt bringt ihr bestimmt hier und da so einen Bulli-Spruch. Ich bin ein Fan von ihm, aber ich hasse das, wenn sowas in Filmen vorkommt.
Ja, hier Sid das Faultier, Otto als Sid das Faultier. Ja,
war jeder, zwar lustig, jeder aber zweite zu viel.
Satz, wo jeder zweite Satz dann irgendwie, ja klar, ist Otto. Ne?
Ja. Und da hat er einfach nur einen Synchronjob gemacht und ich finde, den hat er fantastisch gemacht. Also das Marketing hätte nicht sein müssen, das fand ich ein bisschen albern dann.
Und hier im dritten merkt man auch wirklich, was für eine geile Reihe die geschaffen haben, weil viele andere Filmreihen hätten den Status quo vielleicht bewahrt und gesagt, wir sind immer noch in Andys Spielzimmer, er ist immer noch ein Kind. Toy Story hat hier Mut zur Veränderung bewiesen. Es kommt jetzt nämlich ein völlig neues Level in Sachen Dynamik im Kinderzimmer rein. Andy ist jetzt 17 Jahre alt. Also wir haben einen krassen Zeitsprung hinter uns und er ist kurz davor, aufs College zu gehen. Also das Ende der Beziehung zwischen Andy und seinen Spielsachen steht immanent bevor.
Steht nicht nur immanent bevor, eigentlich ist das schon passiert.
Mhm.
Ja, du hast recht.
Also der Film beginnt ja mit dieser Montage, dass er älter wird, aber die Handlung beginnt zu einem Zeitpunkt, wo die Spielzeuge für ihn schon irrelevant sind.
Du hast recht,
die leben schon in einer Kiste. Und die versuchen ihn ja über diesen komischen Gag mit dem Handy irgendwie wieder, versuchen die sich ja aufmerksam zu machen, so hallo, wir sind noch da. Und er interessiert sich halt null dafür.
Das ist witzig, ist, überleg mal, wer hatte mit 17 noch seine Spielsachen halt irgendwie zu Hause, ey?
Ich hab waren bei mir schon
lange, lange abgeschafft und zu dem Zeitpunkt. Ja. Also jedenfalls die Spielsachen
also
halt.
Also bei mir auch, aber ich halte, also ich, es ist schon plausibel, dass die noch in der Kiste irgendwo unterm Bett oder im Speicher sind.
Ja. So, okay.
Ne? Ja. Er plant Woody als einziges Spielzeug mit zum College zu nehmen, so als Andenken, als nostalgisches Andenken, und die anderen Spielsachen auf den Speicher zu stellen. Also die unterhalten sich wirklich darum, oh fuck, wie wird's jetzt auf dem Speicher, und ja, sie werden dann auch noch beschwichtigt von Buzz, glaube ich, so ey, so schlimm ist es auch nicht. Von Woody, dann sehen wir die Weihnachtsspielzeuge wieder und so ein Scheiß.
Ja, das ist wirklich sehr, sehr lustig.
Ja. Durch ein paar der typischen Toy Story, jemand purzelt irgendwo raus, Zufälle. Ich finde es schon charmant, wie das als Running Gag irgendwie benutzt wird. Landen die dann in der Kita, in der Kindertagesstätte Sunnyside. Dort hat der lila Knuddelbär Lotso das Sagen.
Sollte übrigens ursprünglich und war auch bis zum finalen Punkt ein Glücksbärchen sein. Aber die haben bis zum Ende es irgendwie nicht geschafft, die Rechte dafür zu kriegen.
Schade.
Also der ist designed als Glücksbär hier. Und die haben den auch so gelassen, die haben nur diesen weißen Bauch weggenommen.
Geil. Ja. Aber jetzt ist Lotso, ich glaube, ein Teddybär, der nach Himbeeren duften soll oder so.
Ja,
ne?
ja.
Mega gut.
Lotso gibt sich am Anfang väterlich. Also am Anfang ist er eine Art Mentoren, Vaterfigur. Aber er entpuppt sich tatsächlich sehr schnell, also wirklich innerhalb von wenigen Minuten, entpuppt er sich als brutaler Diktator.
Das ist so geil.
Woody und die anderen Spielzeuge landen bei den ganz jungen Kindern, bei der Käfergruppe in der Kita, wo sie körperlich misshandelt werden. Weil die kleinen Kinder halt einfach, wie soll ich sagen?
Die sind zu klein, die gehen zu grob noch mit den Spielzeugen.
Ja, genau, das sagen
wir rumgekaut und drauf rumgetrampelt. So Andy war halt alt genug, als dass er, mit meinen Spielsachen gemacht, dass ich irgendwelche Szenen gespielt habe oder sowas.
Genau.
Ne?
Also die Kinder sind halt, glaube ich, die Kinder sind zu klein, also die Spielzeuge sind im Prinzip zu advanced für so kleine Kinder.
Ja. Genau, das sind Kinder, die eigentlich Klötze brauchen, und wenn die einen Buzz Lightyear kriegen, stecken die sich den in den Mund.
Ja. Genau.
So, und das ist nicht geil für Buzz Lightyear, für Space Ranger Buzz Lightyear in den Mund gesteckt zu werden. Nein, die werden auch wirklich so verprügelt und die hauen mit den Spielzeugen irgendwo drauf und so. Und Lotso, also der Kuschelbär Lotso, seine Schergen sperren die Spielsachen dann ein und unterziehen Buzz einer Gehirnwäsche.
Das ist so bestes Ding ever. Ja, Buzz Lightyear wird auf Werkseinstellung zurückgesetzt und dann versuchen sie ihn wieder erneut zu resetten oder wieder zu programmieren und kommen durch einen blöden, ich glaube durch einen Stromschlag oder irgendwas war das dann.
Nee, das ist einfach nur, die setzen den halt nochmal zurück.
Ja genau, setzen ihn nochmal zurück und dann hat er aber plötzlich das spanische Setting. Ja.
Wichtig, nicht das mexikanische, das spanische
Setting. Er hat das spanische Setting dann und fängt dann an, die ganze Zeit Tango zu tanzen und Spanisch zu reden und so total einen auf
Flamenco
und einen auf Zorro zu machen. So, das ist so fucking witzig, Alter. Es ist so gut.
Er ist halt so ein Torero. Ja, Woody, pass auf, da sind wir noch gar nicht. Woody wird vom Mädchen Bonnie mit nach Hause genommen, ja, und erfährt dort von Lotzos Vergangenheit. Also der Kuschelbär Lotso hat eine super düstere Vergangenheit, wo er verloren ging und dann durch einen neuen Knuddelbär ersetzt wurde und deswegen ist er verbittert und traurig. Und Buzz wird dann, wie gesagt, versehentlich auf Spanisch zurückgesetzt und ist ein Torero, ja. Woody kehrt nach Sunnyside zurück und plant mit den anderen den Ausbruch aus Sunnyside. Sunnyside kommt einem davor wie so ein Knast, diese Kita. Ja, der Ausbruch gelingt. Andys Spielsachen landen aber mit Lotso im Müllcontainer und kommen in die Verbrennungsanlage. Lotso hat dort die Möglichkeit, tatsächlich mit einem Knopfdruck alle anderen Spielzeuge vom Feuertod zu retten.
Die ihn vorher gerettet haben.
Ja. Verschwindet aber. Und wir sind dann in der Müllverbrennungsanlage und dort droht unseren Helden praktisch der Tod durch Feuer.
Ja.
Und das ist die übelste Szene im ganzen Franchise.
Nicht nur das, wie sie packen sich alle gegenseitig an den Händen und akzeptieren ihr Schicksal.
Ja. Und das ist richtig übel. Und dabei kommt im Hintergrund so eine epische, Hans Zimmer-artige, schwelende Musik, unterbrochen, passend zum Thema Feuer, von solchen Hammer auf Amboss Terminator Sounds, kling, kling.
Das ist schon krass.
Ja, gut, ey.
Kling. Und sie akzeptieren ihr Schicksal und nehmen sich an den Händen und blicken in den flammenden Tod. Und ich kann euch eins sagen, meine Herren, die wir hier sitzen, mit Mitte 30. Diese Szene ist für mich persönlich, und ich kriege jetzt schon Gänsehaut, ein hundertprozentiger Trigger für Tränen.
Ja.
Ich habe den Film dreimal gesehen in meinem Leben. Und ich habe jedes Mal wirklich nicht nur fast, sondern ich habe physisch geweint bei dieser Szene, ja, wo die Toy Story Figuren in der Müllpresse sind.
Ich habe den, als ich den das erste Mal bei meiner Schwester gesehen, und ich hätte es auch nicht für möglich gehalten, aber ich war auch 22 oder irgendwas zu dem Zeitpunkt. Ich habe Rotz und Wasser geheult, Alter. Ich fand das so schlimm.
Also mir ging es tatsächlich, also ich habe in dem Film auch geweint. Ja. Das war, wie gesagt, das war letzte Woche Donnerstag. Das ist noch nicht so lange her. Aber das war am Ende, weil da kommt für mich so ein hundertprozentiger, da muss ich heulen Trigger. Und zwar in jedem Film, wo sowas vorkommt. Und dann, also das Ende kommen wir ja gleich zu, und da ist das bei mir dann. Also die Szene war schrecklich, die war wirklich schrecklich. Gerade dieses an die Händen, an den
Im
Händen
positiven
halten und
Sinne,
so.
Ja.
Die war, also genau, die war fantastisch gemacht, und das macht sie so schrecklich. Und da war ich schon wirklich, wirklich arg gerührt, aber als dann dieses Ende kam, ich weiß nicht, wollen wir da hinspringen oder willst du das noch detaillierter machen?
Ja, ich mach's ganz schnell. Ich will gerne noch über diese Todesszene sprechen. Ja. Die Rettung kommt dann durch die Aliens mit der Kralle. Also die retten dann alle mit einer großen Kralle.
Die Kralle.
Ja. Und Andy schenkt dann seine Spielsachen der kleinen Bonnie. Und, oh fuck, da kommt der nächste Tränenmoment.
Und das ist der, den ich meine. Wo er sich von seinen Spielzeugen verabschiedet. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich lag im Bett, ich hab's im Bett geguckt. Und ich saß da, Tränen überströmt. Ich kriege aber schon Gänsehaut, wenn ich davon spreche. Wie er sich von denen verabschiedet und dann halt nochmal mit denen spielt. So ein letztes Mal. Mit der nächsten Generation, mit der Bonnie zusammen spielen sie. Damit sie spielen. Oh Gott, ich kriege ja schon Tränen.
Masturbationslevel-Expert in der Szene auf jeden Fall.
Boah, das ist so... Oh, das ist so Emotion-Porn an der Stelle.
Das ist echt, Kummel, das ist echt krass. Das ist so ein geiles Beispiel dafür, was Filme oder was Kunst allgemein machen kann.
Ja.
Da sitzen jetzt drei Männer, Anfang, Mitte 30 hier um den Tisch. Und sonst bin ich ja immer irgendwie jemand, der sagt, ich will Vulkanier werden und meine Emotionen abschalten, um durch den Weltraum zu fliegen. Und da sitzen wir drei jetzt hier rum und ich sehe es euch schon an. Das nimmt uns mit. Wir wissen, wie der Film ausgeht. Wir wissen, sie überleben. Und dreimal habe ich den Film gesehen und dreimal habe ich geflennt. Und ich bin neben meiner Freundin gesessen und mit Tränen in den Augen habe ich zu ihr gesagt, nein, sie dürfen nicht sterben.
Ja, ich bin tatsächlich auch, ich bin aufgestanden, Ramona war in der Küche und hat sich irgendwie was zu essen gemacht, und ich bin aufgestanden, bin zugegangen, habe sie so von hinten umarmt und gesagt, ich will mein Spielzeug nicht wegschmeißen, weil ich meinen alten Kuschelschweinchen Krunzi halt noch habe. Echt? Und es mal Thema war, ob wir den wegschmeißen oder nicht, der ist jetzt halt in der Kiste, ich will ihn da wieder rausholen. Weil einfach, das hat mich völlig fertig gemacht. Ich habe ihr dann auch noch gesagt, dass auf jeden Fall, wenn wir irgendwann mal Kinder haben sollten und Spielzeuge haben, die Spielzeuge werden vererbt, die werden nicht weggeschmissen.
Jetzt muss ich das eigentlich auch, ich habe im Keller super lange sehr, sehr viele Batman-Figuren gesammelt. Die sind alle im Keller, auch in der Kiste, ey.
Nein, du musst sie vererben, nicht in der Kiste lassen.
Nee, Mann, Alter, ich habe da einen dabei, der ist echt was wert.
Weil echt? Nein, so, aber hast du Toy Story 2 nicht gesehen? Es geht nicht darum, wie viel die wert sind. Die
natürlich
dürfen
nicht
in der Kiste sein.
Natürlich nicht, aber ich habe mich zurückgehalten, damit mit dem zu spielen, aber mein Kind darf sehr gerne.
Die Müllverbrennungsanlage in Toy Story 3, für mich die beste Szene der Animationsfilmgeschichte. Für mich persönlich.
Ja. Ach, der ist auch sowieso, Alter, ey. Das ist wie bei Terminator 2, wenn also Arnie ja dann in die Lava runtergelassen wird und am Ende noch den Daumen gibt und wir auch weinen, weil er den Menschen nicht töten durfte. Aber same, same, ey.
Die ist so übel, Mann. Und ja, wie gesagt, am Ende verabschiedet sich Andy von den Spielsachen, er übergibt sie Bonnie, und das ist so typisch Toy Story, dieses Bittersüße. Auf der einen Seite halt dieses Süße, weil die Spielzeuge kriegen ein neues Leben. Das ist ein neues Leben. Das ist eine Resurrection für die. Eine Wiederbelebung, dass die jetzt zu diesem Kind Bonnie kommen. Aber es ist der Abschied. Es ist der Abschied von Andy.
Was ich an dem Film, also an der Szene so geil finde, nochmal kurz, der Film ist übrigens nicht mehr von dem Lasseter, sondern von dem Cutter des ersten Teils.
Ach geil.
Der Lead, Unkrich, der hat in allen vier Filmen mitgemacht und im dritten auch Regie geführt.
War doch ein heftiger Ego-Boost für dich, oder, Tobi?
Ich fand das schon geil. Ja. Und was der da gemacht hat, also so, die Szene ist ja so, Andy übergibt das Spielzeug eben an die kleine Bonnie. Zum ersten Mal in Toy Story ändert sich aber die Perspektive. Wir sehen das nicht aus der Perspektive der Spielzeuge, sondern wir sehen das aus Andys Perspektive. Also das ist das erste Mal, dass Menschen als Protagonisten miteinander agieren.
Einen richtigen Dialog haben, ja.
Einen richtigen Dialog haben und eben auch, und er dann halt eben erklärt, wer die sind. Ne, also das hier ist Woody, er ist der und der. Das ist Rex. Er ist ein furchteinflößender T-Rex. Und wir wissen aus der Sicht der Spielzeuge, er ist alles andere als furchteinflößend. Er ist ein kleines Weichei. Aber Andy hat ihn immer so gesehen. Mhm. Und jetzt sehen wir das halt mal aus seiner Perspektive, wie er seine Spielzeuge betrachtet.
Ja.
Und die dann halt so liebevoll weitergibt. Und merkst richtig, wie schwer ihm das fällt. Obwohl er sie seit Jahren ignoriert. Aber so dieses, so er gibt halt, so im wahrsten Sinne des Wortes, seine Kindheit in die Hände eines nächsten Kindes, das jetzt mit denen seine Kindheit erleben kann. Mir fällt es echt schwer, das zu sagen, weil ich kurz davor bin, wieder mit Mäulen anzufangen.
Ja, ich weiß, was
du meinst. Ist,
ich denke auch die ganze Zeit an mein altes Lieblingsspielzeug, wenn wir darüber reden. Ey, das ist ganz furchtbar.
Den habe ich auch noch,
der ist bei meiner Oma. Das war ein alter Zonk.
Das nimmt mich auch mit, Mann. Das nimmt mich voll mit, Mann.
Ja.
Ohne Scheiß. Ja. Das ist so, weißt du, das ist so ein fantastischer Moment, den die da eingefangen haben, den aber auch jeder von uns kennt. So jeder, der erwacht, der, egal ob als Jugendlicher oder beim Erwachsenwerden, das sind so diese Momente, wo du von einer Sache Abschied nehmen musst, um was Neues zu starten.
Ja.
Und das fasst dieser Moment oder diese ganze Reihe, fasst das eigentlich fantastisch, fängt das fantastisch ein, Mann.
Ja. Der Kindheit auf Wiedersehen zu sagen, ist nicht leicht. Das nächst schwerere Ding ist dann sich von seinen Träumen zu verabschieden und Podcaster werden. Aber hey.
Ja, ja, aber das haben wir im Prinzip im vierten Teil, ne?
Das kommt noch, ja, das kommt auch gleich.
Also das ist ja auch was du am Anfang sagtest, Toy Story ist eigentlich eine Geschichte von Verlustängsten. Stimmt eigentlich. Ja. So im ersten ist es ersetzt zu werden, im zweiten ist es kaputt zu gehen, im dritten ist, ich bin zu alt. Ne, so ich brauche diese Spielzeuge nicht mehr. Und im vierten ist es dann, hey, brauche ich überhaupt jemanden oder lebe ich meine eigenen Träume?
Ganz genau.
So, ne?
Und das ist halt auch, das siehst du halt auch in den Antagonisten dann immer mehr, weißt du? Hier ja Stinkepiet, der ja verlassen wurde und dann Lotso.
Stinkepiet wurde ja nicht verlassen, der wurde ja nie ausgepackt.
Der verbittert ist, weil er nie gekauft wurde. Und Lotso ist ja der Oberhammer. Ich weiß noch, Lotso fand ich einen supergeilen Bösewicht, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und ich war damals, als ich Toy Story dann nochmal gesehen habe, war ich gerade voll in in Walking Dead halt drin. Und hab mich immer gefragt, saß halt immer da und hab mich immer gefragt, irgendwie Negan, das habe ich irgendwo schon mal gesehen. Und dann hat ein Filmstudenten, cleverer, ich weiß es leider nicht mehr, das ziehe ich jetzt auch gerade auch nochmal aus dem Hut, weil ich es damals gefunden habe, gab's einen, der hat eine Bachelorarbeit über Lotso und Negan geschrieben, weil die genau das Gleiche alle beide machen. Lotso macht den Negan. Und zwar nämlich auch, was Negans große Prämisse ist bei The Walking Dead halt auch, ist, und das macht Lotso auch, ist Identitätsdiebstahl.
Ja.
Dass ihm was Schlechtes widerfahren ist und er deswegen die Identität von anderen halt auch glaubt, wie zum Beispiel auch Chuckles, diesem Clown, den ich übrigens den besten Charakter von allen finde im dritten Teil.
Der, wie gesagt, im ersten schon angeteased wird.
Finde ich super geil. Nee, aber dass Lotso das Gefühl hat, verlassen worden zu sein und dann auch sich in seine eigene Realität flüchtet, dann zu sagen, er ist ja von seinem Kind niemals geliebt worden, dass Woody ihn ja wieder erst daran erinnern muss, doch, du bist geliebt worden, aber du wurdest ersetzt, nicht aus Hass, sondern aus Nutzen.
Mhm.
Sogar mit dir selber, ne, weil das Kind sonst unglücklich geworden wäre. Selbes Beispiel, meine Cousine, die hat auch so ein kleines Schaf, so ein kleines Wollschaf immer, Lilly. Was denkst du, was da los war, als sie rausgefunden hat, dass eine Lilly immer, wenn die gewaschen wird, die zweite Lilly dann zum Einsatz kommt? Ne?
Nein.
Da war Polen offen, du.
Ja, zu The Walking Dead und Toy Story habe ich nachher auch noch was bei den Fantheorien. Ja.
Ach, geil. Nee, aber wie gesagt, da gab es halt, der Typ hat eine total geile, total geilen Vergleich geschrieben zwischen Negan und Lotso, dass die im Prinzip genau das gleiche, die verhalten sich als Beute, sind aber eigentlich der Jäger.
Ja.
Alle beide. Und machen ihr Gefolge halt von sich abhängig, weil sie ihnen ihre Identität absprechen und sie so lange bearbeiten, bis sich ihre Gefolgschaft mit ihnen identifiziert. Das ist mega clever. Das ist das, was Star Wars versucht hat mit Luke Skywalker und Darth Vader. Immer
das
dieses
hat
hier.
In den alten auch noch ganz gut funktioniert.
Ganz genau, in den alten hat das noch funktioniert. Und dann später ist es ja dann so, ab dem dritten Teil, in der ersten Saga, also Teil 6, ist es ja dann so, nein, und in dir ist immer noch was Gutes und bla, und hast du nicht gesehen. Da ist ja Luke so ein blöder Social Justice Warrior, dass er absolut nicht auf die dunkle Seite möchte. Ich meine, also, das gute Menschen glauben und so. Am Arsch, du hättest ein halber Cyborg sein können, der cool atmet. Auch.
Ja,
ihr wisst auf jeden Fall jetzt, liebe Kack- und Sachhörer, wie ihr uns zum Weinen bringt, die Müllverbrennungsanlage in Toy Story 3.
Oder das Verschenken seiner Kindheit.
Haben wir ein, zwei übergeordnete Themen bei Toy Story 3, die wir in den ersten beiden Filmen noch nicht hatten?
Die Vergänglichkeit der Liebe.
Das wurde in den ersten beiden Filmen angedeutet, aber hier wird es jetzt richtig ausgebreitet.
Ja, vor allem, weil halt hier eben die Zeit die Rolle spielt, ne? Also, dass die unabwendbar ist, die Vergänglichkeit. Ja. Also nicht, weil du irgendwann kaputt gehst oder nicht, weil du irgendwann ersetzt wirst, sondern
Du wirst älter.
Oh, genau. Und wir sehen das erste Mal, Toy Story 3 ist der erste Film, der uns zeigt, was für Spielzeuge ja so wichtig ist, ne? Geliebt werden und spielen sind nicht ein und dasselbe. Also spielen ist nicht gleich spielen. Andy liebt seine Spielsachen und spielt deswegen mit ihnen. Die Kinder im Kindergarten spielen einfach nur mit ihnen, die benutzen die einfach.
Die vergewaltigen
die. Spielen ist nicht einfach nur spielen.
Die vergewaltigen die Spielzeuge, ja.
Es gibt sowieso gerade in Toy Story 3 einen relativ starken sexuellen Unterton. Also nicht im Sinne von, dass da gebumst wird, sondern dass das Spielen Also mir kam das so vor, und zwar sehr deutlich so vor, dass das Spielen praktisch das Pendant zu Sex in einer Liebesgeschichte ist. Weißt du, dass auf einer symbolischen Ebene ist die Beziehung zwischen den Kindern und den Spielzeugen praktisch das gleiche wie eine Ehe oder eine Beziehung. Und Spielen und Sex halt eben das Pendant dazu. Weißt du, du kannst Sex haben, ohne geliebt zu werden. Du kannst lieben, ohne Sex zu haben. Aber im besten Fall hast du beides. Und Ich habe sie mir leider nicht aufgeschrieben. Da waren so viele Sätze, gerade im dritten Teil, die wirklich auf beide Situationen anpassbar waren.
Okay.
Also dass ich rede jetzt nicht davon, dass Toy Story ein sexualisierter Film ist, sondern dass dir halt eben die Grundmechanik einer funktionierenden sexuellen Beziehung, also einer Liebesbeziehung, thematisieren. Und dass eben beides wichtig ist, sowohl Gefühl als auch Körperlichkeit, eben repräsentiert doch durch die Liebe der Kinder und eben auch durch das Spielen mit den
Tobi, wenn Space Ranger Buzz Lightyear dich anmacht, dann verurteile ich das nicht, Mann. Ich verurteile das nicht, Alter.
Na, also ein bisschen schon. Also so ein Kinn, alter Vater.
Diese geile kleine Spirale auf seinem Kinn, was soll das denn sein?
Jetzt wahrscheinlich das ist doch so ein Arschkinn halt.
Aber nur ein ganzes Level drüber, weil es spiralförmig ist.
Ja. So wie bei den DC-Cartoons, wo Männer nur dann männlich sind, wenn ihr Kinn breiter ist als ihr Kopf.
Aber das ist ja bei Buzz auch, der hat ja auch so eiförmig, hat so ganz spitz zulaufend und unten so ein mega massiges Kinn.
Ja, der krasseste ist da ganz eindeutig Batman in den Animated Series aus den 90ern.
Ja.
Der Typ besteht aus 80% Kinn.
Größeres Kinn, mehr Power.
Homelander, Alter. Aber in der Serie als auch im Comic.
Ja, stimmt.
Ey. Homelander hat auch immer so einen mega gewaltigen Überbiss.
Aber in den Comics Unterbiss. Ist ja auch hier der Dings, der Butcher hat ja auch so ein krasses Kinn.
Ja. Mehr Kinn, mehr männlich, ja.
So, gehen wir mal weg von der Emotionalität. Reden wir mal kurz über ein paar Sachen, die den dritten Teil noch so ausmachen. Weil, Spoiler, im vierten gibt es nämlich kaum cooles Trivia. Das ist total langweilig. Mhm. Das ist so eine richtig klassische, ich will jetzt nicht Disney-Produktion verteufeln, tue ich aber. So eine richtig langweilige Disney-Produktion. Im dritten Teil ist das Ganze gerade mit Disney aber noch spannend. Weil Disney und Pixar haben ja an den ersten drei Teilen zusammengearbeitet. Und Disney wäre nicht Disney, wenn denen natürlich alle Rechte an diesem Scheiß gehören. Mhm. Also die Figuren, nicht die Filme, sondern die Figuren gehören alle Disney. Also Pixar kann mit Woody nichts machen, was Disney nicht absegnet. Zum dritten Teil haben sich Pixar und Disney aber in die Haare gekriegt, weil die sich irgendwie nicht einig waren. Und Disney ist, wie Disney nun mal ist, hingegangen und gesagt haben, okay, dann könnt ihr aber keinen weiteren Toy Story Film machen. Wir holen uns eine andere Firma, die das macht. Und das haben sie auch gemacht. Die haben, also es gab schon Storyboards, es gab ein Drehbuch, das volle Programm. Also die haben Pixar, ich weiß nicht genau, wie es gelaufen ist, aber all das liest sich, als hätte Disney Pixar einfach erpresst mit wir nehmen euch euren Scheiß weg.
Mhm.
Was übrigens darin gipfelte, dass Disney Pixar gekauft hat.
Ja. Ja.
Also das ist das Ende dieses Streits gewesen. Disney hat Pixar einfach gekauft.
Deswegen sind sie jetzt auch nicht mehr Pixar Animation Studio, sondern Disney Pixar.
Ja. Und
Alter, ey,
was? Also, das ist total irre. Und der dritte Teil hatte ein fertiges Drehbuch. Die Handlung war, dass das Buzz Fehlfunktion entwickelt hat und zur Reparatur zurück nach Taiwan geschickt wird. Und dann ich finde die Handlung tatsächlich gar nicht so kacke. Und die anderen sehen halt im Fernsehen, dass es eine riesen Rückkaufaktion dieser taiwanischen Firma gab, weil ganz viele Spielzeuge von denen fehlerhaft waren und finden dann halt raus, dass die vernichtet werden und fliegen dann hinterher nach Taiwan, um Buzz zu retten, wo er aber über taiwanische Spielzeuge kennengelernt hat und so weiter. Ich bin, also das klingt schon ganz cool.
Klingt ganz witzig, ja.
Das Ding ist nur, Disney hätte 100% nicht die Eier gehabt, um richtig Kritik an taiwanische...
Ach, okay.
Also kann ich mir jetzt persönlich vorstellen.
Ja, ja, ja.
Die Eier hätten sie nicht gehabt, da wäre alles irgendwie einfach nur exotisch gewesen.
Ich meine, es war 2010, da kam auch Marvel gerade groß raus. Und
eben.
Marvel wäre nichts geworden ohne den asiatischen, ohne den chinesischen Markt dann auch.
Eben, weißt du, du kannst da nicht, also Disney traut sich einfach nicht, da kritisch zu sein. Ich meine, Disney hat sich in fucking Star Wars nicht getraut, Homosexuelle zu zeigen. Ja, also das ist der auf einer dummen Weise bravste Konzern der Welt. Und auf der anderen Seite, Pixar hatte halt den Mut, all das zu machen, was wir vorhin besprochen haben, ne? Also diese Nummer zu beenden, eine Story zu beginnen mit der schon nicht mehr da seinen Emotionalität zwischen den Protagonisten, also eben Andy und seinen Spielzeugen. Und ich finde die Idee oder ich finde den Gedanken so schrecklich irgendwie, dass es wirklich so klingt, dass Disney Pixar so lange damit erpresst hat. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob es so war, aber es klingt halt alles danach, bis sie die sogar aufgekauft haben.
also
das ist schon
diese,
krass.
Wow, also diese South Park hat nicht ohne Grund den Gag gebracht jetzt in der neuen Staffel, wo dann Iron Man und Thor und Hulk und alles, was Disney so gehört, dann da steht und Mickey Mouse reinkommt. Und ich glaube, Thor irgendwie was sagt so, wer ist das? Gehörst du mir?
Ja.
So die erste Ansage, also er sagt was Kritisches und Mickey Mouse erstmal nur fragt, wer redet da eigentlich? Gehörst du mir?
Ist das arschig? Das kenne ich gar nicht. Wer ist das? Gehörst du mir?
Ey, aber wir haben jetzt gelacht, weil wir es interessant finden, die Idee, dass Buzz in das Werk in Taiwan zurückgeschickt werden muss. Das wäre aber im Prinzip nur noch mal eine neue Version des zweiten Toy Story gewesen. Spielzeuge, die kaputt gehen. Wir kommen jetzt zu Toy Story 4.
Ah, warte, zwei, drei Sachen habe ich noch, wenn ich die erzählen darf. Oder
hau raus. Ich finde es mega interessant. Ich habe mich diesmal, falls du es schon gemerkt hast, wir haben es diesmal mal umgedreht. Tobi macht jetzt mal die ganzen Trivia-Sachen. Ja. Das war ganz interessant.
Es gibt noch so ein paar Kleinigkeiten, die ich ganz, ganz, ganz witzig irgendwie an dem Film fand. Zum Beispiel, wenn man sich dieses Production Value anschaut, also wir sind hier, machen wir nochmal kurz hier Kohle. Der Film hat jetzt schon 200 Millionen gekostet und hat im Gegensatz zum zweiten Teil 1 Milliarde eingespielt. Also der hat sich wieder richtig gelohnt.
Alter.
Da haben sie wieder richtig Kohle gemacht. Das ist echt im selben Verhältnis wie der erste Teil fast. Und die haben. Der Anchorage, der hat richtig, also besagter Cutter des ersten Teils, der hat richtig viel Liebe wieder in diese Filme reingesteckt, ne? Also ich kann dann Disney auch irgendwie verstehen, dass sie dann im Endeffekt doch wieder mit Pixar zusammengearbeitet haben.
Mhm.
Zum Beispiel, dieser Film hat 302 einzelanimierte Einheiten.
Oh.
Das ist auch der mit Abstand größte Faktor, den Pixar je, also bis heute gemacht hat.
Was bedeutet hier denn Einheit?
Unterschiedlich gebaute Figurenmodelle.
Ja.
Also diese ganzen Spielzeuge sind alle einzeln gebaut.
Ja.
Das ist nicht so wie im ersten Teil, dass man Andy einfach verfünffacht hat, sondern die haben für diese Kindergarten-Szenen sind es insgesamt 302 Charaktere, die wir da sehen.
Shit.
Und alle einzeln gebaut.
Wahnsinn.
Und allein so Sachen, Ken, der übrigens, oh, das habe ich rausgefunden, der heißt, Ken heißt übrigens laut Mattel, Kenneth Sean Carson, heißt der eigentlich. Das ist der Vorname von Ken.
Echt?
Ja.
Geil.
Der trägt insgesamt 21 verschiedene Outfits, was echt geil ist, weil er sich aber darüber aufregt, wenn er als Mädchenspielzeug bezeichnet wird. Das ist eine geile Idee, finde
ich. Ja,
dass Ken das scheiße findet, als Mädchenspielzeug bezeichnet
zu werden. Ja, da gibt es ja diese geile Szene, wo Ken voll drauf abgeht, dass er jetzt für Barbie eine Modenshow machen kann.
Ja, Mann.
Freak out! Le Freak, sehr schick.
Freak out! Wie gesagt, mein Lieblingscharakter am dritten Teil ist Chuckles der Clown, ey, Alter.
Der ist wirklich geil.
Ey, Alter, als er die Geschichte von Lotz erzählt, habe ich mich fast weggeschmissen vor Lachen, weil dieser scheiß Clown halt einfach so geil depressiv guckt.
Porzellinchen ist übrigens nicht aus irgendwelchen Production Value oder Streitereien oder irgendeinem Scheiß rausgeflogen, sondern aus dem ganz, die kommt ja am Anfang des Films noch vor, sondern aus einem ganz einfachen inhaltlichen Grund, nämlich diese ganze Nummer am Ende mit der Verbrennungsanlage hätte nicht funktioniert, wenn eine Porzellanfigur dabei gewesen wäre, weil die sofort zerbrochen wäre.
Echt?
Bei diesem ganzen Rumgefalle.
Ja. Okay.
Und dann haben sie sich gedacht, wir können Porzellinchen, müssen wir rausnehmen. Weil die würde, das wäre unlogisch, wenn sie das überstehen würde, dieses ganze Gefalle und Gegreife und so weiter. Dabei würde sie zerbrechen. Aber es wäre auch unlogisch, wenn sie bei dieser Handhalteszene nicht dabei wäre, sondern noch im Kinderzimmer oder so. Also haben sie die komplett rausgenommen und noch so einen traurigen Moment rausgemacht, dass sie weg ist. Das fand ich tatsächlich ganz clever. Und was ich sehr schön finde, ist diese ganzen Zeichnungen und also von Kindern und auch die Namen und so, das haben alles die Kinder von dem Regisseur gemacht.
Geil.
Die haben die ganzen Bilder im Hintergrund gemalt, die haben die Namen von Bonnie und so auf die Rucksäcke geschrieben und so.
Es gibt, Porzellinchen wird ja gleich am Anfang von Toy Story 4 noch eine Rolle spielen. Es gibt den Kurzfilm Lamp Life von Pixar, der ein sogenanntes Midquel ist, also ein Film, der irgendwo mittig angesiedelt ist, wo wir tatsächlich erfahren, was mit Porzellinchen passiert ist, als sie von Andys Familie weg ist. Da ist sie dann bei einer Familie gelandet mit viel zu kleinen Kindern, die super nervig waren und die Lampe x-mal fast kaputt gemacht hätten und dann schließlich in die Freiheit gekommen ist. Ja, mit Toy Story 3 sollte tatsächlich die Trilogie enden. Das war damals so angesagt. Es kam dann
auch ein sehr würdiges Ende. Also Toy Story 3 war wirklich perfekt.
Ja, der Plan war, die Trilogie so enden zu lassen. Die Spielzeuge kommen an Bonnie. Und entgegen der Ansage gab es dann, ja, typisch Disney halt, entgegen der Ansage wurde dann noch ein Teil veröffentlicht und alle waren skeptisch. Zu Unrecht, Toy Story 4 auch ein toller Film, wie wir schon alle jetzt hier verlautbaren haben lassen. Und damit kommen wir zu Toy Story Nummer 4.
Jetzt muss ich aber mal ganz kurz fragen, ist Toy Story 4 Gott, war da nicht irgendwas, dass Disney da keine Aktien drin hat, dass Toy Story 4 wieder ein reiner Pixar-Film war? Nee,
jetzt gehört, also jetzt sind wir an dem Zeitpunkt, wo Pixar im Prinzip nur noch eine Abteilung von Disney ist.
Ich weiß, aber ich habe irgendwas gelesen, dass Toy Story 4, deswegen ja Toy Story 4 auch so besonders, weil Disney da nicht seine Finger mit dem Spiel hat, sondern dass ein reiner Pixar-Film wieder ist wohl.
Das kann natürlich sein, aber ja klar, weil Disney, also ist es möglich, ich weiß es nicht, ich spekuliere jetzt.
Ich weiß es auch nicht. Weil dafür muss ich nämlich sagen, war der nämlich auch sehr phasenweise auch sehr un-Disney, weil Toy Story 4 hat sehr viele, also die haben echt gut Stoff für Albträume, Alter.
Ich muss ehrlich sagen, dass ich die ganze Toy Story-Reihe sehr angenehm un-Disney-mäßig finde.
Ja, Dito.
Weil die halt auch viele sehr dunkle und sehr melancholische Themen länger beleuchtet, als es bei Disney der Fall ist.
Und auch ein bisschen ehrlicher erzählen, ne?
Ja. Schonungsloser, ja.
Also was ich sagen wollte, es kann durchaus sein, dass es nur Pixar war, weil für Disney ist Pixar oder die Einmischung bei Pixar ab einem gewissen Zeitpunkt ja irrelevant, wenn Pixar eine Abteilung von Disney ist. Die nehmen den Film dann ja nur noch ab. Ja, also die brauchen sich ja vorher nicht einmischen.
Aber es macht schon noch einen Unterschied, ob sich da die Konzernspitze. Ja gut.
Wir
sind nicht drin.
Die sitzen nicht im Vorfeld schon mit drin und wollen gucken, wo ihre Kohle bleibt oder wo die hingesteckt wird, sondern die sind jetzt eine Abteilung von denen und am Ende heißt ja, den Film senden wir oder den Film senden wir nicht. Also das ist dann nur noch kalte Entscheidung.
Kleiner Side-Mods-Fact.
Side-Mods.
Toy Story 1 bis 3 hatten den Titel Toy Story 1, Toy Story 2, Toy Story 3 im Englischen wie auch im Deutschen. Toy Story 4 hatte im Original auch den Titel Toy Story 4, also konsequent. Was macht die deutsche Filmdistribution daraus? A Toy Story, Doppelpunkt, alles hört auf kein Kommando. Warum?
Ohne Scheiß, ich hatte, als wir die Folge geplant haben, Toy Story, und ich musste die alle nachgucken, habe ich mir überlegt, ob ich den vierten nicht gucke, weil ich den Titel so abschreckend fand. Weil A Toy Story klingt erstmal nach diesem Disney-Scheiß mit A Star Wars Story.
Ja.
Obwohl ich Rogue One gut fand, aber trotzdem
Solo
so.
Solo war kacke.
Ey, ich lass mir.
Nicht drüber reden, aber.
Ich lass mir A Toy Story gefallen, wenn die davor auch so geheißen haben. Aber die Toy Story 1 bis 3 hatten nicht dieses am Anfang.
Nee, ich dachte, das halt eben wie bei A Star Wars Story, dass es halt eben nicht die Haupthandlung, nicht Teil der Haupthandlung ist. Und dann diese Trailer mit dem, wie hießen die, Hasi und Ducky, glaube ich, ne? Mhm. Die waren ja im Trailer mal zu sehen und Woody und Dings so ein bisschen. Deswegen dachte ich, dass das die Hauptfiguren sind oder irgendwer anders und das nur im selben Universum spielt.
Gut, wir starten rein in den Vierer. Toy Story 4, A Toy Story, keiner hört Alles hört auf kein Kommando, beginnt.
Ich muss ganz kurz reingehen. Ich dachte halt auch, weil ich habe auch nach Toy Story 4 gesucht. bis ich dann den deutschen Titel gesehen habe, weil ich habe das immer, wenn ich das gesehen habe, hier alles hört auf kein Kommando. Ich dachte, weil es doch so viele Kurzfilme von Toy Story mittlerweile gibt.
Ja, genau, genau, genau.
Ich dachte, das wäre sowas wieder.
Ja, das meine ich eben mit Toy Story, dass es halt einfach nur eine Geschichte aus dieser Welt ist. Und vor allem, also sorry, dieser Titel macht inhaltlich nicht mal Sinn. Nee. Alles hört auf kein Kommando. Es gibt keine Kommandostruktur in diesem Film. Oder zumindest nicht so.
Nee, aber Woody kämpft nicht damit, dass keiner auf ihn hört. Das ist Quatsch.
Genau, niemand kämpft damit, dass keiner auf ihn hört.
Er macht ein bisschen Sinn, weil es um wilde und verlorene Spielzeuge geht, aber dazu kommen wir gleich.
Ja, aber auch das ist ja nicht die Haupthandlung. Also es geht ja nicht darum, jetzt in der Wildnis zu leben und keinen Fixpunkt mehr zu haben oder so. Im Gegenteil.
Toy Story 4 beginnt mit einer zeitlichen Rückblende und zwar sehen wir, wie Porzellinchen verschenkt wird. Woody hat die Chance, mit ihr zu gehen bzw. sie zu retten, doch sie hält ihn davon ab, verbal, und sagt, lass es sein, es muss so sein, es ist der Lauf des Lebens, es ist natürlich in Anführungszeichen, ich komme zu einer neuen Familie, bleib du hier bei deinen Spielzeugen, und dann fährt Porzellinchen weg und Woody liegt im Regen auf der Straße, kann sich nicht mehr bewegen, weil die Erwachsenen in der Nähe sind, und blickt Porzellinchen hinterher. Und das ist auch so ein Heulmoment für mich bei Toy Story.
Also da hatte der für mich übrigens, ne? Nach dieser ganzen Aufregung, die wir gerade hatten über diesen Titel, weil so ging es mir, wie gesagt, innerlich auch. Bei der Szene, wo Woody da im Regen liegt,
fantastisch, hatten sie mich. Fantastische
das
Szene.
Auch so toll, dass so die geil aus. Also sorry, so technisch, müssen wir kurz drüber sprechen. Der optische Sprung vom dritten auf den vierten ist fast so krass wie der erste auf den zweiten.
Ja.
Der sieht so fett aus.
Der sieht perfekt aus.
Ja, also das
der
ist
sieht
irre. Sagenhaft
gut aus.
Es gibt wirklich Szenen in diesem Film, wo du teilweise denkst, das ist jetzt gerade real aufgenommen und nur einen Filter drüber gelegt, damit es aussieht wie animiert.
Ja.
Also das ist so geil gemacht. Ja. Also Chapeau an Pixar an der Stelle.
Vor allen Dingen ist es halt auch ein echt starker Einstieg, weil du halt auch siehst, was Porzellinchen ihm ja noch quasi die Hand reicht, mitzukommen. Und dann aber schon der Grundstein für die Geschichte gelegt wird, dass Woody sich für Andy dann entscheidet, weil sein Pflichtempfinden Andy gegenüber größer ist als seine Liebe zu Porzellinchen. Weil dafür sind Spielzeuge sollen sich nicht selber, also das sieht man sehr früh schon im Film, Spielzeuge sind nicht dafür da, sich selber zu lieben, sondern um geliebt zu werden von Kindern.
Genau. Sie haben einen höheren Zweck, in Anführungszeichen, ja. Ja, dann springen wir wieder zurück in die Gegenwart. Woody und die anderen sind mittlerweile happy bei der kleinen Bonnie. Und aus der Vorschule bringt Bonnie ein selbstgebasteltes Spielzeug mit.
Ich finde den so geil.
Aus einem Göffel, also aus so einem Gabel-Löffel-Hybrid und zwei Wiggly Eyes, so zwei Glubschaugen und einem Stück Draht, hat sie einen kleinen Löffelmann gebaut, Forky. Und das ist ein Punkt, wo in der Toy Story-Reihe für uns als Kack- und Sachhörer tatsächlich neues Wissen generiert wird. Das ist wirklich ein großer Schritt, wo wir hier neues Wissen erlangen. Bonnie hat dadurch, dass sie aus Abfall eine Figur zusammengebaut hat, diesem Objekt eine Seele eingehaucht. Ja,
also plötzlich, sie hat Leben erschaffen.
Sie hat Leben erschaffen. Er ist ein Stück Abfall, ist jetzt plötzlich auch ein lebendiges Spielzeug.
Mhm. Hat ihm Leben eingehaucht, weil sie ihren Namen, glaube ich, unter seine Stelzen da geschrieben hat. Also sie hat ihn gekennzeichnet ja auch als seins. So wie Andy als früher mal Andy drunter geschrieben hat, steht ja jetzt auf allen Füßen ja immer Bonnie. Und bei ihm steht auch auf seinen beiden, ein zerbrochener. Auf seinen Füßen steht halt auch Bonnie jetzt.
Ich habe übrigens vorhin gelogen, dass ich keine Trivia dazu habe. Mir fällt doch Trivia dazu ein. Die einzig interessante, die ich daran fand. Die Macher haben, um das Design von Forky zu erstellen, haben die das Team halt in so einen Raum gesperrt mit genau den Dingen, die die Kleine da halt hat. Und die mussten alle einen Forky basteln. Und den sie am coolsten fanden, haben sie dann halt animiert.
Workshop, geil.
Finde ich voll die geile Idee für ein Charakterdesign.
Und Forky hat jetzt nochmal einen völlig neuen Twist, seine Figur. Forky ist sich nämlich der Tatsache bewusst, dass er aus Abfall zusammengebaut wurde. Und er hat eine Bestimmung. Er denkt, er hat eine Bestimmung, nämlich weggeworfen zu werden. Und
kennen wir schon, Bass.
Dann gibt's eine.
Nee, aber das ist ja da weiter, ne? Also, Buzz stellt ja fest, dass er nicht real ist und ein Spielzeug ist. Und Forky hat ja nicht die Idee, dass er real ist, sondern im Gegenteil, er fügt sich seinem Schicksal als Abfall und wehrt sich gegen sein neues Schicksal, jetzt Spielzeug zu sein. Also Buzz wehrt sich da ja nicht gegen. Der wehrt sich ja nicht dagegen, Buzz, ein Spielzeug zu sein, sondern der versteht es nicht.
Buzz wehrt sich gegen die Fiktion.
Der versteht die Fiktion
also,
nicht.
Ja,
nee, aber er
wehrt sich gegen. Er muss sich.
Ja.
Genau, Buzz muss die Fiktion überkommen. Mhm. Buzz muss verstehen, dass er kein Space Ranger ist, sondern Spielzeug. Forky muss die Realität überkommen.
Mhm. Ja.
Forky muss verstehen, dass er kein Abfall ist,
genau,
sondern ein fiktiv erschaffenes Spielzeug.
Oder kein Abfall mehr ist.
Und also vor allem, wurde das verändert. Das ist Toy Story 1 nur nochmal umgedreht. Im ersten Teil haben wir Woody, der neidisch ist auf das neue Spielzeug. In Teil 4 haben wir Woody, der alles daran setzt, das neue Spielzeug zu beschützen.
Scheiße, du hast recht, ja.
Ja.
Also es gibt da eine wunderbare Montage, auch noch unterlegt von so einem geilen Song mal wieder. Schmeiß dich bitte nicht weg.
Übrigens ein schönes, wie ich finde und auch an vielen Stellen gelesen habe, ein schönes Statement gegen den Gedanken von Suizid.
Ach so, ja.
Forky.
Ja, Forky, der immer im Abfall landen möchte.
Forky will sich wegwerfen. Und es gibt sogar diese kurze Einstellung, wie Forky im Müll liegt und sich da total wohlfühlt.
Ja.
Und Woody kämpft dagegen an. Bei einem Campingausflug gehen Woody und Forky dann verloren.
Weil sie aus dem Fenster fliegen.
Und müssen zu Fuß zum Campingplatz für ein Spielzeug eine Riesendistanz. Ja? Und sie sehen dann in einem Antiquitätengeschäft, an dem sie vorbeikommen, die Lampe von Porzellinchen. Eine Figur aus der Vergangenheit. Und Woody war ja, wie gesagt, ein bisschen verknallt in sie, nicht nur ein bisschen. Im Geschäft, im Antiquitätengeschäft, werden sie dann von der Puppe Gabby gefangen genommen.
Gabby.
sie ist eine intakte, äußerlich intakte Mädchenpuppe, sag ich mal. Ihr Sprachprozessor ist aber beschädigt und deswegen ist sie scharf auf Woodys Sprachprozessor, der noch intakt ist. Ja, Woody kann flüchten, Forky bleibt aber als Geisel zurück. Und bei Gabby ist es ein bisschen wie bei Lotso, dem Kuschelbären, dass sie am Anfang die als nett angeteased wird, dass sich aber sehr schnell, also innerhalb von Minuten, revealed, dass sie Böses im Schilde führt.
Ja, aber mit dem Unterschied, dass sie eigentlich nicht böse ist. Ne? Also das kriegen wir am Ende raus. Sie ist eigentlich nicht böse, sie ist verzweifelt.
Mhm.
Und während Lotso halt verbittert ist.
Mhm. Ja, Gabby setzt Hoffnung. Gabbys Hoffnung ist, wenn mein Sprachprozessor wieder funktioniert, finde ich ein Kind.
Nee, dann finde ich dieses eine Kind, auf das ich scharf bin, nämlich die Maggie? Maggie? Oder nee,
Mirror? Die Tochter der Ladenbesitzerin.
Ja, oder die Enkelin.
Enkelin.
Wahrscheinlich. Wie heißt du denn? Mandy?
Ja, aber Miracle, Gabby, Miracle? Aber wenn ich mich recht erinnere, hatte Gabby auch vorher keine enge Beziehung zu einem Kind.
Nee, weil die von Werk aus an schon kaputt ist.
Genau. Und deswegen ist sie ja in diesem Antiquitätengeschäft, aber sie gibt sich immer der Hoffnung hin, dass sie, wenn sie wieder funktioniert, dieses eine Kind auf jeden Fall auf sie aufmerksam wird.
Und für mich, ich dachte im ersten Moment, Gabby, ja, okay, das ist jetzt der Lotso in dem Film. Gabby hat nochmal einen neuen Twist, den ich interessant finde. Für mich ist Gabby eine Metapher auf dieses oberflächliche Hollywood-Lifestyle-Ding. Leute, die sich so Schönheitsoperationen zwanghaft unterziehen.
Oh, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich, ja?
Gabby, ja, Gabby ist eigentlich eine intakte Person.
Stimmt, ist gut.
Gabby ist eigentlich eine intakte Person. Eine Sache ist bei ihr nicht perfekt, denkt sie jedenfalls. Und Gabby denkt, wenn diese eine Sache an mir repariert wird, dann steht mir die Welt offen.
Witzig, ganz krasses Gegenstück zu Porzellinchen, die in dem Film ja auch wieder auftaucht und sogar, also sagen wir mal, wieder kaputt geht sogar, der reißt ja wieder einen Arm ab.
Sich ja, selber wieder, ist auch der noch, war ja vorher schon kaputt.
Genau,
ja.
Das einfach mit Woody zusammen quasi wegbrüllt, sich einen Spaß draus macht und ein bisschen Tape und sie ist wieder good to go. So, weißt du, krasses Gegenstück, stimmt.
Ich muss dem Film dann aber eine kleine Kritik mit auf den Weg geben, denn die Szene, wo sie dann tatsächlich ihr Kind findet, am Ende halt eben, dieses verlorene Kind, das Erste, was das Kind macht, ist halt eben hinten dran ziehen und das Sprachmodul funktioniert und sie sagt, willst du meine Freundin sein? Und dann hält sie sich halt fest, weil das genau das Richtige war, was die Puppe da in dem Moment sagen konnte. Mhm. Weil sie jemanden gebraucht hat, weil sie verloren gegangen ist. Das heißt, diese Nummer, dass dein Makel behoben wurde, spielt eine nicht unerhebliche Rolle damit, dass sie am Ende ihre Redemption erlebt hat.
Redemption hat sie nicht, sie überkommt ja ihren Story-Arc nicht.
Ja,
Nee, ja, das Kind, doch,
sie
nein,
findet ein Kind
nein,
am Ende.
Nein. Ja. Moment, das Kind, was sie wollte, kriegt sie ja nicht.
Genau.
Und sie ist ja dann auch bereit, sich ihrem Schicksal zu fügen, die Flinte ins Korn zu werfen. Und dann hat sie ja dieselbe Chance wie Woody, nämlich zu erkennen, dass nicht nur die Liebe eines Kindes halt wertvoll ist, sondern halt auch die Liebe zu dir selber.
Gut, das ist gut, ja.
Und das überkommt sie aber nicht, denn Woody animiert dazu zu sagen, probier es einfach nochmal.
Das stimmt. Okay, das sind wir jetzt ein bisschen gesprungen. Also ich persönlich sehe in Gabby so eine Hollywood-Frau, so dieses typische LA-Lifestyle-Ding. Oh fuck, nur wenn ich jetzt noch diese Brustvergrößerung kriege, bin ich ein kompletter Mensch. Nur dann bin ich wertvoll. Ja. Buzz lernt dann auf einem Schießstand die beiden Plüschtiere Ducky und Bunny kennen.
Die sind so geil.
Die tatsächlich sehr lustig
sind. Die ihm helfen, ja. Die sind so ein bisschen Bully-mäßig drauf. Das sind eigentlich so fiese Gangstertypen, die alle gleich vertreschen wollen, aber auf eine witzige Art und Weise.
Ja.
Ja, weil sie sind halt Plüschtiere und können deswegen niemandem Schmerzen zufügen. Ja.
Und sind aneinander gebunden.
Ja.
So, mein Gott, ich habe ihn verloren. Nein, ich hänge doch noch an deiner Hand.
Woody trifft dann auf einem Spielplatz eine völlig neue Art von Spielsachen kennen, die wir als Zuschauer auch noch nicht kennen, nämlich verlorene Spielsachen.
Von denen wir aber schon gehört haben,
ja,
dass sie Angst davor haben, verloren zu gehen.
Also die
im ersten sogar schon.
Spielsachen,
im zweiten, glaube ich, ist das so. Egal.
Spielsachen, die niemandem gehören. Ja, in diesem Sandkasten. Und sie, Porzellinchen, ist jetzt auch ein verlorenes Spielzeug. Sie hat sich komplett von der Abhängigkeit von Menschen gelöst und wohnt in der Wildnis, lebt in der Wildnis. Alles hört auf kein Kommando.
Sie hat sogar gelernt, Menschen auszutricksen mit ihrem Stinktierfahrzeug. Ist total geil. Und eben auch die menschliche, ich nenne es mal Technologie oder Zivilisation, zu nutzen. Ne? Also, dass sie halt mit diesem Jahrmarkt unterwegs ist. Also die hängt ja scheinbar an diesem Jahrmarkt dran, weil die kennt sich da mega aus und wenn der weiterzieht, zieht sie halt auch weiter. Also die hat wirklich so dieses Survival, dieses, war das Improvise, Adapt, Overcome Ding gemacht.
Von Bear Grylls,
ja. Also die hat verstanden, wie es funktioniert, die hat verstanden, wie man Menschen manipuliert, wie man Menschen nutzen kann. Und zwar so, dass sie selbst überleben kann und dass es ihr gut geht.
Auf der anderen Seite am Ende leider auch dann die negative Botschaft, dass so, wenn du lernst, dich selber zu lieben, bist du dir selbst am nächsten. Dann was machen sie am Ende? Anstatt andere Spielzeuge zu befreien und ihm von der großen Freiheit zu berichten, sie vielleicht zu bekehren? Nein. Helfen sie, dass die an Kinder kommen und verschenkt werden. Um am Ende vielleicht auch als verlorene Spielzeuge zu enden in der Müllpresse oder sogar
anderes. Ja, aber das ist so ein bisschen, also ich finde, die Thematik ist so ein bisschen zweischneidig, weil
verloren ist sie auch absolut. Weil, aber
also nee, ich finde jetzt nicht, das kann man denen nicht so. Ich verstehe deinen Vorwurf und ich sehe den auch ein. Aber auf der anderen Seite ist verlorenes Spielzeug sein auch eine Typfrage. Ne, ob das jetzt wirklich geil ist. Also Woody ist ja nicht der Typ dafür und entscheidet sich nur für Porzellinchen dazu, diesen Weg einzugehen. Und das ist eigentlich überhaupt nicht Woodys Art.
Ja, obwohl Porzellinchen eine ganz schöne Agenda fährt. Und ja klar, sie zeigt Woody natürlich auch die Vorteile dessen, wie das Ganze halt sein kann. Aber am Ende, naja, hat es schon sowas Henker- und Richtermäßiges.
Kommen wir mal nicht zum Ende.
Okay. Das ist aber so ein heißes Thema.
Also auf dem Dach des Antiquitätengeschäfts treffen sich Buzz, Woody, Porzellinchen und die beiden Plüschtiere.
Und Schnick, Schnack, Schnuck.
Und das dreiköpfige Schaf, Schnick, Schnack, Schnuck.
Was? Das heißt Schnick, Schnack, Schnuck?
Schnick, Schnack, Schnuck, ja.
Okay. Was witzig ist, weil Schafe oder beziehungsweise eine Schafsorte, ich nagel mich nicht drauf fest, was genau, aber es gibt Schafe, die Heidschnucken heißen.
Geil.
Geil.
Im Inneren des Ladens rekrutieren sie das Stuntman-Spielzeug Duke Kaboom.
Oh,
bester Mann.
Gesprochen von Keanu Reeves im Original. Es ist, ey, Duke Kaboom, da hab ich mir fast eingeschissen vor Lachen.
Der Alter. Evil Knievel auf Kanadisch.
Der ist so geil, Alter.
This commercial, of course I can jump that far. Der Duke Kaboom ist halt ein Poser, ein sympathischer Poser und er wurde verstoßen von seinem Kind Regin. Das ist für dich, Regin.
Also der hat ich kann so weit springen, ja. Und ich kann das mit verbundenen Augen. Ja, was?
Also macht er da? Duke Kaboom hat auch ein lebenslanges Trauma, weil er sein Kind enttäuscht hat, weil er nicht so leistungsfähig war wie der Werbespot.
Ja. Ja? Es war doch nur eine Werbung.
Duke Kaboom, alleine der Duke Kaboom, das wird mein Pornoname, Alter.
Aber dass Duke Kaboom, obwohl sein Kind ihn einfach weggeworfen hat, trotzdem noch diesem Regin nachtrauert. Scheiß auf Regin,
Mann. Alter, die haben alle ein Trauma von ihrem ersten Kind.
Ja.
Also wirklich alle.
Außer Woody, wenn die Theorie stimmt, dass sein erstes Kind der Vater von Andy war.
Ne?
Aber darüber später.
Machen wir gleich noch. Ja. Der Showdown von Toy Story 4, der endet dann damit, im Geschäft endet der Showdown damit, dass Woody im Austausch gegen Forky seine Sprachbox hergibt. Woody gibt aus freien Stücken seine Sprachbox an Gabby. Gabby bietet sich mit der neuen Sprachbox der Enkelin des Besitz, der Besitzerin an. Die lässt sie aber liegen, in einer auch super traurigen Szene. Und Gabby schließt sich daraufhin unserer Crew an, den unseren Bonnie-Spielzeugen mittlerweile.
Den Toyvengers.
Den Toyvengers. auf dem Weg zum Wohnwagen. Auf dem Weg zu Bonnies Wohnwagen zurück findet aber ein verloren gegangenes Mädchen auf dem Rummelplatz Gabby und nimmt sie dann in ihr, schließt sie dann in ihr Herz.
Was eine sehr süße Szene ist.
Und am Ende werden nochmal die Tränendrüsen aktiviert. Am Ende finden alle wieder zu Bonnie zurück. Woody aber, und das deutet sich in dem Film ja schon an, weil er sich wieder an Porzellinchen annähert, am Ende entschließt sich Woody, bei Porzellinchen zu bleiben. Also die endgültig verabschiedet sich unsere Crew, die Toyvengers, verabschieden sich von Woody, der jetzt in Freiheit lebt.
Was in allen drei Teilen eigentlich, also vorhergehenden drei Teilen, eigentlich schon Thema war. Wir verabschieden uns von Woody. Weil Woody sollte erst ersetzt werden, dann sollte Woody verkauft werden, beziehungsweise ins Museum gehen.
Im Kindergarten.
Im dritten Teil.
Nee, Quatsch, aufs College erst mit eigentlich.
Genau, ja. Dann aufs College. Ne, er sollte erst dann zu Bonnie und so weiter. Also es geht immer darum, wir verabschieden uns von Woody, weil Woody einen anderen Weg, weil er bei dem Kind bleiben will und es aus irgendwelchen Gründen nicht kann. Oder im zweiten Teil halt eben dann wieder dahin zurück, bla bla. Und hier ist es dann endlich der Fall, sie verabschieden sich wirklich von Woody, weil Woody jetzt zum ersten Mal das macht, was er will und was ihm nicht eingeredet wurde, sondern er verlässt seine Comfortzone und er verlässt sein Kind, um sich selbst zu verwirklichen, indem er halt mit Porzellinchen zusammen ist. Mhm. Was eigentlich schön ist, weil das normalerweise bei Disney gendertechnisch umgekehrt passiert. Die Frau gibt ihr Leben auf, um bei dem Kerl zu bleiben. Ja. Hier ist es endlich mal umgekehrt.
Ja, böse Zungen haben Pixar da auch Marktstrategie vorgeworfen, weil der ist zweite Teil, auch, weil alle anderen großen Hauptfiguren, so Slinky, Mr. Potato Head, die Aliens, der T-Rex und Buzz und so. Und auch die hier Bullseye und Jesse.
Cowgirl Jesse, ja.
Cowgirl Jesse, die vorher immer sehr große aktive Rollen halt auch hatten, im vierten Teil so krass in den Hintergrund gerückt werden, dass halt gesagt wird, sie hat neue Spielzeuge etabliert und natürlich den größten Moneymaker, auch noch gesprochen von Tom Hanks, ja, Woody behalten wir natürlich. Ne?
Aber Porzellinchen macht eine krasse Entwicklung durch tatsächlich, was ich echt spannend finde. Wie gesagt, die Toy Story-Reihe hat wirklich auch Mut bewiesen, um Figuren wirklich weiterzuentwickeln. Porzellinchen lernen wir im ersten Toy Story kennen als, ja, das ist halt die hübsche Frau, die auch da ist.
Die auch wirklich keine, und das meine ich vorhin mit dieser Sexismus-Geschichte, die hat keine andere Aufgabe, als am Ende des Films Woody zu küssen.
Ja.
Und das ist ihr.
Und vor allen Dingen halt auch noch Porzellinchen ist, also halt wirklich
mit zerbrechlich.
Zerbrechlich, mit Samthandschuhen anfassen. Die ist im vierten Teil, ist die der weibliche Rambo, Alter.
Ja. Und das sind so Stellen, da haben wir uns ab und an mal schon drüber aufgeregt. Wenn sowas zu übergendert wird, ne, wenn das zu deutlich gemacht wird, dass es ein bisschen albern wirkt. In dem Film ist es eigentlich auch so, weil Porzellin ist einfach voll ultra in diesem Film. Also
finde ich aber gerechtfertigt.
Finde ich nämlich auch.
Sie hat so Tomb Raider-Charakter, sie ist halt so ein self-made Girl. So, ja, ne?
Und es ist sinnvoll etabliert, warum das so ist. Die hat ja sogar noch einen Midwill-Kurzfilm gekriegt, um das Ganze nochmal deutlicher
zu machen. Lamp Life, der Kurzfilm, ja.
Also es ist wirklich sinnvoll etabliert, warum sie jetzt so krass ist, warum sie ich sag mal, selbstbestimmt ist. Und auf der anderen Seite ist es auch eine wirklich schöne Art, sich zu entschuldigen bei einem Charakter, der aufgrund der Zeit, in der die ursprünglichen Filme entstanden sind, noch sehr sexistisch war. Also diese Nummer, dass man wirklich nur dafür da ist, am Ende den Helden zu küssen. Und maximal, wenn man ein bisschen Rolle bekommt, dann ist man halt die Jungfrau in Nöten. Also das ist schon wirklich brutal, was mit Porzellinchen vorher passiert ist. Und das als Entschuldigung für diesen Charakter zu nehmen, weil mir stieß das echt sauer auf, dieser Charakter, weil ich es halt erst mit 30 gesehen habe, diesen Film. Und fand ich dann ein bisschen geil, dass sie im vierten Teil so richtig, okay, die kriegt ihre Reunion, wenn du so willst, oder ihr Remake. Und das in richtig geil. Das hat mich richtig gefeiert.
Du bist mal ein total toller Vater. So, Papa, darf ich Toy Story? Nein, du guckst jetzt was Genderneutrales. Gleichgestelltes an. König der Löwen. Du weißt schon, dass damalige Königsfamilien durch reinen Inzest entstanden sind, ja, oder? Genau. Der Film ist vollkommen unakkurat. Simba müsste eigentlich ein Auge rausfallen.
Ja, aber weißt du, Thema Sexismus. Oft wird, finde ich, zu Recht kritisiert, dass Frauen, wie soll ich das sagen, Mann? Also der Hollywood-Klassiker ist, dass wir eine weibliche Figur nehmen, aber die benimmt sich plötzlich wie Männer.
Ja, genau, die taffe Frau im Hollywood-Film wird ganz, ganz oft missverstanden als einfach nur ein taffer Mann mit Titten.
Eine Frau, die sich wie ein Mann verhält, so, ja. das ist auch irgendwie sexistisch so, das ist auch strange.
Ja, das ist halt, also antisexistisch in eine falsche Richtung, also
das
funktioniert so nicht.
Aber es ist bescheuert, du hast ja immer noch einen schwachen Charakter, der einfach nur plötzlich sich in Schritt fasst und in eine Gegend rotzt, ja. So, das ist so genau, jede taffe Frau bei Fast and Furious. Ja, aber genau. Wenn nur eine ist, und die spielt immer die gleiche.
Aber ich finde, bei Porzellinchen in Toy Story 4, und das ist fantastisch, in so einem Animationsfilm das zu sehen. Ich persönlich finde, dass die dann eine sehr gute Balance gefunden haben, weil sie hat jetzt plötzlich eine Hose, sie hat kein Kleid, weil ein Kleid ist scheiße unpraktisch, wenn man in der Wildnis lebt. Ja. So, und sinnvoll aufgebaut. Ja, sie zieht ihr Ding durch, sie weiß, wie man überlebt, sie ist mittlerweile, hat sich selbstständig gemacht, und zwar auf allen Ebenen. Ja, sie ist jetzt nicht nur das Fickstück von Woody, sondern sie beeinflusst Woody ja sogar positiv auf ihre Art und Weise, aber hat trotzdem ihre Weiblichkeit nicht komplett verloren.
Das ist es halt, ne? Sie ist halt immer noch ein weiblicher Charakter, sie ist immer noch eine Frau, und die ist auch immer noch, hat sie ihr niedliches Schaf und beschützt das. Na, also so ein bisschen wie bei Marvelous Mrs. Maisel oder so, ne? Nur weil ich Feministin bin, heißt das nicht, dass ich nicht pink tragen darf.
Ja.
Na, also und das
finde ich auch eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Das ist halt einfach nur, deine Weiblichkeit wird dir nicht abgesprochen, nur weil du tough bist. Halt
genau, und das haben sie bei Porzellinchen sehr schön hingekriegt, und das nicht aufgesetzt, sondern sehr schön etabliert. Mhm. Alter, das muss ich denen echt hoch anrechnen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, geil. Also, fantastisches Ende. Wunderbar. Ich liebe die Reihe. Ich liebe diese Filmreihe, und ich habe sie in der Vorbereitung auf diese Folge noch mal mehr zu lieben gelernt, wirklich.
Aber ich sagen muss, ich habe den vierten Teil echt lange geditcht, weil als ich den Trailer das erste Mal gesehen habe mit Forky, ich fand das, also der Trailer war so mies, das Marketing für den vierten Teil, ich fand das so misslungen, weil einfach Forky wurde mir so präsentiert, als so, ich hatte echt Schiss, dass das jetzt so ganz, ganz krass abgedriftet ist für so ganz kleine Kinder. Mhm. Dass das nicht mehr Toy Story ist, sondern dass das jetzt nur noch Spielzeuge sind, die ein kleines Abenteuer erleben, so. Mhm. Und dass es halt wirklich jetzt marketingtechnisch in die Richtung geht, wir machen das jetzt für die ganz, ganz kleinen Kinder. Und da hatte ich echt Schiss vor, weil Forky ging mir so auf den Sack, und als ich dann den Film gesehen habe, muss ich echt hammerhart lachen, der ist super gut. Ja.
Ich habe, also den einzigen Trailer, den ich gesehen habe, war halt im Kino. Ich weiß auch, wie gesagt, ich hatte die Reihe nie gesehen. Ich hatte nur den ersten gesehen und wusste, das ist ein Film, den mag ich, aber ich habe ihn halt noch nicht geguckt. So die Filme, die danach kamen. Ne? Also mir war immer klar, dass sie mir gefallen werden. Und dann habe ich die erste Kinowerbung halt gesehen. Das war ja hier mit Ducky und Hasi.
Und
Hasi.
Bunny, ja.
Oder Bunny. Und dass sie da an diesem Jahrmarkt rumquatschen und so, deswegen dachte ich auch, dass das die Protagonisten werden. Und meine erste Reaktion war, als das kam, boah, echt jetzt noch so einer? Ohne die gesehen zu haben, war ich schon genervt davon, dass sie die Trilogie aufgebrochen haben. Aber im Endeffekt, vollkommen zurecht.
Leute, wir haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen, wenn du ein künstlerisches Produkt machst, wie schwierig es ist, dich selbst zu reiterieren, sprich, wie schwierig es ist, noch was draufzusetzen.
Reiterieren?
Ja,
heute habe ich ein Wort gelernt. Ja,
so geil. Wie viele Regisseure, wie viele Filmreihen gibt es, die was Geiles hingelegt haben und danach kamen im Prinzip nur noch Abklatsche? Guns N' Roses.
Chinese Democracy war ihr Höhepunkt, ich bitte dich.
Wie viele Künstler gibt es, die nie wieder an ihr Urwerk rangekommen sind, weil es wirklich schwierig ist, nochmal neue Wege zu finden, was Neues aufzumachen?
Man spricht da übrigens von einem Opus Magnum oder von einem Magnum Opus, das große Werk, das man erschaffen hat.
Ja, Linkin Park.
Mit Hybrid Theory, ne? Aber eben auch, also oft ist es ja auch so, oder bei Metallica oder The Black Album. So, ne? Das ist ja auch nicht das erste Album gewesen, sondern einfach nur das Geilste. Und alles, was irgendwie danach kam, war dann irgendwie Käse.
Es gibt bestimmt jetzt Beef bei den Metallica-Fans.
Es gibt auch Beef. Ich bin auch kein großer Metallica-Fan. Das ist halt so das, was der Mainstream dazu sagt.
Alles cool, mit dem Black Album habe ich Bass spielen gelernt.
Ich finde das Black Album auch voll geil.
Oh, Fritz, aber, wird immer besser.
Also,
mit dem Black Album habe ich also meine Jungfräulichkeit manifestiert.
Also,
Fred Hilke, Bassist.
Was wollte ich sagen? Wie, es ist wirklich fantastisch und es ist wirklich, es ist wirklich zu ehren, es ist nicht zu unterschätzen, dass die beim vierten Film nochmal neue Aspekte in die Reihe reingekriegt haben, nochmal kreativen Scheiß abgeliefert haben, weil wir haben jetzt hier nach 3 Filmen beim vierten nochmal ein komplett neues Thema, nämlich Spielzeuge, die sich komplett vom Menschen entfernt haben und so nicht nur überleben, sondern sinnvoll leben, wie Porzellinchen.
Und eben nicht halt denselben Scheiß nochmal gemacht haben, sondern eigentlich, und was sehr schön ist an der ganzen Reihe, von jedem Teil immer den nächstlogischen Schritt gegangen.
Ja.
Ne, was passiert, wenn du ersetzt wirst? Was passiert, wenn du kaputt gehst? Was passiert, wenn der Junge zu alt wird? Und was passiert, wenn du gar keinen Menschen mehr brauchst?
Ja.
Also so, die gehen immer den nächsten Schritt.
Und das ist vor allen Dingen echt clever. Wenn du Toy Story hast und vom ersten bis zum vierten, das wäre ein Kuchen. Dann ist der erste Film so die ersten 3 Teile sind so der Zuckerguss und dann irgendwann kommt dann irgendwann der räudige Rest, der schon total durchgesapscht ist und den keiner eigentlich mehr essen möchte, weil alle satt sind. Und das ist halt genauso. Du hast im ersten Teil diese komplette Sicherheit und diesen Komfort des Kinderzimmers, mit dir wird gespielt, das ist alles gut, alles läuft fabelhaft so, ne?
Ja, es gibt ein gutes und böses Kinderzimmer.
Genau. Dann zweiten Teil, wir entdecken die Welt ein bisschen mehr, ein Spielzeug kann auch andere Beweggründe haben. Dritter Teil, ein Spielzeug kann es auch echt beschissen gehen, auch wenn mit dir gespielt wird.
Und Spielzeug kann böse sein,
ja, was wir zu den Zeiten genau, noch kann, nicht kann böse haben. Sein und es kann verbittert sein und dir wird halt auch, oder den Spielzeugen wird halt auch immer wieder, weil die lernen ja jeden Film über immer was, weil die ja immer nur in Andys Zimmer sind. Und die sehen halt dann auch immer mehr, und das gipfelt dann im vierten Teil so, wie was ich vorhin schon gesagt habe, das Leben als Spielzeug ist echt scheiße. 90% der Spielzeuge, 90% von Spielzeugen, die alle offensichtlich das Gleiche wollen, denen geht's echt beschissen. Da Häschen und Entchen hingen 3 Jahre da bei diesem scheiß Typen da an der Wand, der da hier das Ballspiel halt irgendwie macht. Oder die Puppe in dem Antiquitätenladen oder diese komischen, gruseligen Marionetten, diese Bauchrednerpuppen da.
Oh, die waren krass, Alter. Die waren krass gruselig, Alter. Ja. Diese Bodyguards da von der Gabby. Gabby.
Und das sind halt alles so Sachen, also jetzt im vierten Teil wissen die Spielzeuge halt auch dann jetzt auch wirklich mit Woody inklusive, wissen jetzt endlich, wie glücklich sie sich eigentlich schätzen können. Das ist auch ein ganz krasser Ruf nach Dankbarkeit. Sei dankbar für das, was du hast, weil du kannst morgen das schon wieder verlieren. Der neue amerikanische Traum, meine Damen und Herren.
Ja, und was wir dann aber im vierten Teil sehen ist, und wenn du es verlierst, wenn du es schaffst, dich selbst zu lieben, ist das nicht schlimm.
Genau.
Dann kommst du trotzdem über
ganz
die
Runde. Genau.
So, akzeptier dich selbst, wie du bist. Das ist das, was Porzellinchen halt geschafft hat. Sich selbst zu akzeptieren und sich selbst zu optimieren. Ja. Im Sinne von, ich bin jetzt maximal ich selbst und akzeptiere das. Ich brauche niemanden anderen. Ich komme mit mir selbst klar. Und das ist das, was Woody da ja auch lernen muss. Also da geht es ja ganz krass im vierten Teil rum, weil Woody immer noch besessen ist von der Idee, ein Kind zu haben.
Und er das eigentliche verlorene Spielzeug ist dadurch.
Ja, genau, das ist es ja. Ist er jetzt ein verlorenes Spielzeug?
Jetzt
nicht
mehr.
Im Gegenteil. So, was Buzz da ja am Ende sagt. Ne?
So, und jetzt kommen wir zum Thema Fantheorien. Und ich habe eine selbst konstruierte Fantheorie, die ich schon während dem Gucken der ersten Filme aufgebaut habe und die ich tatsächlich jetzt beim Nachdenken während der Folge auch komplettiert habe. Ich sah die Toy Story-Reihe wirklich mit innerlicher Unruhe. Diese Abhängigkeit dieser Spielzeuge von den Kindern, die ist so schön wie grauenhaft. Es ist bittersüß. Und ich bin so oft während diesen 4 Filmen da gesessen und dachte mir, Leute, ihr macht euch so abhängig von diesen Kindern. Es kann doch nicht wahr sein. Es endet im Unglück. Es endet nur im Unglück. Ihr seid so abhängig von diesen Kids.
Und das wissen die schon seit dem zweiten Teil, dass es kein Happy End gibt mit den Kindern.
Für mich ist die Toy Story-Reihe, das ist jetzt nur meine persönliche Fantheorie von Fred Hilke aus Kieselbronn bei Pforzheim. Ich sehe die Toy Story-Reihe als eine Analogie auf die Geschichte der Menschheit und ihre Beziehung zu religiösen Figuren oder Götzenbildern.
Ja, Toy Story ist Prometheus.
Wir haben in Toy Story 1 dieses gottgleiche Ebenbild der Menschen, die man im ersten Film auch noch relativ wenig sieht, weil die schlecht animiert werden konnten. So, im ersten Film sind die Menschen was Geheimnisvolles, was da oben, etwas Unhinterfragbares. So die frühe Zeit der Religion. Wir haben hier sogar den alttestamentarischen Rachegott in Form von Sith, der die Spielzeuge straft und sie verstümmelt.
Und du bist halt vollkommen ausgeliefert der Willkür der Menschheit.
Richtig.
Ob sie jetzt ein besseres Spielzeug kaufen oder nicht.
In der zweiten Iteration, um das Wort hier heute offiziell in den Kack- und Sachkanon einzuführen. Im zweiten Film machen sich die Spielzeuge wahnsinnig viele Sorgen um ihre eigene körperliche Versehrtheit. Und es geht um die Unsterblichkeit in diesem Spielzeugmuseum in Tokio. Das Mittelalter. So, das Leben ist voll scheiße. Aber du hältst dich irgendwie an der Stange mit der Hoffnung, irgendwann ins Nirvana einzutreten.
Ja, und da lernen sie zum ersten Mal, dass die Gottheiten, also die Menschen, die sie verehren, sie eines Tages fallen lassen. Oh, das ist ja das, was Jesse widerfahren ist. Ja. Das ist ja das erste Mal, dass wir das mitkriegen, dass ein Kind zu alt geworden ist. Das ist die Geschichte von Jesse.
Stimmt. Im dritten Film kommen wir ins Zeitalter der Industrialisierung. Hier lernen die Menschen ein neues Götzenbild kennen, nämlich Lotso, den Fabrikvorsteher, den weltlichen Führer. Also hier kommen unsere Spielzeuge in eine Art Arbeitslager, sag ich mal, in eine fiese Fabrik.
Ja, diesen desillusionierten Diktator halt, ihm ist Schlimmes widerfahren. Ja.
Und wo die Götter als böse dargestellt werden. Weil die einzigen Kinder, abgesehen von Bonnie, die wir sehen, und Andy logischerweise am Anfang, sind diese kleinen, in Anführungszeichen, grausamen Kinder in der Käfergruppe.
Willkürliche Gotthalten halt einfach. Ne? Sie haben keinen Plan, sie wollen dich nicht lieben, sie wollen dich eigentlich, sie machen mit dir, was sie wollen. Und wenn sie dich kaputt machen, ist das nur für ihr Vergnügen.
Also hier sind die Menschen nicht mehr Spielball einer fiesen, geheimnisvollen göttlichen Macht, sondern sie sind Spielball einer fiesen, geheimnisvollen weltlichen Macht. In Form von Lotso.
Oh, das ist geil. Fritti, ist super, die Theorie. Was im Prinzip passiert ist, ist, okay, wir haben es geschafft, uns von der göttlichen Unmündigkeit, nenne ich es jetzt mal, loszusagen. Wir sind jetzt mündig, weil wir sind gottlos. Also wir sind ohne Menschen und begeben uns in die Arme unserer selbst, also in andere Spielzeuge, die genauso beschissen sind. Also im Prinzip zeigt der dritte Teil, egal welcher Obrigkeit du hinterher rennst, sie sind immer scheiße zu dir.
Ja, im Prinzip werden sie am Ende ja zu Heiden, sie leben in der Natur.
Richtig,
jetzt kommen wir. Das meine ich mit diesen Obrigkeiten. Ja.
Jetzt, okay, Heiden, ich sage jetzt mal nicht Heiden, im vierten Film überkommen die Spielzeuge am Ende die Göttlichkeit komplett. Woody, der sein Leben lang Andy nachgeheult hat und dann später Bonnie angehimmelt hat. Also Andy war ja ein riesengroßer Gläubiger Andys. Woody war ein Gläubiger Andys. Und dann kam
Andy war ein guter Gott.
Andy kam zu Bonnie. Bei Bonnie war er nicht mehr die Number One. So, da hatte diese andere komische Figur das Sagen, deren Namen ich nicht mehr weiß. Er hat noch festgehalten an diesem Bild, okay, wir brauchen die Kinder.
Oh, das ist gut, er wurde sogar in den Schrank gesteckt und er wusste, eines Tages wird er schon wieder eine Rolle spielen.
Ja, und am Ende überzeugt Porzellinchen, die mittlerweile sich komplett vom Göttlichen gelöst hat und die rational ist mittlerweile, die sagt, ja, es ist nicht schlimm, ein verlorenes Spielzeug zu sein. Nein, es ist voll geil. Ich cruise hier in meinem Stinktier mit Schnickschnack und Schnuck rum. Also Porzellinchen ist der Heilsbringer eigentlich am Ende. Oh. Am Ende geht die Gesellschaft der Spielzeuge durch Woody repräsentiert in Richtung der Sci-Fi-Gesellschaft, vielleicht sogar im posthumanistischen Gedanke. Okay, ist ein Schritt zu weit, aber
nein, das ist richtig gut.
Der Schluss dieser Filmreihe ist ein Happy End in dem Punkt in Sachen Menschheitsgeschichte. So, wir lösen uns von irrationalen Träumen und machen uns mit unseren rationalen Gedanken bewusst, dass wir selbst die eigenen Schmiede unseres Glückes sind. Das ist Humanismus.
Ja.
Sekunde.
Oh, das ist, weil mir liegt Kanz auf den Lippen.
Es ist gemein, er ist selber drauf gekommen, aber ich habe trotzdem noch was.
Ihr dürft gleich kommen. Also Humanismus bedeutet ja, der Mensch rückt ins Zentrum unseres Denkens. Und das, was Woody und Porzellinchen machen am Ende von Toy Story 4, ist, dass sie den Spielzeughumanismus entdecken. Die neue philosophische Denkrichtung. Wir rücken uns selbst das Spielzeug ins Zentrum und leben jetzt endlich selbstbestimmt.
Was aber also du hast vollkommen recht, das ist ein unfassbarer Fortschritt für Woody und für die gesamte Spielzeugbewegung, wenn man das so nennen darf. Das denkt nur, das regt nur tierisch auch zum Denken an, weil wenn Porzellinchen ihn ja im vierten Teil quasi mit Wissen und mit Realität impft, infiziert, wie kann man das sagen? Nee,
impft finde ich gut.
Impft, ja, ihm das ein, impft ja auch, ne? Und er das ja auch akzeptiert und es ja auch gut für ihn ist, stellt sich dann halt für den fünften Teil, wenn es mit Woody und Porzellinchen vielleicht da in der Wildbahn halt irgendwie nochmal weitergehen sollte, aber wenn man das jetzt halt weiterspinnt, stellt sich dann halt auch die Frage, dann wirklich seine, ob Woody auf lange Sicht gesehen auch wirklich seine Umwelt erkennt, ob sie anfangen zu hinterfragen, wo kommen sie eigentlich her, warum leben sie, also das stellt eine ganze Reihe an wirklich hardcore existenziellen Fragen für die Spielzeuge da noch mit an, zum Beispiel, warum sie nicht sterben können oder solche Geschichten und wo sie herkommen, können sie Kinder kriegen, können sie sich fortpflanzen, ist das vielleicht der Beginn der Spielzeugdiktatur?
Wann ist, wo ist die Grenze, wo aus einem Stück Blech eine Seele wird?
Bis dann irgendwann Toy Story von Stephen King dann kommt, wo Woody eiskalt seine neuen Besitzer die Kehle abends durchschneidet und
um frei zu sein
und jemand anders dann beschuldigt wird, nämlich Sid.
Ich möchte zu deiner Theorie, das fiel mir jetzt gerade ein und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen stolz auf mich, dass mir bei deiner Ausführung gerade Kant einfiel. Und ich habe es schnell mal gegoogelt, um es zu zitieren, jetzt erstmal unkommentiert, nur das, was Kant geschrieben hat, und wir denken an das, was Fred gesagt hat. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leistung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sampere Aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das ist der Wahlspruch der Dings. Der Aufklärung. Also das ist im Prinzip genau das, was du gesagt hast, was im vierten Teil passiert. Die entledigen sich ihrer eigenen Unmündigkeit, ihrer selbstverschundelten Unmündigkeit.
Mhm. Naja, eigentlich, wenn man vom Göttlichen ausgeht, ist das fast deren Erbschuld irgendwie, deren Geburtsschuld.
Ja, also egal was, ne? Also wie Kant sagt, ne? Irgendwas, was über dir steht, also dass du kontrolliert wirst, egal jetzt in welcher Form, bei Toy Story, dem entledigt. Oder hat sich Porzellinchen längst entledigt?
Ja, Porzellinchen ist ein Lutheraner offensichtlich. Die hat ihre Thesenränge und die betreibt Aufklärung.
Nee, ja genau. Also das ist ja das, was Kant im Prinzip erklärt. So, ne? Also die benutzt ihren eigenen Verstand. Mhm. Dumm ist Woody auch nicht. Aber er folgt halt noch dieser Obrigkeit, beziehungsweise seine eigenen Unmündigkeit,
Vorsicht,
der Porzellinchen das nicht macht.
Vorsicht mit der Verherrlichung Luthers.
Ja,
das war
ich hab nie gesagt, dass Luther hier verherrlicht wird.
Das war ein fieser Antisemit, Alter.
Ja, Mann.
Ja.
Nee, ich hab nie, weiß gar nicht, wie du jetzt drauf kommst. Keiner hat gesagt, der war jetzt Oberklasse.
Nee, ich wollte dich jetzt nur anführen, so. So, scheiß auf Götterbilder, Mann. Scheiß auf Götterbilder. Macht euch euer eigenes Bild. Scheiß auf Andy. Scheiß auf Bonnie. Werdet verlorene Spielzeuge. Macht euch Gebrauch von eurem Verstand und dieses.
Seid wie Schnickschnack-Schnuck.
Und diese selbstverschuldete Unmündigkeit, die du gerade zitiert hast, Tobi, ergibt für mich auch vollkommen Sinn in Sachen Toy Story, weil wir haben gesehen, dass sie sprechen und sich bewegen können, obwohl Erwachsene oder Kinder im Raum sind. Sie können es tun. Der einzige Grund, warum sie nicht sprechen, denken, leben, wenn Kinder oder Erwachsene oder Menschen in der Nähe sind, ist, weil sie, wie soll ich das sagen?
Sich dazu entscheiden.
Ja, sich selber beschneiden dahingehend.
Genau.
Dann, ne?
Und
das sie Ding könnten ist, sich ja theoretisch auch offenbaren. Also das haben sie ja mit Sid gemacht und das war aber unter der Prämisse, dass sie sich ja gewehrt haben dann.
Guck mal, du hast, stimmt. Oh, das ist auch voll das schöne Bild, weil im Prinzip dadurch, dass du aufstehst und deine selbst präsentierst, kannst du dich gegen Gottheiten wehren.
Ja.
Ne, das ist ja das, was du in dem Rahmen jetzt da rauslesen kannst. Und du hast Woody, der im ersten Teil, da kommt nämlich, ich meine das im ersten Teil, wo er sagt, wir sind jetzt verlorene Spielzeuge, zu Buzz, als die den Wagen verlieren, bevor die in den Planet Pizza Express da einsteigen. Woody hat im ersten Teil die Chance, ein verlorenes Spielzeug zu sein, will aber unbedingt zurück zu Andy. Woody hat im zweiten Teil die Chance, in einem, also unsterblich in einem Dings zu werden, in einem Museum zu werden. Also sich seiner Unmündigkeit zu entledigen und entschließt sich dann doch dagegen. Also wieder zurück zum Kind. Im dritten Teil sehen wir eine Möglichkeit, das loszuwerden, nämlich indem wir Teil dieses Kollektivs in der Kita werden. Gut, dann bist du zwar böse, aber du bist theoretisch erstmal, deine Gefangenschaft los. Und im vierten Teil macht er es dann endlich und sagt sich halt wirklich vollkommen los.
Und es heißt auch am Ende des vierten Teils bis zur Unendlichkeit und viel weiter. Und der nächste... Nein,
viel geiler ist noch, Buzz, der bei dem Kind bleibt, sagt bis zur Unendlichkeit, Schnitt auf Woody, der jetzt frei ist, und noch viel weiter.
Ja. Ne? Mhm. Der nächste Schritt für mich persönlich wäre dann der Schritt in den Posthumanismus, also den menschlichen Körper zu überkommen. Vielleicht sehen wir in Toy Story 5, wenn er mal kommt, wie Woody und seine Leute zu einer Art Videospiel werden.
Vielleicht ist Ralf Reichts die Fortsetzung inhaltlich von Toy Story.
Also den Körper.
Da sind schon Videospiele, die dann nochmal dem Ganzen
die physische Existenz überwinden und etwas Überkörperliches werden. Vielleicht sehen wir in Toy Story 5, wie die Figuren, das ist jetzt, das sauge ich mir jetzt gerade aus den Fingern, aber vielleicht sehen wir da, wie diese Figuren eindigitalisiert werden und vielleicht ihre Seele irgendwie in ein Computerprogramm hochgeladen wird oder
ich glaub,
so.
Ja, aber das später, meine ich ja mit Ralf Reichts.
Kommt das wahrscheinlich, wird es wahrscheinlich darauf hinausgehen, obwohl das wäre ein ganz schöner Rückschritt für Woody, wenn er am Ende für die Kinder von Andy dann halt wieder das, weil Andy ihn irgendwo auf dem Flohmarkt findet oder
das
so. Vielleicht total ramponiert und ihn wieder herrichtet. Nee,
das wäre ein Rückschritt.
Oder als nächstes kommt ein Film aus der Sicht der Menschen mal, die ihre Spielzeug vermissen. Thema Nostalgie.
Alter, aber wie fett wäre es, alle vier Filme nochmal zu bauen, nur aus der Perspektive der Menschen?
Aber, oder
ich würde es mir angucken, ganz ehrlich.
Oder, krass, Alter. Was noch krasser in dieser Fantheorie wäre, so, von den Klingonen wissen wir, dass sie nicht nur aufgehört haben, ihre Götter anzubeten, sondern dass sie physisch in den Himmel gegangen sind, um diese zu töten.
Hey, Sache, wenn Woody plötzlich mit Porzellinchen zusammen anfängt, Menschen zu killen.
Ja, oder Woody und die anderen Spielzeuge offenbaren sich den Menschen und leben gleichberechtigt mit den Göttern.
Geil. Es wird dann so voll, dann kriegen sie auch ihren eigenen Kongressabgeordneten und dann sieht man das wie bei X-Men.
Dann. Da gab es aber vorher die Toy Wars.
Die Toy Wars,
Weil Menschen eins zu eins nicht in der Lage sind, dann eine zweite dominante Spezies zu akzeptieren. Also gibt es dann erst, dann gab es die Toy Wars, wie heißt das, Small Soldiers. Ja. Das ist im Prinzip die logische Konsequenz aus Toy Story 4, nämlich dass die Spielzeuge anfangen, Krieg zu führen gegen die Menschen.
Ja. Um tatsächlich von der Hilkschen
Existenzialtheorie?
Toy Story Existenzialtheorie auf andere Fantheorien zu kommen, die so im Netz rumschwirren. Es gibt die meiner Meinung nach geniale Fantheorie, dass die Serie The Walking Dead auf Toy Story basiert. Wir haben einen Sheriff als Anführer einer wild zusammengewürfelten Gruppe, die sich gegen eine unberechenbare und gefährliche Außenwelt behaupten muss. Leute,
das ist aber zusammengedampft, aber im Prinzip ja.
Wenn ihr Bock habt, liebe Hörer, gebt mal bei YouTube The Walking Dead vs. Toy Story ein. Da gibt's wirklich einen Freak, der ein 10-minütiges Video gemacht hat, wo er Szenen 1:1 gegenübergestellt hat und auch Handlungsstränge. Es gibt wirklich Parallelen.
Geil.
Es gibt wirklich, wirklich Parallelen.
Man muss jetzt dazu sagen, dass Toy Story das Storytelling auch nicht neu erfunden hat. Ne? Also das sind schon gängige Bilder.
Nee, ja, die haben es aber verdammt gut gemacht. Und wenn du selber nicht besser machen kannst, warum nicht beim besten klauen? Ne?
Nee, also darauf will ich gar nicht hinaus. Sondern, dass es jetzt nicht so unwahrscheinlich ist, dass das in einer anderen Serie oder Filmreihe auch auftaucht, diese Handlungsmuster. Ja. Das meine ich damit. Ne?
Es gibt noch eine Fantheorie, eine relativ bodenständige Fantheorie, und zwar, dass Andys Eltern sich am Anfang von Toy Story 1 scheiden lassen. Denn der Vater ist nicht zu sehen. Fotos im Haus, die wir sehen, zeigen nur die Kinder und die Mutter.
Habe ich mir beim ersten Rewatch sofort gedacht, ey.
Die Mutter trägt keinen Ehering und sie ziehen in ein kleineres Haus um, was bei einer Trennung nicht unüblich ist.
Ja.
Ja. Weil weniger gesagt, Leute da sind.
Andy, die werden überschüttet mit halt, Spielzeugen.
Und Andy kriegt halt, um vielleicht sein Familienerbstück, den Woody vielleicht ein bisschen beiseite zu packen, vielleicht auch unterbewusst von seiner Mutter ein völlig übermaskulines Spielzeug.
Und
ein neues,
und der modernes. Neueste Scheiß.
Und der neueste Scheiß, genau. Es wird Liebe erkauft. Du kriegst ein sehr, sehr männliches Vorbild in Form von einem kleinwüchsigen, riesigen, also wirklich stämmigen
Space Ranger,
der die neuesten Funktionen hat, wo du nicht an der Kordel ziehst, sondern jetzt auf den Knopf drückst und der so ein geiles Arschkinn hat halt. Ne?
Übrigens zu dieser Space Ranger-Geschichte. Es wird ja zweiten Teil war es, glaube ich, wo diese Sputnik-Nummer da, ja genau, das war im zweiten Teil, wo Stinky Pete erklärt, so was passiert ist und dann so, ja, Sputnik ist passiert. Ach so. Auf einmal wollen sie alle Astronauten haben und keine Cowboys mehr. Was ich einen unheimlich spannenden Gedankengang finde, weil ein Space Ranger ist im Prinzip auch nichts anderes als ein Sheriff. Mhm. Also im Prinzip sind Woody und Buzz die gleiche Figur, nur mit einem Unterschied von knapp 2000 Jahren Entwicklung.
Ich hatte auch was gefunden, das war auch von so einer Menschenrechtsseite, wie gesagt, diese ganze MeToo-Debatte, mhm, und wenn du da so ein bisschen weiter recherchierst, kommst du noch auf andere Sachen. Und da hat zum Beispiel auch einer kritisiert, das fand ich sehr interessant, den Gedanken, dass wenn die kleinen Marsmenschen ja Buzz den Space Ranger anhimmeln, wo sind denn dann bei Woody und der Gang, wo sind denn die Indianerspielzeuge? Eigentlich müsste man dann davon ausgehen, dass es auch kleine Indianerfiguren so gibt, die Woody anhimmeln. Was wieder
Oder gegen ihn kämpfen,
was eine starke Kritik dann schon wieder am amerikanischen
Cowboy- und Indianersystem ist. Man kann den Indianern viel nachsagen, aber nicht, dass sie die Einwanderer, die Cowboys, angehimmelt haben.
Nee, aber ich finde das dann ganz clever von Toy Story, das nicht gemacht zu haben. Also, die hatten die Chance, ihr Hauptcharakter ist ein Cowboy, die hätten die Chance gehabt, das zu machen. Und die haben sich scheinbar bewusst dagegen entschieden, dieses Fass des Genozides und was anderes ist es nicht gewesen, nicht aufzumachen.
Ja, das
oder ist halt eben auch gar nicht zu thematisieren oder gar zu verherrlichen.
Du, da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, so viel, wie man das halt auch möchte, ne? Wenn du das Haar in der Suppe finden willst, dann findest du es auch.
Nee, wie gesagt, ich sehe das an der Stelle gar nicht als Haar in der Suppe, sondern im Gegenteil.
Nee,
der Film
hat
aber den Mut, das nicht zu machen.
Ganz genau. Das ist halt eine Betrachtungsweise. Du musst es ihm halt auch zugute heißen, dass man sagt, ja, die Chance wäre da gewesen. Und ja, jede Wette ein, es lag auch irgendwann mal, lag das im Besprechungsraum bei Pixar, lag das mal auf dem
mit
Tisch.
Sicherheit.
Und da gab es wahrscheinlich mehrere Leute, die gesagt haben, so, nee, das machen wir nicht.
Genau. Wir werden jetzt nicht anfangen, den Genozid entweder zu thematisieren oder zu verherrlichen. Und gerade dieser
oder zu verharmlosen oder whatever,
genau,
wir packen diese heiße
Kartoffel.
Der Cowboy
ist der Gute, die Indianer sind die Bösen, sorry, aber das ist Verherrlichung eines Genozids.
Ja, im Englischen sagst du ja so, we don't touch this hot, you don't want this hot potato.
Ja,
und was
haben
sie stattdessen gemacht? Wahrscheinlich Mr. Potato Head.
Ja. Da muss ich uns selbst kurz Scheinheiligkeit vorwerfen, weil wir zum Beispiel Disney bei Star Wars vorgewerfen haben, dass sie sich eben nicht trauen, mal zum Beispiel homosexuelle Charaktere zu zeigen. Aber gut, wir reden über Toy Story, das wäre jetzt noch... Dass da in der Handlung kein Platz war für eine Indianer-Diskussion.
Na gut, aber man muss doch dazu sagen, das andere heißt Star Wars.
Nee, außerdem meine ich damit was anderes. Nicht, dass sie nicht die Eier hatten, das positiv zu konnotieren, sondern wenn der Film gerade, und das soll jetzt kein Disney-Bash sein, sondern eher ein Zeit-Bash, in Mitte der 90er von Disney, wäre das ein total übliches Motiv gewesen, dass die Indianer irgendwie böse sind. Oder halt eben unterwürfig oder ähnliches. Das wäre ein total gängiges Motiv gewesen, was wir aus heutiger Sicht, wie ich finde, zu Recht kritisch sehen würden. Und Toy Story hat es nicht gemacht. Star Wars hat die Chance einfach nur verpasst. Und zwar bewusst.
Ja, bewusst. Ne?
Also
ja.
Das
ist fast schon böswillig.
Ja.
Die nächste Fantheorie haut in die gleiche Kerbe wie die Eltern haben sich Scheidentheorie. Und zwar geht diese Fantheorie davon aus, dass Andys Vater tot ist. Er ist gestorben, kurze Zeit vor Toy Story 1. Er war Polizist. Deswegen auch Andys Beziehung zu zwei Gesetzeshütern. Woody und das hast du gerade gesagt. Woody und Buzz sind im Prinzip dieselbe Figur. Tobi und Richard, ihr habt es beide im Prinzip gesagt. Woody und Buzz sind dieselbe Figur, nämlich exekutive Gesetzeshüter. Nur der eine im Wilden Westen, der andere im 24. Jahrhundert. Ja,
okay.
Und diese Theorie wurde von den Machern indirekt bestätigt. Story Supervisor Matthew Loon sagte, habe ich jetzt frei auf Deutsch übersetzt, wenn es einen Vater geben würde, hätte der Junge nicht so ein starkes Bedürfnis nach einer Puppe, die eine Autoritätsfigur repräsentiert wie Buzz.
Und vor allem auch beide Männer, ne? Also zwei männliche, also sehr maskuline Autoritätsfiguren.
Also ich würde da Pixar und Amerika jetzt vielleicht auch noch vorwerfen, dass es in einer Pixar-Geschichte keine Scheidung geben darf. Ne? Familienbild und so.
Gut, aber das wissen wir bei Toy Story.
Aber nicht, auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, haben sie eine offensichtlich auch dysfunktionale Familie mit einem total kaputt psychisch labilen Kind als Nachbarn. Also
ja,
so Familienchaos ist schon da an der Tagesordnung. Ich glaube eher...
Also, während
also ich finde die da mutiger als sonst.
Ja. Während des Guckens habe ich mir das nicht gedacht, da bin ich ehrlich. Aber im Nachhinein ist die Abwesenheit des männlichen Erwachsenen in Toy Story 1 schon irgendwie auffällig.
Ich würde da vielleicht, wenn wir diesen
Eltern... Also als Kind nicht, aber jetzt beim Rewatch ist mir schon aufgefallen.
Wenn wir diesen Eltern- und Kindcharakter vielleicht nochmal irgendwie aufrufen, dass ja die Kinder ja auch sehr, sehr elternlich mit ihren Spielzeugen halt auch umgehen. Ne? Das Gleiche spiegelt sich ja dann natürlich auch in Andys Mutter auf Andy. Dass wenn der Vater, dass wenn die sich halt getrennt haben, sich haben scheiden lassen, dass sie halt dem Vater halt nicht grämt, weil Beziehungen, Ehen gehen halt auch zu Ende, kann passieren. Ne? Und Andy aber trotzdem daran unterstützen möchte, dass er quasi sich mit maskulinen Sachen halt trotzdem halt auch identifiziert. Dass es jetzt nicht heißt, alle Männer sind Schweine, sondern du kriegst trotzdem den Buzz Lightyear jetzt, weil gehört dazu. Ja. Gehört dazu, so sehr wie dir dein Vater auch fehlt, aber dann versuchen wir es halt damit, dir Papa jetzt gerade mal zu ersetzen. Auch wenn er nur noch am Wochenende da ist oder so.
Also da ich die Reihe ja vorher nicht gesehen habe, habe ich beim Rewatch des ersten Teils halt eben auch gedacht, also der Gedanke mit der Scheidung kam ja auch, aber ich bin mal so davon ausgegangen, dass er tot ist, weil man das bei Pixar so kennt oder generell bei Disney so kennt.
Alter Fred, ey, Junge.
Und mein erster war Gedanke
kurz
war,
vor Brechen, ey.
Mein erster Gedanke war, wie gesagt, ohne die anderen vorher gesehen zu haben, ich wusste nicht, wie die Handlung weitergeht, habe ich gedacht so, okay, vielleicht ist das Verhältnis zwischen Buzz und Woody und eben auch, wie die Charaktere aufgebaut sind und eben auch, weil ich dem Film erstmal keinen Sexismus unterstellen wollte, wie Porzellinchen dargestellt wird oder eben auch, das war jetzt ein zweiter Teil, dass das Verhältnis oder Verhalten der Charaktere, also der einzelnen Spielzeuge, im Prinzip eine Projektion von Andys Verhaltensmustern sind. Also dass die Spielzeuge sich so verhalten, also auch untereinander so verhalten, wie Andy das in seiner Seele, wenn du so willst, oder Seele ist ein Scheißwort, in seiner Persönlichkeit manifestiert hat. Oh. Das heißt, weißt du, Buzz ist so der, oder beziehungsweise Buzz und Woody dann irgendwie beide sind so die Sehnsucht nach männlicher Autorität, weil der Vater weg ist. Dann hast du Porzellinchen, die vielleicht symbolisch für die Mutter steht oder stand, die sich irgendwie untergeordnet hat und nur dafür da war, dem Vater zu gefallen. Dann hast du den Klugen, das ist dieses Zeichenbrett und so weiter. Ne? Also dass das alles so Einzelteile der Persönlichkeit von Andy sind. War so mein erster Gedanke, dann ging die Reihe weiter und mir war klar, dass es Quatsch ist.
Achso, aber
das war,
okay. Ich wollte gerade sagen, da gibt es jetzt auch einige Punkte, wo man
Also im ersten Teil, das passte irgendwie alles, als der Film dann ausfiel, so, das passt. Und dann den zweiten angemacht, ja, okay, nee, es passt nicht.
Die eine Fantheorie habe ich noch für uns und die ist ziemlich düster. Und zwar lautet die Fantheorie wie folgt: Toy Story 3. Wir erinnern uns mit Lotso, dem Kuschelbär, wo sie in der Kita eingesperrt sind. Toy Story 3 ist eine Analogie zum Holocaust. Es gibt ein paar.
Finde ich erschreckend plausibel.
Es gibt ein paar Parallelen. Zum Beispiel, die Spielzeuge verstecken sich im Wandschrank vor den Kindern in der Kita. Wie es zum Beispiel Anne Frank, die bekannte Holocaust-Überlebende, getan hat, laut ihren Tagebüchern. Nach dieser Fantheorie repräsentiert die Kindertagesstätte Sunnyside eine Art Arbeitslager. Die Spielzeuge leben im Film in konstanter Angst, weggeworfen oder entsorgt zu werden, also wie Inhaftierte in einem Konzentrationslager. Und am Ende des Films, die Szene, über die wir ja vorhin hier fast weinend zusammengebrochen sind, der Verbrennungsofen. Also die Spielzeuge stehen am Ende kurz davor, verbrannt zu werden.
Vor allem die man nicht mehr braucht, beziehungsweise die...
Ganz kurz noch mal zur Richtigstellung. Tobi und ich haben gerade schon beide kurzes Squeaken im Kopf gehabt. Anne Frank hat nicht überlebt.
Die hat den Holocaust nicht überlebt.
Ja, ihr Vater hat überlebt. Sie, ihre Mutter und ihre Schwester sind im Konzentrationslager gestorben, nur ihr Vater hat überlebt.
Sie hat ihr Tagebuch da geschrieben.
Genau.
Ja.
Fuck, okay. Während sie sich versteckt hat, ja.
Ein Fauxpas von mir, der dem Hörer nur die Dramatik dieser Geschichte noch mehr bewusst macht. Dazu möchte ich noch eins sagen. Das sind jetzt im Prinzip nur vier kleine Punkte, vier Details, die genannt wurden. Ich finde die interessant, die Theorie.
Ich finde die auch nicht ganz unplausibel. Also nicht nur der Holocaust, sondern so generell so eine Zweite-Weltkrieg-Analogie. oder zumindest wenn man das Gesamtbild des deutschen Faschismus betrachtet und die Folgen daraus, also zu der Zeit, dass eben Spielzeuge, die, naja, ich sag mal, wegwerfbar sind, halt eben diesen kleinen Kindern zugeschustert werden. Also es gibt so eine Zweiklassengesellschaft. Es gibt unwichtigere Spielzeuge, die neuen halt eben, wie sie da genannt werden. Die kommen halt zu den kleinen Kids. Und manche, wie zum Beispiel Buzz oder Barbie, die können dann halt eben auch in die Elite aufsteigen, wo halt alles irgendwie cool und kuschelig ist. Solange du Lotso zuhörst.
Diese Rassenlogik, ne?
Genau. Mhm.
Ja, die Regisseure haben sich dazu geäußert und der Regisseur hat sich geäußert und meinte, Zitat frei auf Deutsch übersetzt, das Thema Holocaust war während der gesamten Produktion von Toy Story nie ein Thema. Ja, aber da, also ich glaube ihm das tatsächlich auch.
Mhm. Spricht eigentlich sehr für die Universalität des Bösen. Wenn du halt eine böse Figur hast, die du dann, die du siehst und sofort mit dem Finger drauf zeigen kannst und sagst, Diktator. Und das Ganze wirkt wie ein Konzentrationslager.
Ja, also
es ist ja auch ein sich wiederholendes Muster.
Ja, ganz
also
genau.
Konzentrationslager haben ja nicht die Nazis erfunden.
Das nee, und vor allen Dingen,
schon sehr, sehr
vor
lange.
Allen Dingen halt auch ein offensichtliches Zeichen für das Böse, was wir Menschen halt auch gelernt haben. Jemand, der sich so verhält, ist offensichtlich böse.
Genau. Es klingt paradox, aber ich finde es tatsächlich gut, fast schon schön, dass sich Filmtheoretiker da draußen bei einem Film über Spielzeug darüber Gedanken machen, ob das was mit so einer grauenhaften historischen Episode wie dem Holocaust zu tun haben könnte, das spricht für mich tatsächlich so für die, wie soll ich sagen, die Kreativität des menschlichen Geistes.
Und eben auch für die, ich sag mal, die in dem Fall vielleicht unbeabsichtigte unbeabsichtigte Ausdruck nach macht sowas nicht nochmal.
Mhm. Ja.
Ne, weil, also, wie gesagt, wir reden jetzt nicht nur vom Dritten Reich, das sind ja Dinge, die ständig passiert sind. Das ist ja in Russland genauso passiert wie in Deutschland. Und tausendmal
und
anders
auch
auf der Welt.
In den USA zum Beispiel.
Genau.
Mit japanischen Kriegsgefangenen zum Beispiel.
Genau. Also, das ist eine Geschichte, die wiederholt sich seit vielen, vielen Jahren. Und dass man das, wenn man einen bösen Charakter erschafft, das alles irgendwie einbaut, ohne. Und ich bin dabei, Fred, das glaube ich dem jetzt erstmal auch, an ein konkretes Beispiel zu denken, dass man das so suggeriert, als das ist das ultimative Böse.
Mhm.
Und so ein bisschen auch als Appell, so vielleicht auch ein unfreiwilliger, beziehungsweise aus Versehen passierender Appell, so, Leute, wenn ihr so eine Scheiße baut und sowas geil findet, wie Hitler oder so Konsorten, dann führt ihr direkt zu dem.
Ja.
Also macht das nicht. Also dieser Film propagiert ja praktisch, wie böse es ist, so zu sein wie Lotso.
Ja.
Mhm. Ja. Das finde ich schon ganz schön. Vor allem, wenn es halt eben mehr oder weniger aus Versehen passiert.
Ja, ja. Ja. Da muss man erstmal ein bisschen dran rumverdauen. Ja, krass, was so eine süße kleine Reihe wie Toy Story.
Ja, also ich denke da auch gerade drüber nach. Das war wirklich so diese, ja, okay, jetzt haben wir dreimal dieselbe Aussage und unterschiedlichen Ausführungen gehabt. Jetzt kommen wir mal ganz kurz mal wieder. Komm, reden wir mal über was Schönes. Nämlich, was macht ein Spielzeug denn nämlich überhaupt aus? Ne? Es gibt ja immer so schöne Überlegungen ja auch, was ist denn eigentlich ein Spielzeug? Was versuchen denn Kinder uns denn überhaupt durch Spielzeuge halt zu sagen? Da habe ich was ganz Interessantes gefunden. Und zwar gab es in Schweden eine Studie, die sich halt auch an dem ersten Toy Story nämlich orientiert haben. Die haben eine kleine, das war an der Uni in Stockholm, die haben eine kleine Studie angefangen. Das war eine kleine Gruppe nur, die dann später größer geworden ist, weil die Ergebnisse halt ganz interessant waren. So simpel wie sie waren, so geil waren sie auch. Die Ergebnisse. Und zwar sind die unter der Prämisse ausgegangen, was macht eigentlich ein Spielzeug aus? Unter dem Aspekt, dass Spielzeuge eher von Kindern eher als Spielzeuge erkannt werden, weil sie halt vermenschlicht sind. Wie zum Beispiel Teddybären oder sowas wie Woody, der ja jetzt nicht großartig menschlich aussieht, sondern menschenähnlich. Oder Buzz, der auch eher was Menschenähnliches hat, aber eigentlich kein Mensch ist, ne? Oder Mr. Potato Head, den du halt die Augen rausnehmen kannst, steckst die bösen Augen an, steckst ihm den Mund an Arsch oder so. Ne?
Ja, er hat zwei Beine, zwei Arme, zwei Augen, damit ist er vermenschlicht.
Genau, aber diese Sachen halt einfach so, ist bunt, ist quietschig, eindeutig ein Spielzeug. Und die haben einen Test nämlich gefahren, was ist denn, wenn wir das alles wegnehmen und Kindern einfach einen Stock hinlegen oder einen Würfel ohne irgendwas drauf oder einen Stein oder was auch immer. Und dabei
ohne Anthropomorphisierung.
Genau, ohne Anthropomorphisierung. Und das Interessante bei der Studie war dann im Endeffekt, dass alles ein Spielzeug sein kann. Dass ein Spielzeug zu haben, nämlich das, also allgemein kann man natürlich nicht einfach festlegen, das versuchen Kinder über ein Spielzeug zu sagen, weil das könnten, hätten wir einen Universalübersetzer für Kinder und ich glaube, das wäre ganz, ganz großartig. Aber Spielzeuge sind für Kinder in erster Linie immer erstmal der erste Anvertraute. Das ist dein erster bester Freund, den du hast. Das ist der erste, dem du nachts, selbst wenn du noch nicht reden kannst, den du abends voll brabbelst mit dem, was du gerade am Tag erlebt hast. Spielzeugen werden Geheimnisse anvertraut. Spielzeuge spiegeln deine eigenen Gefühle wider. Spielzeuge lassen dich vielleicht auch dahingehend hoffen, was du mal werden möchtest. Deswegen werden ja auch Spielsachen so wie ein He-Man oder eine Barbie übersexualisiert. Also
menschliche Attribute werden einfach übertrieben.
Genau, ja. Und das lösen halt schon in sehr früher Kindheit Spielzeuge. Es gibt Leute, die schenken ihren Jungs zum Beispiel keine Bagger- oder Bauarbeiterspielsachen oder sowas, weil sie sagen so, nein, mein Kind soll mal auf die Uni gehen, der kriegt jetzt Professor Schlagmichtot halt irgendwie. Weil
Chemiebaukasten oder Dr.
Seine,
Grant.
Ja.
Alan Grant von Jurassic Park, mein erster Paläontologe.
Ja, ganz genau. Und halt kein Batman, weil du hast zwei Eltern, das ist ja unrealistisch.
Ich fand das ehrlich gesagt gruselig, dass er Erster gesagt hat.
Ja. Stimmt. Ja, ich habe mit Alan Grant von Jurassic Park dem Dino-Forscher gespielt früher. Er hatte einen coolen Hut.
Und wie gesagt, um nochmal kurz auf die Schweden zurückzukommen, und die sind halt, wie gesagt, auf dieses geile Ergebnis eigentlich gekommen, dass alles ein Spielzeug sein kann. Es muss nicht mehr zwingend irgendwie ein Auge haben oder einen Arm oder was auch immer. Du kannst dem Kind auch einfach einen Holzwürfel hinlegen und früher oder später wird er halt Holzi oder was auch immer und die reden damit trotzdem. Und
krass.
Geil, der hält auch noch was aus. Guck mal, seine Lieblingsbeschäftigung ist die Treppe und dann werden die Treppe runtergeworfen oder so. Mhm. Und was die aber dahingehend auch herausgefunden haben, wenn alles ein Spielzeug sein kann, dann gibt es für uns Erwachsene keinen Grund, damit aufzuhören. Und haben dahingehend noch eine These halt weitergesponnen und dann ist das nämlich plötzlich explodiert, dass die Studie erweitert wurde mit Erwachsenen und am Ende sie eigentlich zu dem Entschluss gekommen sind, alles kann ein Spielzeug sein. Wir könnten jetzt hier Bierli, könnten wir auch mit Pfeifenreinigern Arme ankleben und schon haben wir ein Spielzeug.
Was bei mir tatsächlich
und
funktionieren würde.
Und dass tatsächlich vielen Erwachsenen, so wie es einen Stressball zum Beispiel auch gibt für die Arbeit, eigentlich empfohlen wird, dass auch Erwachsene mit Spielzeugen spielen sollten, immer mal. Und damit meine ich nicht jetzt Videospiele oder sowas, sondern wirklich halt wie eine Art kleinen Vertrauten in der Hosentasche halt mit sich rumführen. Eine kleine Actionfigur, mit der sie ab und zu mal irgendeinen Blödsinn machen können.
Der Gedanke ist gar nicht so blöd. Ich glaube, das ist etwas, was jeder von uns kennt.
Das ist vor allen Dingen etwas, was Psychotherapeuten halt auch machen, auch mit Kindern. Zeig mir mal in der Puppe, wo es wehgetan hat. Oder ich kann die Dinge nicht sagen. Bei Merkel mittendrin sieht man es schon. Ich kann Dinge nicht sagen, aber mit der Socke kann es. Bestes Beispiel auch in der Popkultur, Stewie mit Rupert.
Ja.
Was Stewie nicht ausdrücken kann oder was Stewie nicht zeigen kann, nämlich seine Homosexualität, seine offenkundige Homosexualität, das verkörpert alles Rupert.
Nee, aber jetzt in der Realität, also ich glaube, das kennen wir alle, dass wir, wenn wir, also bei Fred weiß ich das, weil wir ja im selben Büro arbeiten, und ich denke, bei dir wird es genauso sein, so wenn du irgendwie am Arbeitstag gelangweilt bist oder so und du kriegst irgendwas Lustiges in der Hand, fängst du damit an, Blödsinn zu machen. Ne, ob es jetzt irgendwie ist, mit irgendwas rumzuwerfen oder irgendwie, wenn ein cooles, das kennen wir alle, so, wenn du am Set irgendeinen coolen technischen Gegenstand in der Hand hast, so ein Magic-Arm oder so ein Zeug, dass man dann anfängt daraus so piu piu eine Pistole zu basteln oder
bei
so.
Bei mir ist nach wie vor immer noch, wenn ich durch den Wald gehe, so alles, was länger ist als mein Bein, ist mein Schwert.
Ja, mach ich auch. Ohne Scheiß. Wenn ich in den Wald gehe, das Erste, was ich mache, ist mir einen Stock suchen.
Ja.
Halt
mit dem ich Butterblumen köpfen kann.
Letztes Wochenende habe ich im Hamburger Stadtpark einen beeindruckenden Stock gefunden.
Oh, geil.
Und den habe ich jetzt mit nach Hause genommen. Ich lasse den jetzt 2 Wochen trocknen und schmirgel den. Ich habe ihn auch, ich habe ihm einen Namen gegeben. Er heißt Stockmann. Was Besseres ist mir nicht eingefallen. Und der ist jetzt Familienmitglied bei uns zu Hause.
Kannst mal sehen. Ja.
Und ich hab erst, witzigerweise kommt mir gerade erst in den Kopf, habe ich erst vor ein paar Tagen gehört von einer Studie, wonach Menschen, also Erwachsene, die verspielt sind, glücklicher sind. So, ich kann euch allen lieben Hörern nur den Tipp geben, spielt einfach mal.
Ja, und spielen macht Spaß.
Spielen macht Spaß.
Ich mache das tatsächlich relativ häufig.
Also spielen heißt ja jetzt nicht, dass ich mit meinem Stock dann durchs Wohnzimmer fliege und Piu-Piu mache, sondern spielen kann ja auch einfach sein, dass ich mir eine lustige Geschichte ausdenke zu meinem Stock oder ihm einen Namen gebe oder.
Ey, ich habe ein Fingerboard im Büro.
Du hast was?
Ich ein Fingerboard, ein Fingerskateboard. Habe ich früher immer gemacht, weil ich bin so ein Mensch, wenn auch in der Schule schon früher, wenn mir langweilig war, ich immer mit dem Stift immer so
rumgehört. Wie heißt er? Toni Kork?
Nee, Namen hat es leider nicht, aber mein Fingerboard, das nehme ich immer. Wenn ich halt so im Büro sitze und nicht, wenn ich nichts zu tun habe, sondern wenn ich gestresst bin, dann spiele ich damit ein bisschen rum.
Gib ihm einen Namen.
Ja.
Das hilft.
Ja, vielleicht nenne ich einen Alf.
Ich weiß nicht, ich habe damals, wir mussten im Laufe des Studiums mal eine Zeit lang in den Osten, falls ihr euch erinnert, nach Mittweida.
Jo.
Und dann bin ich mit zwei Freunden in, sind wir halt so, haben wir so ein, haben so ein paar Bier gekauft, auch nicht viel, aber so ein paar Bier halt gekauft und sind so durch die Gegend da geschlendert, weil tatsächlich ist es sehr schön da, so die sächsische Schweiz da, die Ecke. Und es hat nicht lang gedauert, bis wir alle einen Stock in der Hand hatten und uns alle Charaktere ausgedacht haben, wer wir in einer Fantasy-Story wären.
Ich liebe Stöcke.
Und ja, Mann, weißt du, das fing an so als so intellektuelles Rumgeblödel, so, ne, über Story-Arcs von irgendwelchen Fantasy-Charakteren, was denn so typisch. Zwei Stunden später und auch so zwei, drei Bier später standen wir wirklich im Wald und haben uns mit Stocken gekloppt und haben so getan, als wären wir diese Charaktere. Und das halt mit, wie alt waren wir da, so 25 oder so? Und das war voll geil. Das war einer der schönsten Tage, die ich wahrscheinlich in den letzten 20 Jahren hatte.
Das war der Hammer.
Ich hab nur warme Erinnerungen übrig für Stöcke. Ich liebe Stöcke. Ich weiß, ja, das klingt komisch, aber
Stöcke faszinieren mich.
Stöcke, ja, ich sagte, das ist...
Beim Kinderzeltlager in Kieselbronn, früher als Kind bei mir im Dorf, da haben wir uns Stöcke genommen aus dem Wald und die vorne angespitzt und da Würste drauf gespießt und gegrillt. Und heute mit 35 sehne ich mich nach dieser Erfahrung, einfach eine Wurst über dem Feuer mit einem Stock zu grillen.
Geil.
Fred, was mir gerade einfällt, wir zwei hatten es doch mal mit Konrad, der bei der Matrix-Folge dabei war, da saßen wir am Strand, sind mit ein paar Leuten an den Strand gefahren mit unserer Impro-Truppe und alle haben dann so das typische, wir machen Instagram-Fotos und sonnen uns und Konrad, Fred und ich saßen im Kreis und haben Steine kaputt gekloppt.
Geil. Ja.
Den ganzen Tag.
Oh, das war voll gut.
Und wir hatten einen Spaltstein, wir hatten einen Kloppstein, wir haben stundenlang damit beschäftigt, Steine auseinander zu kloppen.
Wir mussten mal, ich war in einem, witzigerweise, weil du mit weiter erwähnt hast, ich war mal in einem Fanlager in Lauenhain mit 12, mit meinem damaligen besten Freund Markus, so anderthalb Wochen lang. Und das war halt auch, wir haben in so Zelten, die dort fertig schon standen, in Zelten haben wir halt gepennt, aber ansonsten alles, was so an Essen und an Feuerholz und an Werkzeugen halt auch irgendwie angeht, mussten wir uns fast alles selber machen. Das war Teil dieses Camps halt einfach, ne? Und da hast du dich halt auch, weil du hattest halt nichts da, du hattest kein Discman mit, du hattest kein Handy, was halt zu jung für, ne? Du musstest
Discman!
12, na klar.
Keine Zeit.
Und da waren halt auch, ja klar, die haben halt sportliche Aktivitäten, die halt zur Verfügung gestellt, aber wie dann Kinder sind, abends sitzt du dann rum vom prasselnden Feuer, die ist langweilig. Ey, da haben wir auch, ich habe angefangen zu schnitzen plötzlich, ich habe meistens irgendwelche Pflöcke gemacht, weil mehr konnte ich nicht.
Ja.
Aber ich habe mich auch hingesetzt, wir haben dann aus Stein, das war total geil, ich habe dann, die hatten uns so Bücher gegeben, auch so mit so alten Sachen, was die Ägypter gemacht haben und so, und ich habe mir dann selber aus Honig und irgendein, ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber ich weiß noch, dass Honig drin war, weil ich habe meinen eigenen Kleister dann gefressen, da habe ich mir Kleber selber gebaut und dann habe ich dann am letzten Tag, weil der weg sollte und ich wollte ihn nicht wegschütten, habe ich mich halt früh hingesetzt und habe Milch drauf gegossen und habe den gefuttert. Nee, haben wir so ein Urzeitkleister habe ich daraus gemacht. Daraus habe ich auch mit Stein, daraus habe ich die Figur gebastelt. Halt zum Beispiel halt auch. Und das war dann halt auch, der stand neben meinem Bett, also neben meinem Schlafsack so. Fand ich mega geil, das Ding.
Also man sollte nie aufhören, sich irgendwelche Spielzeuge
niemals
zu erschaffen.
Es wird wirklich empfohlen, für die mentale Gesundheit von Erwachsenen, von dir selber, nicht deinen Spieltrieb zu unterdrücken, sondern im besten Fall tatsächlich irgendwo noch immer was zu haben, womit du spielen kannst und damit auch offen umzugehen. Dass wenn dich halt jemand ein Spielkind nennt, dass du halt einfach so Hände in die Hose steckst und sagst,
oh, das ist gut.
Ich glaube aber tatsächlich, dass unsere Hörer damit kein Problem haben. Leute, spielt. Spielt.
Wie war das jemand? Meine Frau hat sich von mir getrennt, weil sie meinte, ich wäre viel zu kindisch. Ich konnte sie gar nicht richtig verstehen in meiner Bettenburg.
Ich habe tatsächlich zum Ende des Themas noch einen virtuellen Gast. Und zwar, den haben wir hier im Podcast schon zweimal gehört. Das ist der liebe Felo. Den Felo kennen vielleicht einige von unseren Hörern schon. Der ist Profi auf dem Gebiet, worüber wir hier sprechen, nämlich Animationsfilme. Er ist der Animator, kein Animateur, sondern der Animator der Maus aus den Lach- und Sachgeschichten. Also von der Sendung mit der Maus, der zeichnet tatsächlich und erschafft die Bewegungen, erweckt sie zum Leben, die Maus.
Finde ich nach wie vor toll, dass uns Leute aus der Sendung mit der Maus...
Ja. Also er ist bekennender Hörer und auch Fan von uns und ich habe ihn nach einem Statement gefragt aus seinem Know-how zur Toy-Story-Reihe.
Yeah! Hallihallo, ihr Würstchen, hier ist der Felo. Ich habe mir gestern auf Wunsch hin mit fachmännischem Auge mal wieder den ersten Toy Story angeschaut. Das dürfte jetzt 20 Jahre her sein, dass ich den zuletzt gesehen habe. Und ja, wie man es so schön sagt, CGI-Animation altert schlecht, gerade die aus der Zeit. Das ist nicht ganz fair, auch wenn das mein erster Eindruck war gestern, denn man darf sich, wenn man den ersten Toy Story anschaut und das Gruseln bekommt, weil das Fell vom Hund aussieht wie geschmolzenes Plastik mit einem leichten Kamm drüber gezogen und sich die Menschen alle bewegen, dass es Aussehen und Bewegen, dass es echt gruselig ist. Uncanny Valley ist schon nicht mehr der Ort, das ist eher Uncanny Planet. Aber man darf auch nicht vergessen, ein paar Jahre zuvor, der Kurzfilm Tintoy, das Baby dort, sah nicht nach Uncanny Planet aus, das war noch schlimmer, das war Uncanny Galaxy. Wenn man jetzt den Vergleich zieht, ja, Zeichentrick, das sah besser aus zu der Zeit. Ja, zu der Zeit. Aber wenn ich mir Toy Story anschaue, darf ich das nicht mit Zeichentrick-Animationen, Zeichentrickfilmen, klassischem Zeichentrick aus der Zeit anschauen, vergleichen. Toy Story 1 ist schon das Beste, was damals die CGI-Animation zu bieten hatte. Das war absolut top of the tops. Heißt das so? Ne, ist mir auch scheißegal. Ich sehe die Figuren, ich sehe das Spielzeug und es sieht okay aus. Die Bewegungen sind sowieso alle gut. Also Animation passt, da gibt's nichts zu meckern. Das sollte man zu der Zeit aber auch schon beherrscht haben als Animator. Was eben nicht so gut aussieht, ist die Technik, die noch nicht so weit war. Licht und Schatten, Oberflächenstrukturen. Das ist alles noch alles nicht gut ausgerendert, dass die Bodenhaftung passt nicht. Das ist halt einfach alles noch nicht so weit gewesen. Vieles von dem war verzeihlich, wenn es bei den Spielsachen passiert ist, denn die waren aus Plastik. Die waren absichtlich auch aus Plastik gemacht. Das wusste man bei Pixar damals schon. So weit sind wir noch nicht, dass wir Menschen und Tiere realistisch darstellen können. Klar, die gehören zur Story mit dazu und aus meiner Wahrnehmung gestern waren viel zu viele Menschen und Tiere viel zu häufig und viel zu groß im Bild. Tatsächlich aber ist der Anteil von Menschen und Tieren relativ gering. Das meiste, was man an Handlung sieht, passiert bei den Spielsachen. Und zwar den Spielsachen aus Plastik. Da sind keine Stofftiere dabei. Den Fell konnte man damals noch nicht. Das hat sich bei jedem Pixar-Film der nächsten Jahre hat sich das alles ein bisschen gebessert. Da immer ein kleiner technischer Sprung dabei. Bei Monster University war auf einmal Fellanimation möglich und ich weiß noch, wie ich da im Kino gesessen habe und mir alles aus dem Gesicht gefallen ist, wie ich gesehen habe, wie sich Sullys Fell bewegt hat. Der Hammer war das. Oder später Findet Nemo Unterwasseranimation, die echt aussahen und so weiter. Das ist auch ein Prozess gewesen, der sich halt langsam entwickelt hat. Ich weiß, beim zweiten Toy Story sah das besser aus, beim dritten sah das schon richtig toll aus und jetzt beim vierten die Szene mit der Katze, das ist, wenn man die mit dem Hund aus dem ersten vergleicht, meine Herren, die Katze ist animiert, die sieht echt aus, die kann man nicht mehr von der, also die könnte ich nicht unterscheiden, wenn man mir gesagt hätte, das ist eine echte Katze, hätte ich das geglaubt, wenn man mir gesagt hätte, der Hund ist echt, kaum. Ja, ich überlasse euch jetzt weiter, was auch immer in euren kranken Köpfen so vorgeht. Ich bin sehr gespannt. In dem Sinne, macht's gut. Tschüss. Yeah.
Vielen Dank,
Felo. Übrigens, kleiner Einschub. Wir haben schon häufig Themenvorschläge bekommen, ob wir nicht mal was zur Serie MASH machen können. Diese uralt Arzt-Serie, die aber immer noch super viele Fans hat. Der Felo hat einen Podcast namens Der Sumpf, wo die sich dieser Serie MASH widmen. Ja. Also wenn ihr da mal Bock drauf habt und diese Stimme angenehm für euch war, dann hört unbedingt mal rein in den Podcast Der Sumpf.
Ja. Kleiner Shoutout an der Stelle. Musste meiner Schande gestehen, ich habe MASH nie gesehen.
Ich auch nicht. Nee, ich auch nicht wirklich. Ne? Da sind die Kackis nicht so die Pros, da hört ihr mal in den Sumpf rein.
Nee. Ja. Aber ich fand die Aussage von ihm sehr schön, was mich eigentlich auch wieder zu dem Punkt bringt. Ganz ehrlich, wenn ihr Toy Story noch nicht gesehen habt, das ist jetzt spätestens der Moment. Guckt euch den Hund mit Plastiküberzug an. Mit Plastikfell.
Oh yeah, Leute. Freunde der Nacht, bevor wir diese Sendung beenden, wir sind tatsächlich trotz Corona live on stage. Wir hatten jetzt gerade letzte Woche hier ein wunderbares Open Air im Knust in Hamburg, im kleinen Kreise, und es gibt Ende des Jahres tatsächlich auch ein paar Live-Dates von uns, die mit allen Corona-Regularien stattfinden können. Wir sind im November in Bremen, in Leipzig und neu dazugekommen in Oberhausen und in Ludwigshafen am Rhein, und auch der Termin ist neu im Dezember in Osnabrück.
Und wir hatten ja jetzt einen ersten Auftritt jetzt wieder aus der Sommerpause raus. Das war ja unser Start aus der Sommerpause raus, ja, hier in Hamburg. Und wir können euch echt nur sagen, kommt mal ruhig zu den Events, ja, weil einfach, es ist so schön, mal wieder Leute zu sehen. Es war wirklich, jetzt in Hamburg, das war eine relativ kleine Crowd so, aber Alter, war das schön. Also mit euch mal wieder zu quatschen, euch mal wieder alle zu sehen. Klar, Fotos machen war leider nicht drin und allen, jeden von euch drücken, aber alter Schwede, war das schön, einfach mal wieder mit Leuten über Klugschiss zu quatschen. Das war
also herrlich. Auch bei unseren Bühnenshows, die ich jetzt gerade angekündigt habe im November und im Dezember, wird es noch Corona-Regularien geben. Da werden wir uns auch noch nicht alle völlig frei bewegen können, aber die Shows finden auf jeden Fall statt. Die sind offiziell abgesegnet in Bremen, Leipzig, Oberhausen, Ludwigshafen am Rhein und Osnabrück. Ludwigshafen am Rhein ist leider schon ausverkauft. Tickets für die anderen Shows, da guckt ihr bitte mal auf unserer Webseite kackundsach.de vorbei, und dann beglücken wir euch da mit abendfüllendem Klugschiss.
Yeah.
Und damit kommen wir jetzt zum Hörerfeedback. Unser Hörer,
das tat gut. Ja, Mann.
Unser Hörer Andi Klöten schreibt uns.
Es liegt so auf der Hand. Warum ist da noch keiner drauf gekommen?
Andi Klöten
ist ja super.
Also in unserem Premium-Kanal, wo ihr Zusatzinhalte kriegt, auch dafür gerne mal bei kackundsach.de vorbeischauen. Da haben wir vor kurzem eine neue Ausgabe unserer Quizshow Stuhlprobe veröffentlicht. Und da ging es um das Thema Arbeitsunfall auf der Toilette. Ja, also wer hatte die Frage, Tobi, wie war die Kernaussage?
Also wenn wir die Frage meinen, ist, dass du nicht versichert bist bei einem Arbeitsunfall, weil das eben als Privatnutzung gilt.
Wenn du dich auf dem Klo verletzt während der Arbeit, gilt das als
laut einem Richtspruch in München.
Ja. Gilt das als...
Nein, Spoiler für die Folge war das.
Gilt das nicht als Arbeitsunfall. Ja. So, und jetzt schreibt Andi. Folgendes trug sich zu. Es war ein klarer, grauer Wintertag. Ich saß im Büro und merkte es. Oh, ich muss kacken. Also gleich auf zum Pott, setzte mich hin, erleichterte mich kiloweise und wollte mich abputzen. Ich bin Falter. Auf einmal...
Ich kann nicht geimpft werden, ich bin Bluter.
Auf einmal knackte es heftig. Das wandhängende WC riss von der Wand.
Oh, Scheiße.
Mit mir oben auf sitzend, und ich landete mit nacktem Arsch in dem Keramiktrümmerhaufen.
Oh, und den Arsch aufgerissen, also aufgeschnitten.
Fazit: 14 Stiche rechte Backe, 10 Stiche linke Backe und ein verdutzter Blick meinerseits, als der Chef sagte, es sei kein Arbeitsunfall.
Oh,
Scheiße.
Der Typ hat sich einen Arsch zerstört, Mann.
Oh, ist ja. Mann, das ist aber. Boah, ey. Also bei aller Richtigkeit hin und her, aber das ist echt.
Das ist bitter.
Das ist doch mies, das ist doch unmenschlich. Dich danach hinzustellen, kannst du dann ja rechtlich was so.
Wie gesagt,
rechtlich geltend machen kannst du dich, aber komm, weiß ich nicht, es gibt jetzt halt irgendwie
Verlust. Zum Glück leben wir in Deutschland, wo jeder eine Krankenversicherung haben muss, tatsächlich. Stimmt, ja. Wäre es ihm in den USA passiert und hätte er keine Krankenversicherung, was da passieren kann, dann hätte er richtig löhnen müssen für seine Stiche in den Arsch.
Da wäre er voll am Arsch, Mann.
Ja, Mann. Übel, ey.
Dann haben wir eine Zuschrift.
Links und rechts noch eine Kimme geschnitten wird.
Wir haben eine Zuschrift von Christmas Poo. Hallo Kakis, hier eine Kritik.
Christmas Poo.
Seit Folge 86 wird leider häufig Zucker verharmlost. Kurzer redaktioneller Einschub. Wir müssen es jetzt aussprechen. In unserem Kack- und Sach-Sprech benutzen wir das Wort Zucker hin und wieder als Metapher für
Konsumgüter.
Rauchprodukte, gewisse Rauchprodukte.
Grüne Rauchprodukte.
Ja. Christmas Pooh schreibt, jeder wie er will, aber ich denke nicht, dass man Überzuckerungen unreflektiert so darstellen sollte, wie es in den Folgen 86 bis 90 getan Alter. Wird.
Da hatten wir scheinbar gerade eine Phase.
Dies gipfelte in der expliziten Aufforderung von Richard in Folge 90, sich zu überzuckern. Trotz eures Explicit Rankings werdet ihr von diversen Minderjährigen gehört, in deren Entwicklung der Konsum von Zucker schädlich sein kann, extrem schädlich sein kann.
Das ist prinzipiell richtig, aber auf der anderen Seite möchte ich jetzt...
Auf der anderen Seite dürfen die uns auch noch nicht hören.
Ne? Nee, das meine ich gar nicht. Ich will es auch gar nicht verherrlichen, aber...
Du bist dann immer der Erste, der sagt, ich will ja jetzt auch gar nicht so... Du hast auch oft genug deine Scherze drüber gemacht.
Nein, lass mich mal ausreden.
Okay.
Also ich sehe das ein, ja, verherrlichen von Rauschmitteln ist generell dumm, auch wenn ich es gerne tue und auch mache. Und ich habe jetzt auch 5 Bier getrunken und das war lecker und schön. Was ich aber eigentlich sagen will, ist, wenn man jetzt die andere Richtung betrachtet, ja okay, Kinder und Jugendliche sollten definitiv kein Gras rauchen, das ist richtig. Ich hatte jetzt vor kurzem eine harmlose OP, die aber sehr wehgetan hat und was ich machen musste, ist halt, ich musste irgendeine Form von Schmerzmittel nehmen, weil das wirklich, also wir reden ja auch von 12 Stichen, so, ne, das hat mega wehgetan.
Shit.
Und da musst du halt Schmerzmittel nehmen, sonst kannst du vor allem nicht pennen. Ne, also es geht nicht anders. Und in Deutschland habe ich die Wahl, entweder ich ziehe mir halt Pharmazeutika rein, zum Beispiel hier, ne, die üblichen Verdächtigen, es gibt nur 3. Ich war bei der Apotheke, es gibt nur 3. Aspirin, Ibuprofen und Paracetamol. Es gibt nur diese 3. So, und ich finde es halt scheiße.
Paracetamol ist doch nicht mal ein Schmerzmittel, das ist doch nur ein Fiebersenker, glaube ich.
Nee,
das
funktioniert auch als Schmerzmittel.
Leichtes Schmerzmittel. Das
funktioniert bei mir besser als Ibuprofen, witzigerweise.
Leichtes Schmerzmittel.
Ja, und so, ich habe nur die Wahl aus diesen 3 Dingen, die meine Leber ganz offensichtlich angreifen und Gott weiß, was für Nebenwirkungen haben. Steht ja alles so im Beipackzettel, ist ja kein Geheimnis. Wenn ich jetzt Gras geraucht hätte, was nachweislich weniger, ja, das Rauchen war natürlich dumm, sagen wir mal, ein Gras-Tee hätte kriegen können in der Apotheke, ne, wie es in Holland zum Beispiel der Fall wäre, hätte ich auf deutlich weniger schädliche Art denselben Effekt gehabt, sogar dabei sogar noch bessere Laune gehabt, also sprich schmerzlösendes Mittel gehabt. Für weniger Geld, weniger schädlich und angenehmer, aber das ist kriminell in Deutschland. Mhm. Und das finde ich nicht in Ordnung. Also sprich, ich plädiere hier gerade für mindestens einen medizinisch und zwar leicht medizinischen Zugang. Also ich musste meinen Körper unter stärkeren Drogen setzen, um überhaupt über den Tag zu kommen nach einer Operation, als es nötig gewesen wäre, wenn das nicht kriminell wäre.
Ja, ich muss jetzt
und auch dahingehend finde ich das völlig okay, das zumindest positiv zu konnotieren.
Ja, ich muss auch sagen, an der Stelle, das ist immer ein schwieriges Thema, weil natürlich jede Kritik an der Stelle finde ich einfach von jedem ist gerechtfertigt, so dumm oder wie so konstruktiv wie sie auch sein. Also ich finde auch dumme Kritik dahingehend ist einfach gerechtfertigt. Jeder kann kritisieren, was er möchte.
Es war schon eine clevere und dass er das auch so explizit benannt hat.
Ich sag ja auch nicht.
Folge 86 bis 90. Also es ist schon eine gerechtfertigte Kritik.
Auf jeden Fall. Ja. Ich sage ja auch nicht, dass das sein, also Anliegen vom Fan, männlich oder weiblich, ich weiß es gerade nicht mehr, halt definitiv gerechtfertigt ist. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, sorry, mir ist mein Tag zu kurz, als dass ich mich selber dahingehend kontrolliere, dass ich die Moralpolizei jetzt bin.
Ja, also
ich weiß, man steht in der Öffentlichkeit, man muss ein bisschen aufpassen, was man sagt und was man tut, aber
ich finde die Kritik ist durchaus berechtigt. Man muss aufpassen mit Drogenmissbrauch. So.
Ja, gut, aber man stellt sich jetzt noch nicht hin und sagt den Leuten, setzt euch mal einen Schuss, nur damit ihr das mal ausprobiert habt. So, nee.
Um das mal klar zu machen, wir bei den Kack- und Sachgeschichten machen hier Witze darüber, dass erwachsene, mündige Menschen hin und wieder mal vorsichtig ein bisschen Zucker zu sich nehmen. Wenn ihr das jeden Tag braucht, um einzuschlafen, ist das scheiße. Und auch wenn ihr minderjährig seid, lasst erstmal die Finger von dem Scheißdreck.
Ja. Das ist übrigens bei keinem von uns dreien der Fall, ne? Auch wenn es manchmal so klingt, wir rauchen das tatsächlich relativ selten, alle drei, ne?
Ja, wirklich dann immer nur zum Montag. Wir sind keine Dauerkonsumenten da. Aber es ist halt auch einfach dieses, ich denke mir bei solchen Sachen immer, gerade wenn so eine Kritik kommt, wenn es dann auch heißt, so, ihr steht in der Öffentlichkeit, passt auf, was ihr sagt. Ey, die Macher von Die Hard haben auch nicht drauf geachtet, dass der Film halt soft wird, nur weil den zufällig auch 13-Jährige sehen können, weil sie den von Mama und Papa aus dem DVD-Regal geklaut haben.
Oder Waffen- und Militärverhältnisse.
Ja, ganz genau. Also von daher, ich bin das geringste Übel, was das angeht. Aber gerechtfertigte Kritik auf jeden Fall.
Jakob schreibt,
darauf brauche ich jetzt mal eine.
Jakob schreibt, hey ihr Kakonauten, ich habe mir nach eurer Folge über die Truman Show den Film noch einmal angeschaut und mir ist aufgefallen, dass Truman nicht vorgegaukelt wird, dass er in den 50ern lebt, da die Autos aus den 90ern sind, sowie es Computer gibt. Nur der Look der Häuser und Straßen ist aus den 50ern. Trotzdem nice Folge, liebe Grüße, Jakob.
Stimmt, der hat vollkommen recht, der lebt in einer temporären Scheinwelt.
Haben wir gesagt, dass es ihm vorgegangen
wird? Oder das alles aussieht wie in den 50ern, aber über die Rechner haben wir gar nicht nachgedacht.
Es ist eine fiktive Zeit, die ihm da vorgegaukelt wird, ja. Im Truman. Stimmt.
Also ein bisschen was von Fallout.
Guter Klugschiss. Yep. Auf jeden Fall.
Ja, ich wusste es nicht mehr genau, aber ja, dann ist doch cool.
Ja. Und damit kommen wir jetzt zu. Ich will noch kurz eins sagen. Wir hatten jetzt Sommerpause. Wisst ihr, wie viele Hörermails wir in den 2 Monaten Sommerpause gekriegt haben? Nee. 164.
Oh, was?
Das waren jetzt 3 Mails, die ich mit viel Schmerz und Leid ausgewählt habe. Vielleicht kram ich auch noch ein paar aus der Sommerpause jetzt hervor. Wir lesen sie alle, Leute, aber wir können sie jetzt nicht alle vorlesen.
Schickt mal Fred ein Spielzeug.
Wir machen bald mal wieder eine Shitmenge, dann lesen wir noch mal mehr vor.
Podcast-Rezensionen. Wir lesen jede Folge eine ausgewählte Rezension vor von Apple Podcasts und von Podcast Addict. Erstmal Apple Podcasts, Achtung.
Tobi, Achtung.
Ich bin
hast
bereit.
Hast du es?
Ja,
Sven,
ja.
Mann,
Svenska der Aus gibt uns 5 Sterne. Sehr bekackter Podcast, viel Schwachsinn, ungehobeltes Verhalten, lautes Herauslassen von Körperfunktionen, übertriebener Bierkonsum und so viel Liebe zum Nerdtum und den kleinen Details zu Filmen, Serien und Literatur. Auch live ein wahrer Genuss. Hatte hier das Vergnügen, diese live Kenner. In Köln zu sehen, bevor Corona die westliche Kulturlandschaft für immer veröden ließ. Sogar meine Freundin ist von Bibi und Tina abgekommen und lächzt nach jeder Folge. Und die damit verbundene Idiotie dieses Trios.
Darf ich mal ganz kurz festhalten, dass aus Jungs, wollen wir besoffen Podcast aufnehmen, wir uns hochgearbeitet haben, jetzt in der 5. Staffel, oder nach 4 Jahren bestehen zu, wir sind ein Kulturgut.
Ja. Ja, vielen Dank.
Ja, dankeschön, geil.
Hast du schön. Ja, und eine Rezension habe ich jetzt noch in der Android-App Podcast Addict von Nimoy.
Nimoy?
5 Sterne. Nimoy. 5 Sterne. Wann kommen endlich neue Folgen?
Jetzt!
Ich bin schon extrem auf Kackentzug, habe das Gefühl, ich platze gleich, das drückt langsam schon in dem Bauch.
Das ist ein Paradoxon.
Irre, Leute.
Geil. Ich habe Kackeentzug, es drückt im Bauch, das geht nicht.
Ja, doch, wenn der Kackeentzug im Sinne von Koten, nicht Kot, sondern Koten. Als praktisch Verstopfungen.
Okay.
Oh, zum Thema Verstopfungen.
Ja,
nee. Fällt mir gerade ein, ist ein anderer Podcast.
Ja.
Haben wir was bei Handvergnügen zu sagen?
Ja, Leute, wir freuen uns auf ein fantastisches neues Jahr mit uns, unser Schicksalsjahr, unser 5. Jahr. Wir freuen uns auf eine fantastische neue Season mit euch.
Ist das 5. Schicksalsjahr? Ich dachte mal, das 7.
Auch das.
Jedes Jahr.
Alles klar.
Wir sind in großen Anführungszeichen ein Medienunternehmen. Jedes Jahr ist ein Schicksalsjahr.
Oh ja.
Ihr kennt die Kack- und Sachgeschichten. Wenn man uns eins vorwerfen kann, dann dass das, was wir jetzt gerade konsumieren, immer das Geilste ist, oder? Ja, jeder Film, den wir vorstellen, ist in diesem Moment für uns immer Top of the Pops,
ja.
Oder?
Aber das ist auch wirklich so, wenn du einen guten Film guckst und das der letzte Film ist, den du gesehen hast, ist das gerade der geilste Film, den du gesehen hast.
Definitiv. Ja, glaub das mal von Tobi, ist auch total geil, wenn der irgendwelche alte Perlen, alte Filme wenn du alte Serien findest, die man schon vor zigtausend Jahren, jetzt vor kurzem Dr. House, die man vor zigtausend Jahren schon zu Ende geguckt hat, auch alle Staffeln, sich darüber ausgesprochen hat mit Freunden, Foren vollgespammt hat, damit okay ist und Tobi plötzlich kommt und so tut, als hätte er als erster, sag mal, habt ihr schon mal Dr. House gesehen? Nee, Tobi, noch nie, nee.
Also ja, erzähl
du mir bitte von Dr. House.
Na gut, Leute,
manchmal bin ich ein bisschen spät dran.
Es ist nur immer so geil, wenn du dann immer so tust, als hätte das doch kein anderer. Du bist richtig auf eine Perle gestoßen, läuft nur ständig bei RTL rauf und runter.
Das waren die Kack- und Sachgeschichten. Hören könnt ihr uns bei Spotify und in praktisch jeder Podcast-App, wo es so gibt. Folgt uns gerne bei Instagram und bei Facebook. Wenn ihr noch mehr Kack- und Sach hören wollt, dann abonniert unseren Premium-Kanal. Schaut dafür mal vorbei auf Kack- sagundsach.de. Ab 3 € im Monat seid ihr da dabei. Tickets für unsere Live-Shows gibt's auch auf kackundsach.de und hört, wenn ihr euch für sexuelles die sexuelle Eigenbedienung, also fürs Onanieren interessiert, hört mal in unser Nebenprojekt rein, ganz frisch, unser Podcast Handvergnügen.
Das heißt auch zurück aus der Sommerpause ist. Jo. Was irgendwie schräg wirkte, nach 4 Folgen eine Sommerpause zu machen, aber so war es halt.
Musste erstmal wieder Themen sammeln für Handvergnügen. Sommerpause war dafür echt nützlich.
Alle Kack- und Sachhörer, abonniert unseren Podcast Handvergnügen. Den haben wir erst in der Geburtstagsfolge, in der letzten Folge angekündigt. Wir haben einen zweiten Podcast jetzt. Der heißt Handvergnügen, der Podcast für Wichser. Da reden wir übers Runterholen und Onanieren, speziell also Pimmel, Mütze, Glatze. In der nächsten Folge haben wir das Thema Sperma. Und den könnt ihr auch praktisch überall hören, wo es Podcasts gibt.
Gut, hier noch Eigenwerbung.
Tobi, Richard und Fred sagen Tschüss. Bis zur Unendlichkeit.
Und noch viel breiter.
Ja, breiter.
Bis zur Unendlichkeit und noch viel breiter.